Liebe gerissene Luder und hallo liebe Wichtigpupse. Seid herzlich willkommen zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Katrin.
Und hallo Sebastian.
Hallo Katrin, hallo Jenny.
Wie ihr merkt, wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt.
Ja, super schön.
Und das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, ne, dass wir einen Gast haben werden. Und wir freuen uns riesig, dass wir dich begrüßen dürfen, Sebastian. Und einige Hörer, die uns ja schon jetzt auch eine Weile verfolgen, erinnern sich noch an Recherchen und Archiv. Und nach Stefan bist du jetzt unser zweiter Gast.
Ja, ich freue mich sehr. Jetzt. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Jetzt werden draußen wieder ganz viele Menschen weinen, weil sie die jetzt so frisch erinnert
werden. Oh Gott,
werden.
Ja, das hoffe ich jetzt nicht, dass das der Effekt ist. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Aber ich freue mich mega, dass ich hier sein darf und nochmal podcasten darf nach doch echt langer Pause.
Stimmt, ist auch schon über ein Jahr.
Ja,
ne?
Ich habe nochmal geguckt. Irgendwie Dezember 22 hatten wir unsere letzte Folge rausgehauen. Insofern bin ich da echt raus aus dem Game und habe auch so ein bisschen Pause gebraucht, aber das war jetzt eine super Gelegenheit, dass ihr gesagt habt, wir wollen was zusammen machen und ich freue mich, dass das jetzt klappt.
Ja, wir freuen uns auch riesig und ich glaube, ganz, ganz viele, die jetzt weinen, die weinen vor Freude, weil sie endlich wieder dich hören können und ihr werdet ja immer noch nach wie vor schmerzlich vermisst. Man liest es ja noch ganz oft und ich glaube, jetzt sind wieder einige, die sich da schön freuen können.
Ja,
deswegen.
Yeah. Ja, so. Hoffen wir, dass wir was Gutes machen. Ich finde es auf jeden Fall super cool, was ihr macht in der Zeit. Weil ich euch natürlich fleißig höre und irgendwie glaube, das ist auch für viele, die Recherchen und Archiv gehört haben, die sind, glaube ich, ganz zufrieden auch so mitgewechselt und sind treue Hörerschaft von euch mittlerweile geworden, würde ich mir so vorstellen. Also
das nehmen wir einfach mal so an und hoffen das auch.
Ja.
Und da sind wir auch gerade schon an einem guten Punkt. So ein bisschen, hast du die letzte Folge gehört? Dann können wir nämlich ein bisschen zurückgucken. Das machen wir ja am Anfang immer, bevor wir mit der eigentlichen Folge anfangen, gucken wir immer ein bisschen Reaktionen auf unsere letzte Folge. Und das war das Geheimnis der Särge. Die hatte uns ja Stefan ursprünglich eingebrockt. Mhm. Und dann hat er sich vor der Aufnahme nochmal anders überlegt und hat gesagt, die ist ja eigentlich doof. Ich will doch was anderes.
Ja.
Da hat er sehr Glück gehabt, dass ich nicht schon angefangen hatte zu lesen.
Ja, ich hatte auch irgendwie vergessen, wie viel Aufwand so eine Vorbereitung ist, ne? Ja.
Und da haben wir das großspurig haben wir das dann gewährt und dann hat er sich eine andere Folge ausgesucht. Dann war das der Henker-Dings, ne? Das mit dem Jenny.
Haus des Schreckens. Nee, Höhle, nee. Höhle des Grauens.
Höhle des Grauens, das mit dem
Höhle des
Grauens,
irgendwas.
Das mit dem Henker.
Ja, natürlich habe ich die letzte Folge gehört, ist doch klar, ne?
Ja, wie war denn sonst die letzte Folge, Jenny? Was hast denn du so an Feedback noch gekriegt?
Ja, also es gab wieder einige E-Mails über Freenet, ne? Haben sich einige gemeldet und haben sich auch erstmal ein bisschen sehr kritisch über die Folge geäußert, ne? Also bei vielen, da diese Europareise echt doch auch verpönt ist und da das so ein totales Wirrwarr war. Aber es gab auch einige Reaktionen von Tobias zum Beispiel, der gesagt hat, das Hörspiel ist eins seiner Lieblingshörspiele, weil er eben aus Süddeutschland kommt natürlich und natürlich diese ganze Szenerie ihn da einfängt und er von dieser der Inszenierung, weil wir auch gesagt haben, die erste Hälfte auch des Buches und auch des Hörspiels ist ja schon auch sehr spannend und mit toller Atmosphäre gewesen. Ne? Also das war so die Rückmeldung.
Ja, da waren wir so ein bisschen zweigeteilt. Also die erste Hälfte fanden wir ja eigentlich gut und dann hinten hat es uns so ein bisschen verlassen und da wäre ich noch mal im Lektorat noch mal drüber gegangen. Wie fandst du denn die Folge, beziehungsweise wie fandst du die Episode, wenn du dich noch erinnern kannst? Sebastian.
Ich finde halt eure Episode fand ich sehr kurzweilig. Ich bin kein Fan der Hörspielfolge. Also was ich mir natürlich so gemerkt habe, war in Anlehnung zur heutigen Folge so die Idee mit der Zitronenmelisse passte hervorragend oder eben auch nicht, ob die gegen Insektenstiche hilft. Aber ich bin auch kein Freund der Europareise. Also ich bin ein Freund von der Idee und ich fand es auch, glaube ich, so ne, okay, dass sich Autorin, Verlag das getraut haben. Ich mag die Folgen nicht unbedingt. Höre ich selten bis gar nicht, ehrlicherweise. Und insofern habe ich natürlich als treuer Hörer von euch mir eure Besprechung angehört. Die fand ich super, aber die Folge selber bin ich auch eher skeptisch.
Ich finde aber, es macht auch immer Spaß, sowas dann auch mal ein bisschen zu demontieren. Das ist ja mit so Lieblingsfolgen auch eher immer so ein heißeres Eisen. Mhm. Also da bei solchen bin ich dann immer eher ein bisschen emotionslos, wenn es dann um sowas geht wie flüsternde Mumie, da habe ich schon ein bisschen Angst.
Ja, das stimmt, aber es gibt
das. Die haben wir doch sehr, sehr wohlwollend besprochen. Also ich glaube, das war ja dann wiederum schön.
Das kann aber auch anders ausgehen und dann stehst du plötzlich da und es bröselt dir so beim Erzählen weg.
Ja, genau. Ja, demontieren macht natürlich aber auch Spaß mit den Folgen, die so offensichtlich ein bisschen trashiger, ein bisschen alberner, ein bisschen drüber sind oder so. Und das ist da ja auch nicht der Fall. Also die plätschert halt so ein bisschen dahin. Also klar hat die diese komische Höhlenfrau da, aber ansonsten fehlt es halt auch an Skurrilitäten so ein bisschen, ne?
Ja, und am Ende fehlt dann auch noch die Höhlenfrau. Ja. Das war ja sowieso doch das Schärfste überhaupt. Ja, erst wird die so total krass geil eingeführt. Bob ist total obsessed und dann ist die einfach weg. Ja, einfach nicht mehr existent. Ja, schade, verschenkt. Irgendwie doof. Ja.
Gut, jetzt haben wir eine neue Episode. Vielleicht hat er da nochmal die Chance, neue Obsessionen zu finden. Wir wissen es noch nicht.
Ich weiß es noch nicht. Ich habe übrigens ein paar Hausaufgaben gemacht. Ich musste ja ein paar Hausaufgaben erledigen in der Folge. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Taschenbuchausgaben ich habe. Es sind an der Zahl 11. Hm. Und die sind nicht alle vom Omnibus Verlag, sondern nur 3. Ich habe noch ganz viele andere Verlage da abgeklappert. Ich habe dann aber noch mal reingelesen in den Fall davor, also zumindest ans Ende, als sie ja die Spinne mit nach Europa nehmen, mit nach Deutschland nehmen wollten. Und die reden dann auch wirklich nur drüber. Die heißt übrigens Franka, das wusste ich auch nicht mehr. Genau, und das ist, die letzte Szene ist dann in dem Buch wirklich nur, dass sie sagen, komm mit nach Deutschland, wir nehmen dich mit, damit dich die Gangster da halt nicht aufspüren, gell, und die sich nicht rächen wollen, weil die ja ausgestiegen aus dieser Bande. Also keine Spinne in Deutschland, die zumindest dann in dem Fall nochmal auftauchte. Schade eigentlich.
Toll, da so wird sich um Aussteiger gekümmert. Erst große Versprechungen machen und dann
kann sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Naja. Aber Sebastian, du hast uns, nee, halt, wir haben noch eine Sache auf dem Programm, bevor wir in die Folge überhaupt einsteigen. Hattet ihr einen 3-Fragezeichen-Moment im letzten Monat?
Ich hatte ausnahmsweise sogar keinen. Also, außer der Vorbereitung. Jetzt habe ich so deine Antwort, Jenny. Das sagst du ja ganz gerne.
Ja,
also, ich hab in der Vorbereitung jetzt das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört. Und also, ich habe im Moment immer mehr TKKG-Momente. Das ist sehr peinlich eigentlich. Aber ich habe jetzt Folgen gefunden im Retro-Archiv, die ich echt nicht kannte. Ich kannte bis dahin die Bettelmönche aus Atlantis nur vom Namen. Mhm. Und den Schlangenmenschen, weil davon hatte ich zwar die Hülle, aber nicht die Kassette. Da war nämlich eine andere drin. Da war die Nacht des Tigers oder wie das heißt, war da drin. Und auch da, kann man sich mal anhören.
Aber witzig, wo du das jetzt sagst, ich habe jetzt erst auch vor 2 Wochen oder so, habe ich die verbotene Folge, die ihr besprochen habt, Sebastian, auch das erste Mal gehört.
Zum allerersten Mal.
Wo hast du die da gefunden dann?
Ja. Ich habe sie geschickt bekommen. Okay. Schöne Grüße an Stefan. Danke nochmal.
Ja.
Ja, ich habe sie jetzt im Kassettenschrank mitstehen.
Ja, sehr gut. No. Schön. Ja, ich meine, meine Antwort auf die Frage wird jetzt auch nicht origineller, weil natürlich war mein 3-Fragezeichen-Moment eben die Vorbereitung. Aber für mich halt eben nochmal nach langer Pause so die Idee, da nochmal ranzugehen und nochmal dieses Vorbereiten auf die Folge auch so zu zelebrieren. Als wir aufgehört haben, habe ich halt schon so ein bisschen auch Pause gebraucht, habe auch gemerkt, dass das gut getan hat, habe auch irgendwie eine Zeit lang echt weniger 3-Fragezeichen gehört und so ein bisschen auch inhaltlich Abstand genommen. Ich habe halt immer mal die Neuerscheinungen gehört, aber mich da nicht so in das Thema reingefuchst und so ein bisschen Pause gebraucht. Und jetzt war natürlich so das nochmal der Aufschlag, wo ich sage, cool, ich höre nochmal Signale aus dem Jenseits, ich höre die Hörspielfolge Insektenstachel, ich nehme das Buch zur Hand, das war sicherlich nochmal tatsächlich der besondere Moment auch eben, weil ich habe als Kind schon auch ein paar Bücher gelesen, aber eher die Hörspiele schon viel mehr gehört. Also ich habe so zum Buch der Automafia, das fiel mir in der Vorbereitung ein, noch insofern eine besondere Beziehung, als dass ich da in der Grundschule mal bei so einem Vorlesewettbewerb mitgemacht habe. Und da weiß ich noch, dass ich total Schwierigkeiten hatte, diesen Namen, diese Automarke Corvair auszusprechen. Deswegen hat sich das so eingeprägt. Und irgendwie war so diese Begegnung mit den Büchern für mich tatsächlich der Moment nochmal. Ne? Also so richtig das Buch zur Hand nehmen, zu lesen, und das hat gut getan und echt Spaß gemacht.
Cool. Mein Fragezeichen-Moment ist tatsächlich auch mit einem Buch verbunden. Und ich habe tatsächlich diesmal einen, weil sonst bin ich ja auch diejenige, die sagt, hier die Vorbereitung. Und ich hatte aber gestern, er war tatsächlich gestern ganz frisch, kommt immer donnerstags ein Kind zu mir in die Praxis. Und ja, und der Vater las ein Buch, als sie gewartet haben. Und ich will gerade so mit dem Mädchen hintergehen, guck so auf das Buch. War nur so ein schwarzer Einband und drei weiße Fragezeichen drauf. Und ich, was lesen Sie da? Die drei Fragezeichen. Und ich, wie krass ist das denn? Ja, und es ist halt eine Familie mit Migrationshintergrund. Und er hat von seiner großen Tochter die Empfehlung gekriegt, hier, lies die Bücher, ach, da schön, kannst du Deutsch lernen. Und er hat dann gesagt, das erste Buch habe ich gelesen, um zu lernen. Jetzt lese ich Weiß Story gut. Nicht, ja.
Ach, schön.
Weiter.
Mega hat geil. Hat er dir verraten, welche Folge er da gerade gelesen hat?
Ich habe sofort reingeguckt ins Buch und es war Der höllische Werwolf. Und ich habe gesagt, wenn Sie noch ein paar mehr brauchen, ich habe 60 Stück im Schrank stehen, sagen Sie nur Bescheid, Sie kriegen. Ja, das war geil.
Hast du ein bisschen Werbung gemacht, auch für deinen Podcast, oder?
Ja, ja, hab ich gesagt, aber ich glaube, er konnte mit Podcast okay, nichts anfangen. Also. Aber sonst nutze ich natürlich auch jede Gelegenheit, wo ich dann sage, ja, hier, lest mal. Ich habe auch wieder bei der Open Stage mitgemacht letzten Freitag. Da haben wir hier immer mal ab und zu, wo du so 5 Minuten die Bühne kriegst und kannst da irgendwas machen. Ja, und beim letzten Mal habe ich ja aus meiner Fanstory vorgelesen und diesmal habe ich Gedichte vorgetragen. Aber dann habe ich mich auch mit einer unterhalten und habe gesagt, ich habe schon auch 2, 3 Fragezeichen-Fanstories geschrieben. Und sie, oh, war's geil. Und dann habe ich gesagt, hier, kannst du lesen und dann schön Podcast hören, bitte, ja?
Ja, gehört sich so. Sehr gut.
Richtig.
Boah, das finde ich aber auch krass, dass du dann, also ich meine, das eine ist ja so ein bisschen der Weg in die Öffentlichkeit jetzt über so einen Podcast, wo man schon einen gewissen Drang haben muss, dass auch, ne, man hat halt Publikum, aber sich auf eine Bühne stellen und was vorlesen und eigene Gedichte vorlesen und so, das finde ich nochmal bemerkenswert eins draufgesetzt.
Ja, das war auch wirklich ziemlich cool, weil das Publikum auch immer so wohlwollend dort ist. Also du kannst da wirklich ja alles machen. Und es war aber dann vorher auch, war ich total aufgeregt und dachte, man geht ja so ein bisschen aus der Komfortzone raus und dann gibt ja so ein bisschen auch was preis. Mhm. Ne? Und das war dann schön, wie die Reaktionen dann danach auch waren. Und da waren auch tolle Künstler und total bunt gemischt. Ne? Gab es welche, die haben Klavier gespielt und gesungen, Kabarett, kleine Einlage da gemacht und ja, Gitarre gespielt und gesungen. Ne? Und dann aber auch alle, also von professionell bis semi bis, ich habe gerade meinen ersten Song geschrieben und will euch das zeigen. Mhm. Ne? So, das ist cool.
Ja, mega. Ja, also mehr Bühne.
Ja.
Mach doch mal einen Live-Podcast, ne?
Ja, das ist ja mit der Logik, das ist ja immer mit den Kilometern zwischen uns ein bisschen schwierig, aber vielleicht gibt es das im Oktober. Die Bibliothek, wo ich regelmäßig lese, die haben schon angefragt, ob ich den Podcast da nicht mal auf die Bühne bringen kann. Da muss ich noch überlegen, das ist auch erst im Oktober, wie ich das dann eventuell alleine mache mit einem Fall, den wir vielleicht schon mal hatten. Mhm. Das ist dann halt, also da bin ich mir in der Form noch nicht ganz einig. Mal gucken.
Okay. Mhm. Ja, halt uns auf dem Laufenden auf jeden Fall. Cool.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Da halte ich ja dann nicht hinterm Berg. Genau.
Sehr schön. Genau. Aber Sebastian, du hast uns heute auch einen Fall mitgebracht, weil die Gäste dürfen ja immer aussuchen. Und wer aufmerksam zugehört hat, hat es jetzt vielleicht sogar schon gehört, mit was du dich beschäftigt hast.
Den Insektenstachel habe ich mitgebracht.
Ja, ich kenne die Folge noch gut aus meiner Kindheit. Da hatte ich nämlich beides. Ich hatte das Hörspiel und das Buch. Und ich weiß, dass ich das Hörspiel sehr oft gehört habe und das Buch habe ich bestimmt auch gelesen. Also deswegen war das alles noch sehr, sehr präsent. Ich habe mich sehr über die Folge gefreut.
Und ich war so ein bisschen unentschieden, weil ich dachte, ja, an das Hörspiel kann ich mich erinnern, das Buch kenne ich gar nicht. Und war dann doch überrascht, weil es ja ein Minninger ist, dass ich gar nicht so kritisch war. Also ich war positiv überrascht, wenn ich jetzt schon mal das Resümee vorweg halb nehmen kann.
Dann bin ich ja schon mal.
Aber warum hast du es denn ausgesucht?
Ja, warum habe ich das ausgesucht? Ich habe das ausgesucht, weil das eine Folge ist, die ich sehr, sehr gerne mag und die schon recht weit oben auf der Liste war von den Folgen, die ich auch noch gerne mit Stefan und Hanno besprochen hätte, weil ich finde, die hat unglaublich viel Futter. Also sie hat zumindest als Hörspiel halt interessante Charaktere und ungewöhnlich viel Drama und emotionalen Tiefgang auch für die Serie, so was so die Backstory von den Charakteren angeht. Die hat vom Kriminalfall her einige Dinge, die mich so an klassische Hitchcock-Geschichten erinnern. Das heißt, da sind ganz viele Sachen, die mir super gut gefallen. Und dann war ich natürlich irgendwie so auf, wo ich dachte, die ist 2001 erschienen. Da war ich schon junger Erwachsener und die hat mich trotzdem gepackt und beeindruckt. Und deswegen dachte ich, lohnt sich da wahrscheinlich auch mal ins Buch zu gucken, weil ich natürlich weiß, Minninger, wenn der das Skript bearbeitet, dann wird der jetzt bei der Buchvorlage nicht wahnsinnige Schnörkel da reinmachen und super viele Dinge reinpacken, die er dann kürzen muss. Aber ich war halt trotzdem neugierig, mir das selber mal anzuhören und dachte, bringe ich die doch mal mit heute.
Sehr gute Idee. Und um es zu verorten, du hast gerade schon gesagt, 2001 ist das Buch erschienen. Es ist die Folge 95 bei den Büchern und 97 beim Hörspiel. Und davor ist die Botschaft von der Geisterhand und danach kommt Rufmord.
Noch ein Minninger, fand ich bemerkenswert, ne, dass er gleich zwei Fälle quasi hintereinander veröffentlicht hat, weil Rufmord ist ja auch von ihm.
Aber da hat er ja meistens nichts mit zu tun. Das ist ja dann Verlagssache, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist Zufall.
Ja, aber fand ich irgendwie cool, ne? Weil meistens ist es ja immer dann doch immer jemand anders gewesen. Wenn so drei, vier rauskommen, sind das ja auch immer von unterschiedlichen Autoren, ne? Weil die kommen ja meistens immer so gesammelt auch raus. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war, dass die gleich drei Fälle auf einmal rausgehauen haben, so wie es ja jetzt auch ist, ne? Wenn neue Bücher erscheinen, kommen ja auch gleich drei Fälle auf einmal raus, nicht nur mal eins.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auffällig, dass ich glaube, das Buch ist Februar 2001 erschienen und dann das Hörspiel im Juni des gleichen Jahres. Das heißt, da ist wirklich nicht viel Zeit vergangen zwischen Buchveröffentlichung und Hörspielveröffentlichung.
Aber auch schon wieder 23 Jahre. Das ist auch so krass. So, und wenn ich mich so an das Buch oder an die Folge erinnere, weiß ich immer noch, worum es geht, wenn ich den Titel höre. Und ich habe auch immer das Cover vor Augen. Mhm. Also da ist nicht, dass ich denke, was war das denn? War das das oder war das das? Oder es gibt so Titel, die werfe ich immer durcheinander, weil Höhle des Schreckens, Tür des
Schrecklicher
Grauens,
Henker,
keine Ahnung.
Ja, genau.
Genau. Ja, was sagt ihr überhaupt allgemein zum Cover?
Ich mag's.
Sind ja halt eine große, eine mittlere, eine kleine Wespe.
Hornisse. Also ich finde die schon beängstigend, weil die einfach so riesig und so bildfüllend ist. Also da höre ich die auch schon knattern, wenn die da so vorbeifliegt. Und aber es ist eigentlich kein klassisches Drei-Fragezeichen-Motiv, finde ich. Oder?
Ja, es ist halt eins, ich finde, für mich gibt es da so zwei Arten von Covern. Das eine ist halt so dieses eher fast schon so schlichte Formen, geometrisch sehr zurückgenommen. Und das andere ist ja so ein Element sehr plastisch groß in den Mittelpunkt. Und das ist natürlich eher so das hier, ne? Und da ist dann schon auch eher so eins der bunten, sehr plakativen. Da ist nicht viel symbolisch oder so, das ist einfach druff. Aber es funktioniert halt auch, weil die Folge irgendwie auch dazu passt. So, ne?
Ist auch druff.
So, genau.
Ja, druff, ja.
Und die Hornisse ist schon sehr naturalistisch dargestellt. Also so sehen halt Hornissen auch aus. Fast auch Originalgröße.
Ja.
Also ich finde es ja wirklich toll. Ne? Also fängt als genau das ein. Ne? Insektenstachel, bam, ein Wort, zack, und dann die Hornissen da drauf. Hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ne? Man weiß genau, okay, Insektenstachel, das ist dieses Cover mit diesen fetten Hornissen. Ja.
Ja.
Super.
Was ich noch schön finde, bevor wir gleich ins Buch reingehen, Jenny, da habe ich so an dich gedacht. Es gibt erstaunlich viele Kapitel.
Ja.
Die sind halt 21.
Genau.
Also ich glaube, so viele hatten wir noch nie.
Kurz, ja. Oder ja, genau. Also oder selten. Ne? Es gibt selten so viele. Finde ich aber immer schön, wenn die Kapitel nicht so länger als 5 Seiten sind. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ich mag das manchmal lieber, als wenn die so elend lang sind. Also die sind ja in 3 Fragezeichen eh nie lang. Ja, also wir lesen gerade Harry Potter, ich lese es gerade den Kindern vor. Da ist ein Kapitel 30 Seiten und länger. Mhm. Ja, das ist natürlich echt elendig lang. Aber hier sind die so zwischen 5 und 7 oder 8 Seiten ja meist. Und fand ich auch toll. Und immer nur ein Wort, ne? Also wenn man sich die Kapitelliste ja so anguckt, ist auch sehr übersichtlich, ne? Also gar nicht hier viel.
Ja, und du merkst schon, dass es nicht unbedingt wahnsinnig viel gute Laune wahrscheinlich gibt, ne? Wenn man sich die Kapitelnamen anguckt, ist das dann auch eher so druff. ne, wie sie entsetzen, Panik, Trauma, Parasiten, Angst, Beklemmung, Angriff, keine Ahnung, das ist alles schon eher wirklich so dieser Attacke-Modus, wo man so durch die Geschichte durchgepeitscht wird.
Willkommen in einem Horrorbuch, wir haben alle Ingredienzien, glaube ich, parat.
Ja.
Und es geht heiß los mit Hitze im ersten Kapitel. Und das für den, der nur das Hörbuch, Hörspiel kennt, der kriegt auch direkt was Neues serviert. Wir sind nämlich im Bett mit Justus Jonas.
Ja, und es ist echt monsterheiß und er wacht aus seinem Traum da auf und kann sich nicht erinnern und denkt, er leidet schon an Gedächtnisschwund. Also ich muss sagen, ich kann mich oft an meine Träume nicht erinnern und das macht mir jetzt eigentlich keine Sorgen. Aber Justus
Jandy, da habe ich auch recherchiert. Es ist nämlich so, also die durchschnittliche Traumerinnerung in Deutschland 2022 liegt laut einer repräsentativen Umfrage bei einem Traum pro Woche.
Okay.
Oh, krass. Mhm.
Genau, und das hat halt auch verschiedene Gründe, weil meistens träumen wir in der REM-Phase. Also es gibt drei Phasen. Es gibt den normalen Schlaf, den Tiefschlaf und die REM-Phase. Und weil das Gehirn in der REM-Phase am aktivsten ist, träumen wir da auch am meisten, können uns aber auch nicht immer dran erinnern, weil das Gehirn muss halt hochfahren beim Aufwachen. Und beim Hochfahren geht halt schon mal das eine oder andere verloren. Und deshalb können wir uns oft danach nicht mehr so gut erinnern. Aber für alle, die da dran arbeiten wollen, man kann das üben und trainieren. Und wenn man ein Traumtagebuch führt, wird das besser mit der Traumerinnerung. Und angeblich können sich Frauen im Schnitt häufiger an ihre Träume erinnern als Männer. Frage in die Runde. Also du hast gerade gesagt, du kannst dich nicht so oft erinnern.
Jetzt wieder, aber ich weiß nicht, wie geht's dir da, Sebastian?
Ich kann mich super selten an Träume erinnern. Also wenn, sind das so, ne, letzte Gedankenfetzen so vorm Aufwachen, aber das ist dann auch selten was Erzählenswertes oder selten was, wo ich jetzt nochmal einen Tag drüber nachdenke, weil mir das irgendwas sagen will. Also ich bin jetzt niemand, der super intensiv oder häufig sehr lebhaft träumt, glaube ich. Oder ich habe es einfach, ne, ich kann mich nicht dran erinnern. Typisch Mann.
Wahrscheinlich unter Umständen eher das Zweite, weil dass wir träumen ist so, das ist auch permanent Training fürs Gehirn, das Hirn arbeitet und lernt auch in der Zeit, wenn es träumt. Nur das mit dem Erinnern ist halt mal.
Aber ich träume halt auch wahrscheinlich dann weniger dramatische Dinge als jetzt Justus, denn das ist ja schon so, ne, in dem Traum, den Minninger uns da schildert, der stürzt dann mit dem Auto den Abhang runter und die retten sich durch ein Maisfeld und irgendein fremder Mann springt aus dem Gebüsch. Das heißt, fängt ja schon echt mit so einem Albtraum an, den man nicht haben möchte. Da lernt man bestimmt auch was draus, aber möchte ich nicht haben.
Ja. Sehr schön, er versucht ja auch zurückzukommen in den Traum. Das versuche ich auch mal, wenn ich mal so einen ganz tollen hatte, dass ich denke, jetzt war aber gerade spannend. Ich möchte zurück und es gelingt mir bis jetzt nicht. Wenn man luzides Träumen beherrscht, kann man wohl zurückkehren in diese Klarträume. Da muss ich noch.
Ist mir einmal passiert. Ich arbeite da gerade dran. Und mir ist das schon mal passiert. Also ich habe das schon mal geschafft.
Okay.
Tatsächlich.
Dieses Bewusstsein, ich träume jetzt und dann versuche ich zu steuern, was im Traum passiert und wie ich das erlebe.
Das kann ich ziemlich oft sogar. Okay. Und das, ich weiß noch nicht, wie man es trainiert, aber ich bin dran.
Jandy, das ist gut. Dann bist du ein Oneironaut. So nennen sich nämlich Leute, die Klarträume beherrschen.
Das war ich schon ordentliche.
Das kommt jetzt in meine Stellenbeschreibung. Das schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf mit rein.
Rechercheleistung direkt hier, hör mal.
Ja, ich habe mir schon Mühe. Ich kann halt nicht anders mittlerweile, ne? Ich muss das dann auch direkt.
Ja, ich finde das aber auch cool, so ein bisschen links und rechts dann auch noch Sachen gucken oder so. Also ich war irritiert, weil es wird ja geschrieben, dass der Justus natürlich auch so unruhig schläft und träumt, weil es ja so unfassbar heiß ist. Und dann stöhnt er da über 29 Grad, wo ich jetzt so dachte, geht aber noch mehr, oder?
Aber nicht nachts.
Ja.
Also bei uns ist, glaube ich, eine tropische Nacht bei uns in Deutschland liegt, glaube ich, bei über 20 Grad. Das nennen wir schon tropische Nächte. Und da wird dir schon ziemlich heiß. Und 29 Grad, ich glaube, das ist schon, selbst für kalifornische Verhältnisse schon heiß.
Aber man kann sich das richtig vorstellen. Ich finde, wenn man das schon so liest und man liest so, es ist so heiß und man will die Decke ja eigentlich gar nicht an sich haben. Und dann kommt da jetzt noch der Worst Case. Jetzt hört er ja auch noch so eine Mücke.
Ja.
Oh, man hat es gleich im Ohr, dieses Geräusch. Ah. Und dann bist du unter der heißen Decke und dann willst du nicht, dass das Vieh dich sticht. Und dann wickelst du dich in diese Decke und die ist schon heiß. Und dann bist du da wie so ein Kokon.
Ja.
Habe ich auch schon gemacht. Das ist zu der Rubrik kenne ich. Habe ich auch schon gemacht. Und dann, also ich wäre schon fast erstickt. Aber Hauptsache, dieses Viech kriegt mich nicht.
Ich fand halt, in den ersten Sätzen wirkt Justus halt wirklich noch mal sehr kindlich eigentlich. Also dieses, ne, man strampelt und stöhnt und es ist irgendwie so heiß und dann kommt da die blöde Mücke und man muckelt sich so ein und weiß nicht, was. Das ist halt so eine stressige, aber irgendwie auch sehr kindliche Schilderung, ne? Fand ich so.
Ich hatte da einen anderen Eindruck, weil da kommt auch der seltsame Satz, er setzte sich nackt vor den Ventilator.
Okay, den habe ich irgendwie, habe ich den überlesen?
Das ist, als er dann wach wird und dann will er sich wieder hinlegen und dann kommt die Mücke.
Okay.
Aber zwischendurch versucht er das mal mit dem Ventilator, weil er dann irgendwie sein Pyjama irgendwie auszieht und naja, gut. Das ist auch gar nicht so gut, wenn man Zug kriegt, dann, das sollte man auch gar nicht nachmachen.
Ja. Ja, auf jeden Fall wird halt echt viel auch in dem Buch immer wieder ja über diese Hitze und diese Anstrengung bei der Hitze, das ist schon so ein Thema, was sich von der, wie so eine Klammer auch tatsächlich vom übers ne, Buch erstreckt.
Und gefällt mir aber auch sehr gut, weil so mit Hitze kann ich auch nicht so gut umgehen und das ist dadurch, dass sich das noch intensiver, finde ich, durchzieht als im Hörspiel, da wird es zwar auch genannt, aber im Buch ist es viel präsenter. Macht es auch dieses Unangenehme. Also wir steigen schon echt mit so einer unangenehmen Situation, die vielleicht auch viele kennen, eben mit, oh, alles ist so heiß und man kriegt keine Abkühlung und dann noch so ein Mückenviech und so. Ja. Ja.
Genau.
Und die Mückenviecher, die werden ja auch noch mal krasser. Ich meine, jetzt am Anfang ist es halt, ne, ja. Titus weckt ihn dann am nächsten Morgen mit so ein bisschen, also schon viel Text, ne? Also wenn ich so geweckt werden würde, hey, heiße Nacht und dies und das und wir konnten auch kaum pennen und bla bla bla, also schon echt viel am Senden. Und Justus ist voll melodramatisch, weil ihn so ein Vieh ins Ohrläppchen gepiekst hat, wo man so denkt, okay, da kommt noch mehr, Leute, ne? Also, ja, aber es ist halt schön, dass das als Motiv schon mal gesetzt wird.
Ja, und wir haben vorhin kurz über TKKG gesprochen. Ich hatte da auch diesen TKKG-Moment, wenn es klopft und Justus sagt so herein, wenn es kein
Pauker ist.
Pauker ist. Ich glaube, das habe ich da auch schon gehört. Und es ist eigentlich auch eine Abwandlung von einem Sprichwort, weil eigentlich heißt es herein, wenn es kein Schneider ist. Und das hieß irgendwann mal wahrscheinlich Schnitter statt Schneider. Also von daher, also wenn der Tod vor der Tür steht, besser nicht.
Ah, ich habe mal gehört, das heißt das, weil die Schneider früher dann zum Bezahlen reinkamen. Ne? So nach dem Motto, herein, wenn es kein Schneider ist, weil dann muss ich hier Kohle abdrücken. Aber beides nicht besonders beliebt, ja.
Genau. Ich habe nämlich auch nachgeguckt, weil ich dachte, gibt es das mit Pauker? Warum? Ne? Also was? Aber ja.
Und Pauker für Lehrer, für die, ist es vielleicht auch nicht mehr so 2024 der Ausdruck.
Echt?
Aber uns ist noch Pauker vertraut.
Habt ihr so junge Hörer und Hörerinnen?
Ich versuche ja auch immer für alle zu senden, so für die 88.
Ich muss auch einmal an die Kinder denken.
Ja, sehr gut.
Ja, dieses verdammte Miststück, ja, was ja Justus die Mücke betitelt, ne, hat ihn also gestochen. Ja. Und Titus erzählt aber dann schon auch gleich, dass er heute noch zur Kundschaft fährt. Ne? Also er spannt ihn gleich schon oder er fragt ihn ja, ob er mitmacht, Dinge abholen von einer Dame.
Ja.
Was wissen wir noch nicht.
Nee, und er soll mal kalt duschen gehen, wo ich auch sage, Obacht, Obacht, ne, wenn es so heiß ist, lieber lauwarm duschen. Das ist viel besser für den Kreislauf. Ja,
das stimmt.
Und auch nicht kalte Getränke trinken, sondern lieber so lauwarmes. Aber das ist ja auch nicht so sexy, von daher. Ja.
Genau. Wir kriegen aber auch erstmal nicht viel Infos noch, ne, über die Kundin, sondern erstmal so ein bisschen Vorurteile. Ne? Titus sagt so, ja, wir müssen irgendwie nach Beverly Hills, da wohnen steinreiche Leute, irgendwie meistens geizig. Wenn die irgendwas wollen, dann hat das einen Haken oder so. Ne? Aber wir wollen dahin. Ne? Kommst mal mit gleich.
Genau. Ist er ja auch neugierig. Ne? Er will ja immer mal gucken, was er noch so abstauben kann. Ja. Ne?
Also von daher, ich bin mit dem ersten Kapitel einigermaßen bin ich okay. Es ist jetzt nicht was mich jetzt so mega reinreißt, wo ich jetzt direkt denke, wow, aber es ist auch mal was Neues, so dieses so, ja. Und ich habe sehr viele Kenn-ich-Momente, so mit der Mücke und dem Schlafen und es ist so heiß. Und
ja. Ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass der Minninger das gestrichen hat, ne? Weil es ist halt nur so ein bisschen Stimmung eigentlich, ne, und nichts Substanzielles.
Ja, oder weil er nicht erklären wollte, warum Justus Jonas nackt vorm Ventilator sitzt. Ist ja ein Kinderhörspiel.
Weil das hätte er ja sagen müssen dann, ne, so im Hörspiel. Ich setze mich jetzt nackt vor dem Ventilator. Ja, der Erzähler hätte das ja übernehmen können. Justus setzte sich nackt vor dem Ventilator. 18-Plus-Version. Ja. Zweites Kapitel, Schwindel. Wer schwindelt hier?
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Also machen wir immer diesen Scherz. Also wenn bei uns hier in die Physiotherapie-Praxis jemand kommt, der Schwindel auf dem Rezept stehen hat, dann rufen wir auch immer der Lügner als nächstes, bitte, ja.
Das ist so witzig, ja, das ist halt auch, glaube ich, gar nicht so originell, aber das haben wir in der Oberstufe auch gemacht. In dem Moment, wo man sich selber die Entschuldigung für die Schule schreiben konnte, haben wir dann auch als Begründung Schwindel draufgeschrieben und fanden uns mega originell und lustig.
Es ist mir komplett durchgegangen. Was? Okay.
Nee, weil genau, du ja auch noch nie blau gemacht hast, ne, früher, deswegen.
Stimmt. Ja. Ja. Ich bin meistens wirklich immer hingegangen, ja.
Confessions am Nachmittag hier.
Ja, wir fahren zu Mrs. Hazelwood.
Cooler Name.
Zur Frau Haselnussholz.
Ja. Die hat blinde Fenster schon mal von außen am Haus, genau.
Sehr sprechend.
Wie praktisch.
Sehr
sprechend, ja, auch wie das ist, glaube ich, mit der einzige Vorteil am Blindsein. Du siehst nicht, ob die Fenster geputzt werden müssen oder nicht. Auf jeden Fall, das Haus sieht halt insgesamt in einem nicht ganz so guten Zustand aus. Das blättert alles ab. Es ist ziemlich zugewuchert und für Beverly Hills eigentlich ungewöhnlich.
Ja.
Wir erfahren schon mal, dass sie auf Pünktlichkeit Wert legt, finde ich. Ne? Also sagt ja, sie hat gesagt, sie sollen pünktlich sein. Und das sind sie natürlich auch. Gell? Und sie macht aber erstmal lange nicht auf, nachdem sie sich angemeldet haben.
Aber irgendwann dann doch. Und sie ist so ein bisschen seltsam und fragt erst irgendwie, wo ihre Haushaltshilfe ist. Und Titus hält ihr die Hand hin und sie reagiert irgendwie nicht. Das ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Und sie sagt, ach, sie leidet ja auch so unter der Hitze und sie war im Krankenhaus. Und man denkt sich schon, oh, die Dame hat aber eine Menge zu erzählen. So. Und ja, sie hat seit 2 Tagen Unterstützung von Laura und Titus will sofort zum Geschäftlichen übergehen und sagen so, was ist denn hier mit ihrem Inventar? Der möchte sich da auch gar nicht ewig aufhalten, glaube ich.
Fand ich übrigens ein krasses Detail. Im Hörspiel ist ja nur so, die ist seit kurzem da. Seit kurzem kann ja auch eine Woche, 2 oder 3 sein. Ja. Im Buch sind es halt 2 Tage. Und wenn du dir jetzt überlegst, was die Laura da auch alles malochen muss für ihr Unglück. Also die hat in den 2 Tagen ja zum Beispiel schon diese kompletten 27 Kisten Bibliothek einfach auch schon mal packen dürfen, ne?
Stimmt.
Die hat da schon mal echt rangeklotzt.
Stimmt, plus irgendwie wässern, putzen, Listen schreiben, das haben sie ja auch schon gemacht.
Kochen.
Ja.
Staubsaugen und was da sonst noch so ist.
Also ich weiß nicht, ob die sich das alles so gut überlegt hat. Aber genau, sie ist halt seit 2 Tagen als Haushaltshilfe da und man kriegt halt eine Idee von den Schilderungen, dass es auch ganz sinnvoll ist, dass die Mrs. Hazelwood Hilfe bekommt. Und sie erzählte auch direkt, dass sie eben einige Wochen im Krankenhaus gewesen sei und deswegen viel liegen geblieben sei. Ne? Und ja.
Was übrigens schön ist im Hörspiel, da beginnt es ja wirklich auch szenisch. Da ist ja nicht der Erzähler, der anfängt, sondern Onkel Titus und Justus Jonas stehen vor der Tür und unterhalten sich. Und man hört Vogelgezwitscher und so ein Ding-Dong von der Klingel. Und direkt am Anfang hören wir dann halt Marianne Kehlau als Mrs. Hazelwood, was mir sehr gut gefällt.
Ja, natürlich. Einfach tolle, tolle Stimme. So, auch gut besetzt im Hörspiel, ja. Mhm.
Genau, und sie sagt, es geht halt um Bücher, sie möchte gerne ihre ganzen Bücher verkaufen, sie möchte ihre Bibliothek auflösen. Du hast eben schon gesagt, 27 Kisten sind schon gepackt und da ist so alles dabei, es sind 1040 Bücher. Und sie möchte auch damit nicht zum Antiquar, weil das sind alles Hals am Schneider.
Ja, genau. Hat sie irgendwie namentlich, mit einem hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, aber irgendwie traut sie auch der ganzen Zunft nicht richtig über den Weg, genau. Ne? Und
ja, dass die irgendwie für billig Bücher kaufen und sie dann teuer wieder verkaufen, das versteht sie ja nicht. Sie fände ja 50-50, fände sie ja besser. Naja.
Ja. Aber ich finde es schön, dass das wird ja so als monströser Stapel beschrieben, dieser Kistenhaufen. Und sie sagt ja dann eben auch nochmal, ne, Lexika, Bildbände, Romane, Kinderbücher, Sachbücher. Das heißt, es wird nochmal die ganze Bandbreite auch so erwähnt. Und es wird halt auch direkt gezeigt, dass Justus da ja schon auch schnell angefixt ist und selber ein großer Bücherfreund ist und sofort auch entdeckt, was ihn da reizt und ein besonderes Exemplar auch sieht, was ihn reizt. Ich glaube, das kommt ja im Hörspiel auch gar nicht vor, ne? Dass er diesen Bildband über Hitchcock sieht, den er da auf über 300 Euro schätzt und sofort sich irgendwie Hals über Kopf verliebt in das Ding. Mhm. Ja, das ist halt irgendwie echt ganz schön, weil Justus so der auch nochmal als Bücherwurm da auch geschildert wird.
Genau, und dann merkt man aber schon, dass sie da so ein bisschen auch das mit, ja, es ist meine Bibliothek und ich, das muss alles weg und ich kann das nicht mehr sehen. Und man merkt schon, die ist schon irgendwie auch, das ist schon dringlich, die will das weghaben. Ne? Und Justus versteht das nicht, ne? Warum will sie jetzt ihre ganzen Bücher weghaben.
Aber dann demonstriert sie ja sehr, sehr eindrücklich, warum sie diese Bücher nicht mehr braucht. Sie nimmt halt ihre Sonnenbrille ab und Justus sieht halt in ihre milchigen Augen und erkennt halt, oh, die Frau ist blind. Und das ist halt im Hörspiel auch sehr dramatisch gemacht, mit sehr viel Dramamusik, und der Erzähler beschreibt es dann halt an der Stelle.
Ja, weiße Kugeln.
Ja, das ist schon, wenn du dich.
Ja, keine Pupille, keine Iris. Ja, das ist sehr eindringlich, ja.
Und dann macht sie halt weiter auch, ne, im nächsten Kapitel, dass sie halt sagt, sie sei halt verbittert. Und ich denke immer nur, kann ich total verstehen. So, weil sie kann die Bücher halt nicht mehr lesen. Und das ist so, also für jemanden, der gerne liest, das ist so das Schlimmste, was einem natürlich passieren kann, ne?
Ja, da habe ich auch brandaktuell tatsächlich jemanden, der bei uns in der Praxis da ist. Eine Dame, die eine Bibliothek von 4.000 bis 5.000 Bücher hat. Und genau das gleiche Schicksal erlitten hat wie unsere Mrs. Hazelwood. Das fand ich auch so krass, wenn man denkt, wenn man das so hört, ne, und keinen so richtig so, sag ich mal, kennt, der das erlebt hat, aber da jetzt letztens von einer Kollegin gehört, dass sie da jemanden betreut, dem das genauso geht, dachte ich so, wow, krass. Ja, die halt auch ihre Bücher sehr liebt oder geliebt hat. Ne? Und
Titus kommt ja auch so daher und sagt, ja, aber es gibt ja auch Blindenschrift. Und ich dachte in dem Moment, ja, das ist aber anders. Und sie sagt ja auch, nein, das ist was anderes.
Ja, ich dachte auch, das ist total passend für euch und euren Bücher-Podcast, mit welcher Liebe Mrs. Hazelwood, also klar ist da diese Verbitterung drin, aber auch diese ja fast schon lyrische Beschreibung, ne, was man alles an Gedanken und Gemälden zaubern kann aus diesen 26 Buchstaben plus ein paar Sonderzeichen. Also wie begeistert sie eigentlich davon schwärmt, was Sprache und Wort und Buch so für einen Zauber aufbauen können. Das hat Minninger, finde ich, da auch echt schön nochmal so auf den Punkt gebracht.
Auf jeden Fall. Und ich habe auch noch kurz mal zur Blindenschrift nochmal recherchiert. Also es gibt zwei Arten. Es gibt eine Reliefschrift, da sind wirklich die Buchstaben so geprägt. Und das, was aber viele von uns kennen, wenigstens vom Namen her, ist halt die Punkt- oder die Braille-Schrift. Mhm. Die hat ein Mann namens Braille 1825 entwickelt. Die besteht aus 6 erhabenen Punkten. Und damit kann man dann halt mit den Fingerspitzen, kann man diese Punkte so abfahren, wenn man dieses Alphabet dann kennt. Das funktioniert schon ganz gut, aber, und das war mir gar nicht so klar, bis ich es dann halt gelesen oder nachgelesen habe, dass Brailleschrift halt viel mehr Platz braucht als gedrucktes. Und das Papier muss auch viel dicker sein, damit diese Punkte überhaupt nach außen dringen können. Das heißt also, wenn man einen Vergleich braucht, der Duden in Brailleschrift umfasst 18 Bände. Also es ist einfach so lapidar zu sagen, ja, dann gibt es das halt in Blindenschrift. Also nicht jedes Buch lässt sich einfach übertragen, das kostet halt auch viel Geld. Und da ist natürlich heute mit der Technik viel mehr möglich. Also die Blinden profitieren natürlich extrem heute, dass es Computer gibt, da gibt es verschiedene Systeme und so. Aber als es wirklich jetzt nur Sachen in Papier gab, da war halt da auch jedes Buch extrem kostbar.
Ja, aber es ist spannend. Genau. Und auch das ist mir sofort aufgefallen, dass ich das cool finde, dass Minninger so eine Figur, so einen Charakter reinnimmt in seine Geschichte. Ne? Ich musste noch mal denken an hier im Band des Voodoo, ne, wo jemand eben ohne Kehlkopf unterwegs ist. Also er traut sich halt auch, Figuren zu zeichnen, die so ein bisschen abseits des Mainstream irgendwie besetzt sind. Ne? Das fand ich schön.
Ja, und dass sie ja auch so diese Verbitterung hat, das finde ich halt, das macht sie halt auch so besonders, dass sie da auch so mit umgeht und sagt, so, und deshalb will ich diese ganzen Bücher auch nicht mehr, die erinnern mich nur an Dinge, die früher halt schön waren und die kann ich jetzt nicht mehr genießen, also muss das weg.
Ja. Genau. Und weg heißt dann ja eben, ich würde es gern spenden, aber irgendwie will es halt auch keiner haben. Ne, den Versuch hat sie ja wohl auch schon unternommen. Ich weiß nicht, ne, wie ausgiebig, aber sie schildert zumindest, dass sie auch versucht hatte, da irgendwie mal was zu spenden und das keiner haben wollte und Antiquariat will auch keiner haben und ihr geht es halt auch nicht ums Geld, aber sie muss das irgendwie jetzt loswerden. Ne? Und dann wird ja schon auch gesagt so, dass Titus Jonas ihr empfohlen wurde als ehrlicher Geschäftsmann und sie eigentlich darauf hofft, dass sie da jetzt die Sachen loswerden kann.
Und da habe ich auch wieder so ein Kennig dran gemacht, weil immer wenn, also ich habe auch immer von einer großen Bibliothek geträumt und dachte, ah, umgeben von Büchern, das ist mein Traum, merkte aber auch irgendwann, oh, die lese ich gar nicht mehr alle und die stehen hier halt rum, die stauben zu, die fangen sogar irgendwann an zu riechen, wenn es so billiges Papier ist und wenn man sich dann versucht, von Büchern zu trennen oder auch Sachen aus dem Studium, wo ich dachte, das war teuer damals, so, das ist noch super in Schuss und dann will es keiner haben oder auf so Portalen, wo es dann irgendwie 1 Cent für so ein Buch gibt, aber wegschmeißen will man es auch nicht, also so dieses, ich habe da so viel Geld reingesteckt und hatte da auch ganz viel Liebe für und dann will es keiner mehr haben, ist auch ein blödes Gefühl.
Ja, aber ich glaube, das wird auch tatsächlich in den kommenden Generationen wahrscheinlich nochmal was weniger mit den Büchern. Ich weiß, wir sind ja jetzt auch vor einem guten Jahr umgezogen und das Umzugsunternehmen hat ehrlicherweise gestöhnt und gesagt, wir hätten schon ganz schön viele Kisten mit Büchern, wo ich so dachte, okay, wahrscheinlich gibt es halt auch viele, die jetzt jünger sind als wir, die halt nicht mehr unbedingt den Duden auch in 12 Bänden noch mitschleppen und sagen, der sieht auch noch schön aus im Regal, ich behalte den. Ja, ne, kann sein. Hm. Aber
ne? Ja, aber so Blättern in Büchern finde ich auch toll. Also ich merke das immer noch so, ich habe ja Kunstgeschichte studiert und was so übergeblieben ist, also so Bildbände finde ich halt immer noch großartig. Oder Kochbücher finde ich auch viel schöner als irgendwie Rezepte aus dem Internet ziehen. Einfach so, ah, wenn die gut bebildert sind und so, toll.
Ja. Ja, was genau, wie geht's da weiter? Titus ist eigentlich so ein bisschen überfordert mit der Idee. Ne?
Genau,
so.
Der weiß nicht, was er machen soll. Der würde die Bücher mitnehmen, weiß aber nicht, wie er die jetzt auf dem Schrottplatz irgendwie loskriegt. Ne?
Und da genau, und sie sagt aber noch, er könnte sie auf Kommission mitnehmen. Also das heißt, erst wenn er sie verkauft hat, gibt er ihr das Geld. Das ist ja schon mal ein Entgegenkommen von ihr, aber so richtig will er nicht. Genau, und dann sagst du, Jenny, hat Justus eigentlich eine sehr gute Idee.
Genau, die wollen nämlich eine Online-Versteigerung machen. Ne? Die haben dann da ihre Listen und stellen das da rein und dann wird ein Mindestgebot festgelegt und dann kann der Meistbietende das dann haben. Ne? Und das ist eigentlich eine super Lösung.
Ja. Ja, und das war ja die Zeit, wo eBay auch richtig, richtig oben war. Also 95 wurde eBay gegründet. Ich weiß gar nicht, macht man heute noch eBay, aber eine Zeit lang haben wir doch alles zur Versteigerung. Das war ja wie so eine Sucht auch. Meistgebot, ich habe ja dann irgendwann nur noch neu gekauft und
genau, ich hatte dann auch mal geguckt, 99, glaube ich, ist eBay in Deutschland an den Start gegangen, 95 in den USA gegründet, weil ich dann aber auch dachte, 1040 Bücher auf eBay, die haben auch keine Idee, was die sich da antun wollen, aber ja.
Aber es gibt ja zum Glück diese Liste.
Ja, genau.
Das ist ja schon die halbe Arbeit, wurde ja schon gemacht.
Und die haben ja Zeit in ihren Sommerferien, die sie ja das ganze Jahr über haben. Also von daher.
Ja, die paar Fotos, die man noch machen muss und zuordnen muss. Das ist
ja. Ach, da gibt man doch nur diesen IBAN-Code
ein. Ach so. Ja, natürlich.
Der Scanner-Bob kann das bestimmt alles.
Aber es ist natürlich irgendwie eine coole Idee, dass Justus da schon als Jugendlicher dann eben auch die moderne Technik zeitgemäß auch nutzen will, um da zu helfen. Und genau, erwähnt halt auch seine beiden Freunde, was ich total cool finde, dass er dann so diesen Impuls hat, die Visitenkarte zu geben und es dann nicht macht, weil er halt sagt, die ist ja blind, ne? Da kann ich gerade nicht wirklich mit punkten.
Ja, aber es ist so auch ein Moment, wo wir oft auch immer so merken, dass man dann halt da schnell auch verbal in so ein Fettnäpfchen tritt. Das hatten wir ja später dann auch mit dieser seltsamen Jennifer, die dann auch solche Sachen sagt, wir müssen das unter 4 Augen besprechen. Ach so, So. In der Regel, also die blinden Menschen, die ich kenne, nehmen das auch gar nicht so krumm. Die sagen auch sowas wie auf Wiedersehen, so ohne dass alle sofort zu Staub zu fallen vor lauter Peinlichkeit.
Aber ich finde es schön, dass Minninger sich Mühe gibt, diese Redewendung und damit so ein bisschen zu spielen. Also das merkst du halt schon, dass er da auch Bock drauf hat, dieses Motiv mehrmals aufzugreifen.
Und die nehmen es ja meistens dann auch nicht so krumm. Ne? Also es ist ja meistens so, dass man dann selbst natürlich total betroffen ist und sagt, was habe ich denn jetzt da gerade gesagt? Und meistens ist es ja auch diese Krux, dass einem dann gerade dann sowas rausrutscht, wenn jemand vor einem ist. Ne? Das ist ja auch so ein
Hast du nicht immer kommen sehen.
Aber es passiert.
Hast du nicht immer kommen sehen.
Nee.
So.
Und wie gut, dass uns jetzt ein Schrei rettet, um mal eben abzulenken von diversen Peinlichkeiten.
Jetzt geht die Luzi ab. Also das ist im Hörspiel ja so krass. Das ist das, was man, glaube ich, noch so ganz präsent hat, dieses Geräusch, was dann kommt, wenn so dieses Hornissenthema ist.
Ja, es wird einfach in diesem Hörspiel extrem viel geschrien. Das ist auch einer meiner Minuspunkte, weil das ist so, wie soll ich denn da schlafen? Da bin ich vielleicht noch wach, aber gut. Aber der Schrei ist auch wirklich gut. Und wir sehen eine Frau, die schreiend aus dem Gartenschuppen flieht und um sich schlägt und ins Bad rennt. Und da laufen wir dann alle hin und finden da Laura, der gerade das Gesicht zuschwillt.
Ja, und das ist ja auch, muss man sagen, noch also echte Panik von Laura. Ne? Ja. Also ohne jetzt zu viel vorzugreifen, aber da ist sie ja noch nicht in ihrem Plan und ihrer Rolle oder sonst was, sondern da ist sie einfach ganz in echt im Geräteschuppen von Hornissen angefallen, gestochen worden und kommt halt in echter Panik da reingestürmt. Und das wird halt auch irgendwie cool beschrieben, so mit entstelltes Gesicht, furchterregende Fratze. Also da spart Meninger auch nicht an Worten, um das irgendwie drastisch zu machen.
Vielleicht hatte Herr Minninger im Sommer davor auch irgendwie so ein Wespenerlebnis oder so, weil irgendwie ist es so echt und natürlich diese Panik, also wenn hinter mir eine Hornisse her ist, da wäre ich aber auch die Erste, die ganz schnell vorne ist und ganz laut schreit. Also ich möchte mich da selber auch nicht von ausnehmen, dass ich da ruhig stehen würde und denke, du gehst bestimmt gleich weg.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Rocky Beach tatsächlich gelesen habt. Da gibt es so einen Beitrag aus dieser Fragebox mit Minninger, wo er nämlich auch sagt, dass er in dem Buch eine eigene Phobie mit bearbeiten wollte. Ne? Da wird er irgendwie gefragt und sagt halt irgendwie Ameisenmensch, ne? Spielt ja auch. Gibt es eine Parallele, spielt eine Rolle, ist eins seiner Lieblingsbücher. Ne? Und die Motivation für den Insektenstachel war aber die Auseinandersetzung mit einer eigenen Phobie. Insofern wird er da wahrscheinlich an den drastischen Schilderungen auch irgendwie sich selber was Gutes getan haben.
Wie krass, da muss ich kurz einhaken, weil wenn du das gelesen hast, hat er deshalb Marianne Kehlau auch besetzt, weil sie ist ja Letitia Redford in der Ameisenbench.
Das stand da nicht drin, das wüsste ich jetzt auch nicht, weil das ja auch dann doch eine andere Figur ist, ne? Also es steht halt schon, dass er den das Dr. Woolley halt nochmal auftauchen lässt, auch insofern absichtlich, weil er halt sagt, er ist eh davon ausgegangen, dass einige das Buch für so einen Abklatsch vom Ameisenmensch halten, dann kann ich auch da einen draufsetzen und den Dr. Woolley direkt nochmal als Figur auftauchen lassen. Genau. Aber jetzt wegen der Hörspielbesetzung habe ich da jetzt nichts gefunden.
Ah, okay. Auf jeden Fall lernen wir jetzt Laura kennen. Und das ist halt im Hörspiel auch extrem dramatisch. Also die Schreie sind gut, die Musik ist gut eingesetzt. Und dann hören wir halt Laura Regina Lemnitz, die auch Whoopi Goldbergs Stimme ist, die man kennt als Stimme. Oder auch Kathy Bates.
Ja.
Ich mag die Stimme total im Hörspiel, bin aber immer irritiert gewesen, weil ich das Gefühl hatte, die ist älter als die Figur.
Ja.
Und die Figur ist ja im Buch unter 30. Mhm. Die Sprecherin war zu dem Zeitpunkt schon 54 und ich finde, das höre ich auch.
Ja.
Und sie wird geduzt. Also irgendwie hatte ich da immer so, also ich habe das Gefühl, sie ist einerseits geil besetzt, aber nicht hundertprozentig richtig besetzt. Aber das
Im Hörspiel gibt es ja auch diesen einen Moment, wo sie da von der Disco erzählt, was dann total das Bild ins Wanken bringt. Das ist im Buch natürlich nicht so auffällig, aber wenn man das Hörspiel eben kennt, stolperst du da auf jeden Fall drüber, ja.
Genau, bei mir ist es nämlich auch so gegangen, dass ich sofort, als ich das Hörspiel gehört habe, sofort Whoopi Goldberg im Kopf hatte. Und da die Laura nun auch ja eine dunkelhäutige ist, ne? Also sieht sie für mich auch, wenn ich das Hörspiel höre, auch aus wie Whoopi Goldberg. Ja,
aber auch das ist ein Detail, was du nur im Buch hast, ne? Dass sie eine Schwarze ist, das wird im Hörspiel nicht
gar
erwähnt.
Gar nicht, überhaupt nicht thematisiert, genau. Und deswegen passt die Stimme ja wiederum, ne? Weil ja die passt eben, ne? So vom Timbre her, ja? Und aber sie war mir, also als ich dann gelesen habe, okay, die ist doch so jung, war ich auch überrascht.
Ja, mich hat auch dieses Duzen gestört. Auch, dass Mrs. Hazelwood sie halt von Anfang an duzt. Vielleicht duzt man auch seine Hausangestellten. Ich weiß nicht, was da so gang und gäbe ist. Oder dass sie vielleicht, weil sie zu den Jungs später auch sagt, ach, sie will sich ja von den Jungs später auch duzen lassen. Vielleicht hat sie das zu Mrs. Hazelwood auch gesagt.
Genau,
und
dann
fühlt
sie
sich nicht so alt.
Ja.
Aber das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Ja. Mhm.
Ja, auf jeden Fall ist sie ganz schön zerstochen, ne? Und muss dann doch mal ins Krankenhaus, weil es könnte dann doch schon mal gefährlich werden bei so fünf Hornissenstechen. Stichen?
Drei.
Meine Gott. Ah, drei hat sie, okay.
Drei, aber sie sagt ja irgendwie, sieben töten ein Pferd, drei töten einen Menschen. Das ist so ein, das ist im Volksmund durchaus so, genau so tradiert. Aber die Hornisse, obwohl sie ja irgendwie riesig ist und so, also das Gift, was sie hat, ist nicht so schlimm wie das zum Beispiel von einer Biene. Es tut halt nur sehr weh, weil da so ein Schmerzverstärker drin ist. Und bei einer Biene ist halt der Nachteil, da bleibt der Stachel ja oft drin in der Wunde. Und man hat einfach nicht so viel Erfahrungswerte von Hornissenstichen. Deshalb ist es bei Wespenstichen und bei Bienenstichen, da kennt man einfach viel mehr und da hat man oft auch eine, also man darf natürlich kein Allergiker sein, das gehört natürlich noch dazu, weil da ist ja einer schon zu viel. So.
Ja.
Aber darf ich euch noch was zu Hornissen erzählen? Ich habe sehr viel zu Hornissen recherchiert.
Obwohl uns das Buch natürlich auch schon erstaunlich viel über Hornissen und Moskitos wirklich an die Hand gibt auch, ne? So Bio-Unterricht gibt es da auch im Buch stellenweise,
ja,
aber lass mal hören, was du noch so hast.
Also, die Königin ist 23 bis 25 Millimeter groß. Das ist schon relativ, das ist schon groß. Also, die sehen auch wirklich so aus wie auf dem Cover, da können wir uns das nochmal angucken. Standen bei uns in Deutschland lange auf der roten Liste, weil gefährdet. Das ist seit Mitte der 70er Jahre, kommen sie bei uns hier wieder häufiger vor. In Nordamerika gibt es die erst seit 1840, weil da haben die Menschen sie halt irgendwann eingeschleppt. Und das Interessante ist, dass nur nur die Königin den Winter überlebt. Die ist also ganz alleine, wurde im Vorjahr befruchtet und fängt dann im Frühjahr, wenn es wärmer wird, an, das neue Nest zu bauen. Und das macht sie ganz alleine, gerne so auf Dachböden und Geräteschuppen. Das passt dann auch wieder zu unserer Geschichte. Da, wo es regengeschützt ist und gerne in Hohlräumen. Und also die Königin beginnt ganz alleine mit ihrem Nestbau und dafür zerkaut sie Holzfasern und klebt die irgendwie aneinander und macht so Zellen und schafft am Anfang 1,6 Zellen pro Tag. Und da legt sie immer ein Ei rein. Also sie, und das sind dann ihre Arbeiterinnen, die sie dann letztendlich da aus den Eiern rauszieht und macht es letztendlich alleine, bis etwa 40 Brutzellen fertig sind. Und dann, bis so eine Larve mal geschlüpft ist und sich verpuppt hat, also bis die mal wirklich Verstärkung hat, dauert es relativ lange, so 30 bis 50 Tage, bis du so eine fertige neue Hornisse hast. Und die helfen dann, die übernehmen später dann die Arbeit, weil am Anfang hat das ja alles die Königin gemacht, die ist nachher wirklich nur noch zur Eierablage da. Und die fangen dann an, sie zu füttern. Das sind auch keine Veganer, die fressen sehr gerne zum Beispiel Bienen. Ich erinnere mich noch als Kind an Biene Maya und da waren die immer hinter den Bienen her, die fiesen Hornissen. Und die vergrößern dann das Nest und irgendwann gibt es dann auch Drohnen, die brauchen wir ja dann wieder für die Reproduktion. Und irgendwann im Herbst sterben die dann alle, inklusive der König, und das ganze Nest stirbt dann. Bis dann wieder ein, zwei Königinnen übrig bleiben, um ein neues Nest zu bauen. Und das fand ich schon krass, dass die das ganz alleine machen die ganze Zeit.
Ja. Das schon? Workload.
Das ist schon beeindruckend.
Und sie verteidigen ihr Nest auch wirklich sehr intensiv. Das ist so wie im Buch auch. Also wenn du da dem Nest zu nahe kommst, dann hast du ganz schlechte Karten. Und das ist noch stärker als bei Wespen zum Beispiel. Die auch gerne mal von sich aus einfach so angreifen, weil sie sich gerade irgendwie ein bisschen provoziert fühlen. Mhm. Und bei den Hornissen in der Regel nur, wenn du zu nah am Nest bist.
Doch. Ja, siehst du mal. Krasse Viecher.
Bio-Unterricht fertig.
Ja, ist cool. Also ich finde das super spannend. Genau, so Recherche links und rechts. Und ich fand es halt auch, das kommt ja dann später im Buch, ne, aber so die Frage, ob die jetzt stechen oder saugen oder weiß ich nicht. Also wir kriegen da irgendwie cool noch Infos an die Hand. Aber erstmal kriegen wir ja so einen sehr patenten Titus, der nämlich auch auf dieses ganze, oh, sieben Stiche können Pferd töten und super, ich werde sterben. Und der so, Unsinn. Na, also der macht da erstmal wieder ruhig. Ne? So, für jetzt bleib mal locker. Das fand ich total gut. Weil Laura ist ja wirklich.
Ja, aber wir brauchen auch ein bisschen Ruhe, weil
ne?
Die nächste Panikattacke kommt ja schon wieder, weil Mrs. Hazelwood jetzt die ist, die in Panik gerät, weil sie irgendwas surren hört. Und es ist wirklich eine Hornisse, die dann Justus sehr mutig mit dem Glas fängt.
Das fand ich nämlich cool, dass die dann nämlich so unterm Glas gefangen ist und dann ja auch wir und auch, ne, also Leser und alle in der Geschichte die Gelegenheit haben, die unterm Glas ja nochmal sich näher anzugucken. Da kommt ja genauso diese Beschreibung, wie groß ist die, und man sieht so diese Facettenaugen, und das ist halt eine coole Idee, dass die einmal unter diesem Glas ist und man da so nah ran kann, ohne dass es gefährlich wird.
Und wer schon mal wirklich eine Hornisse in echt gesehen hat, die sind wirklich beeindruckend und die sind halt auch so unglaublich laut. Also ich habe mal eine vor einem geschlossenen Fenster vorbeifliegen sehen und hören. Die hat durch die Scheibe geknattert. Also das ist ein richtiges Moped. Was ich im Hörspiel ein bisschen schwierig finde, aber das ist auch wieder so eine Geschmackssache, das ist wieder so ein Minninger-Esker-Moment. Da ist unglaublich dramatischer Soundeffekt, wenn dann diese Wespe in diesem Badezimmer ist. Mir persönlich ist es da ein bisschen zu dramatisch, aber
ja, der macht mich richtig wuschig. Also wenn ich das höre, da kriege ich richtig, also Beklemmung irgendwie, ne? Also das ist ja...
Ja, ist doch super. Ist genauso wahrscheinlich, wie er es haben wollte. Also,
genau, das hat er bei mir absolut erreicht. Ja. Ziel erreicht.
Vielleicht ist das Absicht, dass er denkt, so, hier wird nicht geschlafen. Zack. Immer im Rhythmus von allen paar Minuten mache ich sie alle wieder.
Ja, ich finde das super, weil es genau passt. Also ich fand halt sowieso auch diese ganze Geschichte, dieses ganze Buch, du liest das so in einem weg. Da ist halt so dieses Tempo drin und da hast du nicht viele Szenen, wo mal wirklich Ruhe reinkommt oder so. Ne? Das ist schon, glaube ich, Absicht und insofern gut gemacht. Ja.
Genau, und dann geht es ja eigentlich auch patent weiter. Der Notarzt kommt und nimmt Laura mit und Justus rät noch, am besten an das Nest mal einen Imker ranlassen, weil töten so... Gut, das finde ich sehr nett, dass er da sehr europäisch denkt. Ne? In Deutschland und in Österreich zum Beispiel soll man die halt auch nicht umbringen wegen, ne, Naturschutz in Amerika. Ich glaube, da kommt der, wie heißt der noch, der Kammerjäger und da wird alles ausgeräuchert. Aber wir brauchen den Imker ja noch für später. Von daher versuchen wir die mal zu retten und da tierfreundlich zu entfernen.
Genau. Ja, und wir haben ja dann das gefangene Exemplar, was ja auch untersucht werden kann, was ja dann eben nochmal auch wichtig ist. Ja. Genau.
Genau.
Ja, sie brechen dann nach der ganzen Aufregung letztlich auf, sind sich im Groben, glaube ich, dann schon handelseinig geworden, was die Bücher angeht. Ne? Da ging es ja eigentlich drum, dass man so sagt, ja, das können wir schon abwickeln mit dem Verkauf. Justus sagt dann, okay, ich komme halt morgen mit meinen Freunden Bob und Peter wieder. Wir holen dann die Kisten ab und dann können wir nochmal weiter quatschen. Ne?
Genau.
Ah, und endlich sind wir in der Zentrale. Oh, da freue ich mich.
Es ist so schön sackenheiß in der Zentrale.
Ja, überleg mal, das ist ja nur so ein Campinganhänger. Ja. Also,
das stelle ich mir auch richtig eklig vor.
Der arme Vogel. Ja. Und die ganze Zeit ist der arme Blackie da drin wahrscheinlich.
Stimmt. Klar.
Kommt der im Hörspiel überhaupt vor? Also, ich weiß, rechts der da rum, der ist mir überhaupt gar nicht präsent im Hörspiel.
Nee, weiß ich nicht. Also, müsste er eigentlich, aber...
Schon. Eigentlich schon, sonst
schon geht
mir
bewusstlos.
Der geht mir schon manchmal echt der ist wahrscheinlich bewusstlos, weil, oder wir haben ein Tuch drüber gelegt, dann wird es ihm noch richtig heiß, der kocht. Nee, also sonst ist der mir so präsent im Hörspiel, dass er mir manchmal selbst auf den Keks geht und bevor die dann sagen, Blackie, halt die Klappe, da habe ich das schon dreimal gesagt.
Vielleicht wussten sie auch, dass die Hornissen in der Folge so nervig sind, dass man dann nicht noch den Mühner braucht.
Oder der ist irgendwo, der hängt vielleicht, vielleicht ist der Käfig auch irgendwie auf der Terrasse irgendwie schön im Schatten bei Tante Mathilda oder so.
Ja, das wäre auf jeden Fall ganz schön nett. Ja, auf jeden Fall spielt Justus mit der Visitenkarte rum, da kriegt man sie präsentiert. Ne? Also einmal im Buch muss ja sein. Dadurch, dass es ja keinen direkten Auftraggeber gibt, spielt er halt nur ein bisschen damit rum und da dürfen wir natürlich den Text lesen.
Ja, und er erzählt Bob und Peter halt, ne, von dieser Frau, die ihn auch beschäftigt, also die, ne? Und von diesem Blindsein und dass sie auch noch mal drüber reden, finde ich auch eine spannende Frage. Kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass man gelegentlich mal so sich so gegenseitig die Frage stellt, so auf welchen Sinn könntest du denn verzichten? Und das ist schon eigentlich eine bescheuerte Frage. Ja, aber auf welchen könntet ihr denn so verzichten?
Tja, das ist richtig gut. Also auf den Hörsinn auf keinen Fall. Musik, dafür liebe ich die Musik zu sehr. Wie ich mir vorstellen könnte, ich könnte nichts mehr sehen. Horror, ja. Selbst
Schmecken, nicht mehr schmecken, ist auch blöd. Ist auch
würde ich aber, glaube ich, nehmen. Wenn ich, also, ja.
So. Was würdest
alles
du
Kacke,
nehmen?
Aber wenn, würde ich, glaube ich, auf den Geschmackssinn noch am ehesten verzichten.
Ja, weil wahrscheinlich dir, also ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat durch was mit der Nase und so, und hat die nicht mehr so viel geschmeckt. Und ich sage, oh, es ist ja furchtbar, ne? Da können sie ja gar nicht mehr leckere Sachen essen. Und sie, nö, das geht eigentlich, weil ich weiß noch, wie es schmeckt. Also sie hat so ein Geruchsgedächtnis und hat gesagt, dass wenn sie eine Erdbeere isst, dann weiß sie, wie eine Erdbeere mal geschmeckt hat, mhm, und dann isst sie die Erdbeere und es ist okay.
Da würde ich mir ja gerne mal was, also das ist ja super für eine Diät. Wenn du denkst, ich esse jetzt, keine Ahnung, ein Stück Möhre und stell mir vor, ich weiß ja, wie Schokolade schmeckt.
Ich weiß nicht, ob das so rum funktioniert.
Geil, um welche Ecke du gerade gedacht hast, aber mach mal weiter, ja?
Das ist ja geil.
Es ist ja nur so ein Gedankenspiel, aber das wäre schon praktisch.
Also so ein Salat und dann, oh, Döner. Mm.
Spaghetti Bolognese, toll. Ja, sehr gut. Und also bei mir funktioniert das nicht, weil ich habe das schon mal so mit Zucchini-Nudeln versucht und so, ja, mit viel Fantasie sieht das aus wie Spaghetti, aber es sind keine Spaghetti.
Hast du denn für dich eine Antwort auf die Frage gefunden, auf welchen Sinn du verzichten würdest?
Schwierig, aber also wenn ich jetzt Hören gegen Sehen tauschen müsste, dadurch, dass ich so viel mit Sprechen mache und so viel mit Hören, aber wenn du es nicht mehr lesen kannst, ist auch blöd. Also ich würde glaube ich auch...
Blindenschrift.
So ein erbärmlicher Ersatz.
Ja, und es gibt auch eine Gebärdensprache. Nee, ich glaube, ich möchte das... Nee.
Ja, das ist so eine Frage,
ja, du musst dich jetzt schon entscheiden. Ne? Das ist ja der Trick an der Sache. Ich will eigentlich nichts, ist natürlich... Ne? Geht nicht. Du hast angefangen, komm.
Ich glaube, dann nicht sehen. Also dann, ich glaube, dann würde ich versuchen, das Hören zu behalten.
Also geht es jetzt nur zwischen Sehen und Hören oder immer noch alles?
Das wäre das hätte ich jetzt mit eingegrenzt. Also wenn du jetzt sagst, ja gut, dann verzichte ich halt aufs Riechen.
Also ich verzichte auf Sehen. Wenn ich mich zwischen Sehen und Hören entscheiden könnte, Sehen weg.
Mhm. Ich glaube auch.
Sagt man jetzt so leichtsinnig dahin, aber ja, ne, so im Gedankenexperiment,
wenn man sich entscheiden
muss. Ging mir, glaube ich, ähnlich. Ja. Aber die These, die ja Justus da auch aufstellt, die ja natürlich auch ein Stück weit richtig ist, man weiß jetzt nicht, wie schnell das dann eben auch geht, dass ja eben die anderen Sinne den fehlenden Sinn ein Stück weit kompensieren und die fehlende Orientierung, ne, die vorher über das Sehen kam, dann über Gehör- und Tastsinn beispielsweise irgendwie ausgeglichen werden. Und das beschreibt er eben auch als das sehr Eindrucksvolle, weil er eben auch sagt, Mrs. Hazelwood hat sich zu Hause in ihrem Haus Treppe rauf, Treppe runter, dies, das total gut orientieren können, zurechtgefunden, war halt super schnell, hat auch super schnell gehört, dass dann irgendwie da der Krankenwagen kam, hat die Hornisse super schnell gehört im Bad. Und Justus ist da schon von Sekunde eins auch sehr fasziniert von dieser Frau, ne?
Ich möchte es gerne den Mrs. Holligan-Moment nennen. Ist wieder ein Minninger.
Ja, ja.
Ja, also der ist genauso, der war ja von Mrs. Holligan genauso gleich an, also fasziniert und wollte für sie einstehen. Ne? Der hat ja wieder da genau sein Ding mit dieser Dame, die irgendwie ja hilfsbedürftig ist durch ihren verlorenen Sehsinn, die natürlich jetzt nicht so verloren und so wirkt wie Mrs. Holligan. Ne? Also da ist die schon robuster, ne, und auch ein bisschen resoluter und da einfach auch schon mit ihrer Einschränkung da ja schon gut arrangiert, sage ich mal, gell? Aber Justus ist wieder fasziniert von ihr, ja.
Ich würde ja auch wieder sagen, ach, ne, der hat's auch so mit den älteren Damen. Aber ich glaube, Justus hat's eher mit den etwas Hilfsbedürftigen. Weil, war das nicht auch bei Brittany? Wurde die nicht auch blind?
Ja, angeblich oder so, ne? Ja, ja. Die teure Augen-OP.
War das vorher oder nachher, der Meisterdieb?
103 oder sowas.
Ich meine auch, das ist schon das im dreistelligen Bereich.
Später, ja, ja, stimmt.
Ja. Na, ist er da auf den Geschmack gekommen?
Krass, ja. Vielleicht hat ihn das, ja, das ist, finde ich, interessant, ja.
Ja, was ich super...
Gut, Peter, ja. Wollen wir über Peter reden, der natürlich dann wieder seinen Moment hat, ja, der dann sagt, ja, wenn die anderen Sinne da sind, kann ich mich jetzt also komplett geruchslos waschen, alle Gerüche von mir waschen und dann kann ich reinkommen und sie nimmt mich gar nicht wahr.
Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt so, das ist halt schon einer der wenigen Scherze auch so und lustigen Momente in der Geschichte, ne? Die Idee ist irgendwie, So naiv, dass sie schon fast wieder überzeugt, ne? Das ist lustig.
Ja, war schon ein bisschen. Aber es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Er traut sich es wenigstens zu fragen, weil natürlich, wenn er jetzt gerade irgendwie frisch vom Sport kommt und 3 Tage nicht duschen war, dann riechen wir wahrscheinlich den Peter alle. Aber so dieses Überlegen, so kann ich mich unsichtbar machen für jemanden, den ich sehen kann, indem ich einfach, ne, kein Deo auftrage und ganz sauber bin, ist aber durchaus, also die ist gar nicht so.
Ja. Doof. Na gut, Justus quittiert das schon als ziemlich dämliche Frage.
Also, es wird ja aufgelöst mit, sie ist ja nicht taub, ne? Also sie wird sich schon noch irgendwie tasten können, hören können, ne? Aber klar, wenn man es drauf anlegt, könnte es man, also wird es man wahrscheinlich hinkriegen, die Dame auch furchtbar zu erschrecken. Die Frage ist halt, was haben wir davon, ne?
Genau.
Will man und das? Vielleicht sind ja auch ihre Sinne so weit geschärft. Also manchmal bildet man sich ja ein, dass man auch einfach die Gegenwart eines Menschen wahrnimmt, wenn der einen Raum betritt. Mhm. Gut, vielleicht hat man auch was gehört oder eine, keine Ahnung, woran das so liegt. Oder doch was gerochen und so, aber dass man, also ich bilde mir das manchmal ein.
Und ich glaube, ich das geht das auch spüren. Sehr, sehr schnell. Also ich glaube, dass die anderen Sinne das übernehmen. Ne, weil du hattest vorhin mal so überlegt, ne, wie schnell das geht. Und ich glaube, der Körper macht das wirklich ganz, ganz schnell, die anderen Sinne da so zu schärfen, dass man dann doch viel mehr hört und viel mehr wahrnimmt. Mhm. Und dann machen sie ja gleich auch den Test, ne? Also Justus lässt sie ja dann auch einen Bonbon essen, ne? So, und sagt dann, jetzt esst das mal so und jetzt macht mal eure Augen zu und wie intensiv schmeckt denn jetzt das Bonbon, ne?
Aber das ist, da ist mir noch was eingefallen. Ich weiß gar nicht unbedingt, wie ich das da zusammenkriege, aber da bin ich manchmal verwirrt, wenn ich sowas habe. Also wenn, dass das Sehen ganz wichtig ist fürs Schmecken auch. Also wenn man etwas ist, was so aussieht wie was anderes und dann schmeckt das anders. Also als Beispiel, ich habe mal bei einem Bäcker, da gab es Gebäck, das sah aber aus wie Pommes. Mhm. Also auch in einer Pommesschale, es hatte die Form, es war auch irgendwas in Fett gebackenes, wahrscheinlich so eine Art, so Brandteig, keine Ahnung. Und dann war da so eine Himbeersoße und so eine helle, so, also es sah aus wie Tomatenketchup und Mayonnaise. Und dadurch, also es sah halt, du isst das und denkt, das Gehirn denkt die ganze Zeit salzig. Und dann ist es süß. Und ich habe es überhaupt nicht zusammengekriegt.
Ja, krass, ja.
Oder manche Leute erkennen bei so Tests ja auch irgendwie nicht, was es für ein Getränk ist. Obwohl, wenn du drauf guckst, denkst du, das muss man doch auseinanderhalten können.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ich glaube.
Also was halt wirklich krass ist, ist das, wenn man sich die Nase zuhält, wie sehr das den Geschmackssinn beeinflusst. Ansonsten, ja, kennst du diese Jelly Beans? Ja. Diese fiesen,
ja.
Die halt nach leckeren Süßigkeiten aussehen und da schmecken die nach Pups oder so. Ist auch witzig.
Pups und so, ja. Andererseits, da frage ich mich ja immer, ne, also es gibt ja auch Dinge, die gut riechen, aber ganz anders schmecken. Also wenn wir jetzt in ein Stück Seife beißen würden und die riecht vielleicht nach Zitrone, sie schmeckt aber nicht nach Zitrone, sondern nach Seife.
Das stimmt.
Da passt es dann wieder nicht, oder?
Das stimmt, aber deswegen macht man das halt besser auch nicht.
Nee. Ja, also nicht Seife essen, die da draußen.
Kleiner Lifehack, keine Seife essen.
Meine Oma hat mal Wachs-Toffifee gegessen. Wir haben mal hier eine Toffifee-Packung gehabt und dann haben wir das mit Wachs ausgegossen.
Warum?
Ach, aus Spaß. Wir waren Kinder. Ja, wir haben das einfach, dann haben wir es trocknen lassen und dann waren das so lustige Wachssteine. Ja, und die haben wir in so eine Schüssel gelegt, das sah auch ein bisschen dekorativ aus. Und ich weiß nicht, warum meine Oma das gemacht hat, weil es sah ja nun nicht mehr aus wie Toffifee, aber sie hat vielleicht gedacht, es sind Bonbons oder so. Auf jeden Fall hat sie sich so ein Stück Schimmwachs reingenommen. Und dann hat sie es so heimlich ausgespuckt.
Okay. Ja, kann man auch machen.
Zum Thema, was wir alles nicht essen sollten, fallen uns vielleicht noch ein paar Sachen ein. Aber also weder Wachs noch Seife.
Aber in dem Moment ruft das Telefon an. Nein, klingelt das Telefon und jemand ruft an. Ja, und es ist Mrs. Hazelwood. Und die sich ja nochmal, also sie hatten sich ja verabredet, um die Bücher abzuholen, 18 Uhr. Und sie sagt aber, sie sollen bitte noch Moskitonetze mitbringen.
Und sie spürt drohendes Unheil. Und es geht ihr auch nicht gut. Sie ist auch so ein bisschen neben sich. Genau.
Sie sagt halt schon, bei Laura war das alles letztlich halb so wild. Ne? Also die ist halt schon am Abend entlassen worden. Ein bisschen kühl, ein bisschen Salbe, dann fertig. Das heißt so, die große Panik mit ich sterbe gleich, das hat sie schnell erledigt. Aber bei ihr ist irgendwie hängen geblieben, dass sie sich nicht, also dass Mrs. Hazelwood sich nicht gut fühlt und irgendwie Angst hat und Beklemmungen hat und sich Sorgen macht. Und man spürt da schon, ne, irgendwas passiert da, genau. Und sie eben auch so von diesen Vorboten von Gefahr schon anfängt zu erzählen, ja.
Ja, und das ist seltsam. Also so, sie macht einen ganz anderen Eindruck als am Anfang, wo sie ja relativ tough und aufgeräumt daherkam, bis dann diese Panikattacke kam. Und jetzt vor allen Dingen, weil sie ja auch sagt, ach, der Imker war auch da und das Nest ist weg. Also diese Bedrohung ist ausgeräumt, ne? Und Laura ist auch wieder da. Eigentlich müsste es ja jetzt besser werden, aber es ist eher das Gegenteil der Fall.
Genau.
Und so, Auftritt der nächsten ungewöhnlichen Frau in diesem, in dieser Geschichte. Wir lernen die unfreundliche Jennifer kennen. Ja.
Genau, die macht nämlich die Tür auf und ja, ihr werdet schon erwartet und bam, sie verschwindet und tschüss.
Das ist mega toll gemacht von Anfang an, so die falsche Fährte. Du hast von Anfang an so eine unsympathische, verdächtige Frau, die alles daran setzt, einfach super unfreundlich rüberzukommen. Ja, das ist clever gemacht.
Es ist übrigens Brigitte Böttrich und das ist die Frau von Andreas von der Meden.
Ach. Ach, so. Okay.
Cool.
Also die Stimme von Morten und von Skinny Norris.
Cool.
Nee, macht so gut. Also man findet sie direkt unsympathisch. Also sie macht das genau, wie es sein soll. Ne? Also es ist direkt gut eingeführt. Ne? Sie ist etwa 50, ne, wird sie noch beschrieben. Ne? Und da kann man sich schon ein Bild machen.
Ja.
Genau, aber die ist dann relativ schnell an denen vorbeigerauscht und weg. Und wir begegnen wieder Mrs. Hazelwood, die wie jetzt eigentlich ganz aufgeräumt wieder ist und sofort auch gemerkt hat, ach, ihr seid ja mit dem Käfer gekommen, kenne ich.
Ja, den hatte mein Mann auch. Und dann ist er damit verunglückt. Upsi.
Also direkt, sie hat auch sowas Stimmungskillerisches, ne? So.
In your face, ja.
Andererseits, sagen wir mal ehrlich, also ein Käfer, den erkenne ich auch. Also die Mutter meiner Freundin früher hatte auch einen Käfer. Wenn die mich zum Schwimmen abgeholt hat, habe ich die Karre auch gehört, bevor der um die Ecke war. Ja. Also so ein Käfer ist schon, kann man erkennen. Weil der so pöttert.
Ja, aber wir kommen jetzt, ich finde schon, das ist so das erste Herzstück auch dieser Geschichte. Ne? Also ich meine, die kommen halt da an, halbe Stunde mal lochen, dann haben die da irgendwie die meisten Kisten verkramt. Dann gibt es zur Entspannung einen Tee. Und dabei schüttet dann Mrs. Hazelwood ihr Herz aus und hält da ja auch nicht hinterm Berg, ne, irgendwie mit der privaten Geschichte und der unglücklichen Ehe, die sie hatte, so ein Stück weit am Ende, ne?
Ja, und dass auch die Familie sich, weil die ihren Mann nicht mochten, weil das so ein armer Schlucker war und sie kommt aus sehr reichem Hause, die haben sich dann auch von ihr entfernt. Also die ist komplett, und ihr Mann ist ja dann, das hat sie ja gesagt, der ist dann halt auch gestorben. Und der war auch noch spielsüchtig. Und sie wollte ja eigentlich auch die Scheidung. Und dann ist er aber genau dann, bevor sie es ihm sagen konnte, verunglückt. Also so, und dann merkt man so, oh, oh.
Ja. Und sie schildert aber auch, dass sie ihn ja abgöttisch geliebt hat. Also, dass sie das alles ausgehalten hat für ihn, weil sie irgendwie bis zu diesem einen tragischen Moment, wo sie sagte, ich konnte nicht anders und habe mich dazu durchgerungen, über Scheidung nachzudenken und wollte mit ihm reden. Davor waren ja offensichtlich viele Jahre, in denen sie echt alles daran gesetzt hat, wie sie, glaube ich, selber sagt, auch bis zur Selbstaufgabe für ihren Mann oder für diese Idee der Ehe auch Leidensfähigkeit zu entwickeln. Das ist schon sehr eindringlich auch, ja.
Ja, das ist krass.
Ja, das würden wir heute vielleicht unter toxische Beziehungen firmieren.
Mhm. Blind vor Liebe. Mhm. Ja, ich meine, das sagt ja Minninger auch später nochmal ausdrücklich, ne, dass sie blind war. Schon vor Verlust
des
Augenlichts.
Und dass sie halt also sich auch so diese Vorwürfe macht, dass sie ihn halt, also sie macht sich ja immer noch Vorwürfe, dass sie überhaupt über Scheidung nachgedacht hat, weil er da ja danach gestorben ist. So, und sie hätte ihn aus dieser Spielsucht rausholen müssen. Aber da kann ich auch nur sagen, die ist keine Therapeutin. Und das schaffst du als Partner halt nicht. Da kannst du noch so viel Liebe investieren, wie du willst. Wenn da halt eine Suchterkrankung vorliegt, hast du halt Pech. Yep. Dann machst du halt nichts, da musst du dir schon professionelle Hilfe holen.
Genau. Aber sie sagt halt auch, dass sie dann manchmal den Verlust des Augenlichts wirklich so als Strafe erlebt. Das sind ja fast schon so biblische Ausmaße.
Ja. Haben aber ganz viele, dass aus dieser Schuld, ne, dann auch so, das ist so die gerechte Bestrafung dafür, dass ich schlimme Gedanken hatte und was Schlimmes vorhatte. Ich wollte mich ja scheiden lassen und ich habe es nicht geschafft und so. Mhm. Ja, also ich glaube, die braucht dringend mal Hilfe eigentlich. Und die hat halt keine Hilfe. Ich glaube, deshalb, die ist auch den Jungs so offen gegenüber, weil die keinen hat. Weil ihre Haushaltsangestellte will bei ihr nicht wohnen und die kennst du ja auch nur gerade. Und ihre komische Blindenlehrerin, die Jennifer, ist jetzt auch nicht gerade irgendwie ihre Freundin. Ihr Mann ist tot, ihre Familie hat sich von ihr entfremdet und abgewandt. Boah. Mhm.
Ja,
und blind.
Sie geht ja auch nicht mehr raus, weil sie blind ist. Ne? Sie ist ja auch sehr in ihrem Haus, auch auf ihrem kleinen Radius beschränkt. Ne?
Ja.
Also kein Wunder, dass sie eigentlich Ängste entwickelt und so.
Aber die hat sie ja auch schon von langer Hand oder von seit sie klein ist. Ne? Jetzt geht es ja wirklich um dieses Trauma, das sie da entwickelt hat, was sie dann in der nächsten, im nächsten Kapitel ja beschreibt, ne, warum sie eigentlich diese Insektenphobie hat.
Ein Kapitel.
Jetzt konntest du das lesen.
Jetzt wird's krass.
Ja,
ich hab so an dich gedacht.
Ja, ich war auch froh, dass das im Hörspiel irgendwie gekürzt worden ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Es sind, ja, natürlich habe ich mich da durchgekämpft, aber es war schon auch, wo ich dachte, ja, das sind auch kindliche Albträume, die ich nachvollziehen kann und die, ja, schon auch echt eklig war, ja, sich das vorzustellen. Also ne, wenn man eine Spinnenphobie hat, dann ist diese Vorstellung, dass da irgendwie ein Nest unterm Bett ist und die irgendwie in deinen Mund reinkrabbeln und dann da anfangen, im Magen rum zu hantieren und dass du dann aufwachst, weil du irgendwie Spinnen in der Luftröhre hast. Also das war schon sehr eindringlich, wo ich sage, moah, danke für die Kürzung im Hörspiel.
Ist aber, glaube ich, eine verbreitete Angst, weil dieses so, ne, es gibt auch zwischendurch, tauchen immer mal auch in irgendwelchen seltsamen Zeitungen oder so, oder auch im Internet tauchen immer mal so Geschichten auf mit so im Schnitt, wie viele Spinnen laufen dir nachts in den Mund ungefähr, ja, und so. Und das, ich glaube, das haben Forscher wirklich mal versucht zu berechnen und das gibt es nicht. Das würden Spinnen nicht tun, also das passiert nicht.
Das,
ja, und ich muss auch wirklich sagen, wenn man kein Spinnenphobiker ist, sondern Spinnen mag, so wie ich.
Was stimmt denn mit dir das, nicht?
Irgendwas ist, das hat mehr mit mir zu tun, ja.
Sehr schön, ja.
Ich muss es sagen. Ich konnte das auch schwer lesen. Also das hat mich auch, wenn es dann so in den Körper reingeht, also ich mag die ja gerne sehen und auch anfassen, aber sie müssen jetzt nicht, das war schon sehr anschaulich beschrieben, Herr Meniger.
Ja.
Ja, und wenn man sich vorstellt, das ist halt schon ganz alt, das hat sie schon, als sie ein kleines Mädchen war. Und dann, da ist ja auch die Rede von einer Freundin, die sie dann auch ausgelacht hat, weil sie mit offenem Mund geschlafen hat. Und die Eltern, die ihre Ängste nicht ernst genommen haben. Also genau. Auch da ist schon so dieser Punkt gelegt, dass sie scheinbar nie jemanden hatte, wo es mal richtig gut funktioniert hat.
Genau, ne, weil es wird ja auch gesagt, ihre Eltern wollten irgendwie eine Hochzeitsreise machen und sie hätte dann hier auf einmal so eine partielle Lähmung gehabt, ne, und wurde sie aber auch gestochen.
Ja, sie sagte ja,
vorher von einer Wespe wurde sie gestochen auch.
Ja, das muss wohl ja echt krass gewesen sein. Sie sagte ja irgendwie, es ist immer diese Abfolge von, im Traum habe ich irgendwas und dann passiert im echten Leben was und nachdem ich diesen Spinnentraum hatte, bin ich dann beim Spielen im Wald über eine Wurzel gefallen und in so ein Wespennest reingefallen und bin da echt auch übelst zerstochen worden. Die sagt ja, glaube ich, dass sie eine Woche im Krankenhaus gelegen hat, wo man, ne, also ich meine, ne, Laura ist irgendwie nach den Hornissenstichen ein bisschen kühlen am Abend wieder raus aus dem Krankenhaus, alles cool. Kriegst du eine Idee, wie übel die zugerichtet worden sein muss, um da eine Woche im Krankenhaus zu hängen? Und wenn das dann quittiert wird mit stell dich nicht so an, weil da im Ergebnis eine partielle Lähmung ist und die Eltern nur sagen, du bist eine Hypochonderin, das ist schon grausamer. Krass, ja, das ist schon grausam. Die arme Sau. Ja.
Ja, ohne Frage, genau. Und dann war es, genau, sie erzählt ja wirklich von so vielen Abläufen, ne, aus der Kindheit, dann was ihr da als Jugendliche da passiert ist und auch dann, bevor ihr Mann gestorben ist, ne, weil sie sich auch wieder mal was über Insekten angeguckt hat, so ein Dokumentarfilm oder irgendwas und dann in der Nacht ihr Mann verunglückt ist.
Da habe ich mich aber auch gefragt, warum guckt sie eine aufwühlende Doku über Wespen oder was das war, ne, oder Insekten? Mhm. Also ich würde mir keine aufwühlende Doku über Taranteln angucken, wenn ich danach Bock habe, gut zu pennen.
Ja, vielleicht ist das so, wenn man so Traumabewältigung macht, dann wird man doch mit seinen Ängsten konfrontiert. Vielleicht hat sie das versucht. Okay,
ja.
Wenn ich mir jetzt sowas angucke, dann wirkt das bestimmt, dann mag ich die.
Es sind aber auch immer andere Insekten. Ja. Also ich meine, es gibt nun mal auch sehr viele Insekten und vielleicht ist manchmal auch ein Zusammenhang, der so logisch gar, also sie hat sich am Tag vorher einen Film angeguckt oder eine Dokumentation. Ich meine, du kannst auch was in der Zeitung lesen, da kann was an dir vorbeifliegen, also so. Ja, aber für sie passt es
ja,
halt.
Ja, sie hat sich da so immer diese ihr Konstrukt ist, genau. gebaut und fühlt sich natürlich dann auch in ihrer Perspektive immer wieder drin bestätigt. Das letzte Beispiel, was sie nennt, ist ja dann auch, glaube ich, dieses mit den Heuschrecken, auch ja fast schon dieses biblische, ne, dass sie die ja. wie Haare vom Kopf gefressen bekommt oh, von so dem Heuschreckenschwarm. Und als nächstes bekommt sie dann eben vom Arzt die Diagnose, dass sie erblindet. Also das sind schon auch alles echte Hammer, die sie da zu erleiden hat. Ne?
Ja.
Ja.
Und dann kommt sie ja noch mit der Information um die Ecke, dass jetzt die Laura aus dem Krankenhaus noch die Ärzte belauscht hat, die gesagt haben, hier sind irgendwelche Moskito unterwegs. Nee, das sagt sie ja noch nicht. Das lässt sie ja noch so ein bisschen als Cliffhanger in dem Kapitel. Ne? Die, oh, da habe ich was ganz Schreckliches erfahren.
Ja, das ist sowieso bei jedem Kapitel macht der Minninger das. Ne? Immer so einen kleinen Drama-Cliffhanger. Das ist
gut so, man will ja auch weiterlesen.
Ja, ja gut, aber es ist so alle vier Seiten, ne? Ist dann schon auffällig.
Ja. Schon wieder, ach so. Ja. Noch eine Klippe. Ah.
Ja, aber die Frau, also das finde ich schon so am Anfang, die tut einem schon echt leid. Man erfährt halt wirklich ja wahnsinnig viel Privates über ihre Biografie, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das kriegst du jetzt ja nicht bei allen Figuren im Drei-Fragezeichen-Universum, dass da noch die Lebensgeschichte dranhängt. Und das ist schon eine arme Sau.
Ja, und das wünscht man sich manchmal, dass man mehr erfährt über die Leute, ne? Und dann wird so hinterm Berg gehalten und man erfährt gar nichts über die Vergangenheit oder warum die so sind, warum die so reagieren, warum die so, ne, was die eigentlich für ein Schicksal erlebt haben. Und bei ihr erfährt man halt alles, ne? Und das ist schon krass.
Ja, aber es wird langsam auch unaushaltbar. Also, weil es hört ja auch nicht auf. Es ist ja nicht nur in der Vergangenheit, sondern es geht ja immer noch weiter. Und jetzt sind wir gerade bei diesen gefährlichen Moskitos, von denen Laura Ärzte hat reden hören im Krankenhaus so rein zufällig. Die würden so einen Parasiten übertragen, der würde die Schlafkrankheit mitbringen und so einen Koma-ähnlichen Schlaf bringen. Das ist ja verwandt mit der Schlafkrankheit durch die CC-Fliege. Mhm. Das ist auch nicht wirklich schön, wenn man das so hat, ne? Weil da hat man dann Fieber und Schüttelfrost und Hautausschlag und Juckreiz und wird verwirrt und hat Krampfanfälle.
Genau. Nein, Krankheiten googeln sollte man aber nicht, Katrin, ne? Bei aller Recherche. Das ist,
ja, und immer genau. sich die Viecher dazu auch angucken. Ich weiß jetzt genau, wie die CC-Fliege aussieht.
Ja. Jetzt wird erstmal jede Mücke beobachtet und genau angeguckt unter der Lupe. Ja,
so.
Zum Glück sieht die wirklich ganz anders aus, aber das kommt auch später nochmal irgendeiner. Ich glaube, Bob sagt, dass sie, nein, das sei die nicht, ja. das, als es daher um die Mücken geht. Genau. Aber es seien wohl, also Laura hätte wohl was gehört von 10 Fällen in Kalifornien und es würde geheim gehalten, damit nicht eine Panik ausbricht. Mhm.
Also eine Bedrohung ist nah.
Ja.
Und deshalb brauchen wir jetzt Moskitonetze ganz dringend.
Ja, und das ist auch genau. erstmal dann die Aufgabe, die die drei Fragezeichen erledigen. Das hat noch nichts mit Auftrag und Detektivarbeit zu tun, sondern einfach nur Nettigkeit, dass sie der Dame helfen. Und das nimmt dann wohl aber auch so viel Zeit in Anspruch, dass sie dann feststellen, okay, jetzt haben wir eigentlich gar nicht weiter über die Abwicklung der Verkäufe und der Bücher und all dem irgendwie gesprochen. Müssen wir nochmal wiederkommen. Auch das ist ja irgendwie clever gemacht, dass es immer gute Gründe gibt, auch in Kontakt zu bleiben. So.
Genau, wo dann sagte, wir kommen dann nochmal mit dem MG und Peter dann gleich, ach so, ich bin dann also gleich wieder mit an Bord. Aha, clever Justus, ne? Ist schön. Ja. Er hat ja kein Auto.
Ja, ja, und Bob kann ja nicht. Das finde ich auch,
ist geil.
Ist eine schöne Alltagsbeobachtung, ne? Der muss nämlich zu Hause auf den Heizungsableser warten, weil seine Mutter einen Friseurtermin hat. Ja. So läuft das nämlich. Mhm. Dafür hat man Kinder, damit die dann auf einen Heizungsableser warten können.
Schön in dem Kapitel finde ich auch, dass wir erfahren, dass Justus schon mal den Bildband geklaut hat und sie schon mal ins Regal gestellt hat.
Der hat da eine eigene Agenda.
Meins. Ja. Ja, er will ihr den ja nicht wegnehmen, aber den hat er dann schon mal für sich. Ja.
Mhm. Es ist schön, dass das auch nochmal aufgegriffen wurde. Ich habe dann so gedacht, ach, okay, schön, Justus, hast du ihr jetzt den, ja, okay. Aber das, da kommt ja. ja dann noch mal was schön.
Was ich super ja, schön ist finde, ist das geblieben. Ende dieses Kapitels, wo Justus sich verabschiedet mit diesem Lächeln. Das ist eine Szene, ja. die ich schon im Hörspiel immer sehr eindringlich fand. Ne?
Sagst du es noch mal genau? Was,
ja, ja, ja toll. Also sie reden ja kurz dann noch darüber, wer eigentlich diese Mrs. White war, wo die Mrs. Hazelwood sagt, das ist hier ne, meine Blindenschriftlehrerin und
ach, die Jennifer.
Jennifer ne? Und die ist da so ein bisschen nörgelig, weiß gar nicht, warum die sich anstellt, weil die ne, kriegt doch ihr Geld, soll doch zufrieden sein. Und irgendwie ist das so eine patente Art, die dem Justus gefällt, wo ja auch nochmal gesagt wird, so, der hat die irgendwie ins Herz geschlossen und er lächelt ihr beim Abschied zu, im Bewusstsein, dass sie das ja nicht sehen kann, aber in der Hoffnung, dass sie es spürt. Und das ist halt nur so ein kleiner Satz, eine kleine Szene, die irgendwie immer für mich was hat, was mich packt.
Ja.
Stimmt.
Ja, das ist toll, ne, weil das so, sie sieht es nicht, aber sie spürt es, ne, und es ist tatsächlich so. Also ich, das denke ich, ist einfach so. Und es ist schön, dass er das aufgreift, ne, weil es gibt auch nochmal Justus Verhältnis zu ihr nochmal wieder.
Ja, und der, ne, Kopfmensch so. Justus ist da erstaunlich gefühlig, ne, so. Mhm.
Ja, weil das, glaube ich, also weil sie so Sachen erleidet, also gerade so den Verlust des Augenlichts, dass sie nicht mehr lesen kann und dadurch, dass sie, das sagt sie ja auch später, alle Bücher, die sie mal gelesen hat, sind in ihrem Kopf, so ähnlich ist Justus ja auch, der hat auch so ein fotografisches Gedächtnis. Vielleicht hat er da auch so eine Verbindung zu ihr und denkt so, Mist,
ja.
Also er kann sie verstehen und vor allen Dingen, ich glaube, er spürt auch, dass halt um sie rum halt keiner nett zu ihr ist.
Denn nach dem, was der alles so gehört hat, ne, dann vorher, das ist ja, erschlägt einen ja.
Ja.
Ja, am nächsten Tag machen sie sich wieder auf die Strümpfe, also zumindest Peter und Bob, zu ihr und treffen erstmal auf Laura, die.
Genau. Im Hörspiel übrigens darf Bob auch mitkommen. Ja. Da sind sie dann zu dritt. Da ist dann, da muss er nicht auf den Heizungsableser warten, da darf er mitkommen.
Ja, sie haben noch dieses, das ist aber auch im Hörspiel tatsächlich dann ja völlig weg, aber sie haben in der Zentrale noch dieses Gespräch über die Tiere als Vorboten von Unheil. Das finde ich halt eine nette Ergänzung, dass Minninger das so aufgreift mit die Ratten verlassen das sinkende Schiff, ne, und wo halt nochmal deutlicher wird, das, ne, zwischen diesem Rationalen, dem Sprichwörtlichen und wie Justus so zu ihr steht und eben auch sagt, also er sagt ja auch schon, ich bin davon überzeugt, dass jemand da mit den Vorahnungen und Ängsten ein gefährliches Spiel treibt. Ne, also dieser kurze Austausch in der Zentrale, den finde ich nochmal wichtig.
Da hast du total recht, das hatte ich fast schon wieder vergessen. Obwohl, dass die Ratten wirklich ein sinkendes Schiff verlassen, gehört auch eher ins Reich der Legenden. Also, dass die nach oben kommen, das stimmt. Wenn es halt unten, wenn das Schiff untergeht und es wird unten nass und denen schwimmen die Nester weg, natürlich gehen die dann in einem Schiff nach oben. Und wenn die halt an Deck sind, weiß man, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, wir sollten uns mal um unser Schiff kümmern. Ob die dann wirklich über Bord springen und wegschwimmen, ist dann die große Frage. Aber oft heißt es ja auch, dass sie das schon an Land, also während das noch am Hafen ist, dass die Ratten da schon von Bord gegangen sind und dann ist dem Schiff später irgendwas passiert. Das gibt es ja auch.
Mhm. Ah. Isolierung heißt das nächste Kapitel. Mhm. Auch eine schöne Doppeldeutigkeit mit der Wärmeisolierung im Schuppen oder der Einsamkeit von Mrs. Hazelwood, fand ich irgendwie schön.
Ja, genau.
Geil, ihr seid so zweidimensional und ich bin so, ich bei Schwindel, bei Isolierung.
Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, als ich das Kapitel gelesen habe, dachte ich, es geht jetzt nochmal um ihre Isolierung, ne, dass es nochmal thematisch aufgegriffen wurde. Und als dann das Kapitel fast am Ende war, dachte ich so, es kam doch jetzt gar nicht. Und dann kam der Schuppen mit der Wärme oder mit der Isolierung oder auch Lautstärke und sowas, ne? Und dann dachte ich so, aha.
Ja, ich habe das, deswegen habe ich das auch sehr genossen, das Buch zu lesen, weil ich so das auch schon gerne mag. So ein bisschen.
Ja.
Bei R und A hätten wir jetzt vom Deutschlehrermodus gesprochen. Genau.
Ja, richtig, genau, stimmt. Ist aber auch schön, es ist so, auch wenn die Autoren eben sowas aufgreifen, solche Doppeldeutigkeiten und so sprechende Namen. Mhm. Da kommt aber später noch was, fand ich auch ziemlich gut, wenn das dann so direkt auch so ausgesucht wird, wenn man dann genau weiß, aha, deswegen heißt das so.
Genau. Oder habe ich wieder irgendwas verpasst? Ich bin mal gespannt, was gleich.
Ja, kannst du mir überlegen, wo die wohnt.
Genau, wo die Jennifer White wohnt. Aber da kommen wir noch, da kommen wir noch hin, oder?
Da müsst ihr nachher noch mal, jetzt, ihr müsst noch mal winken.
Das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen.
Nee, alles gut.
genau.
Wir sind wieder in Beverly Hills, wir sind wieder am Haus und treffen Laura. Mhm. Und es wird sehr kumpelig, oder?
Disco und so, ja.
Ja. Ah, im Hörspiel singt sie ja sogar. Das finde ich ganz gut und gibt sich auch so sehr locker, ne? Und sie fühlt sich wie vom Igel geknutscht. Ja. Und ich habe so das Gefühl, sie shakert auch mit den Jungs, so ein bisschen.
Ja, sie versucht's, ja. Es steigt halt keiner so richtig drauf ein, ne? Ja.
Nee.
Selbst Bob ist sich dafür irgendwie zu schade.
Nee,
ach, stimmt,
der ist
ja gar nicht dabei, stimmt.
Ah, im Buch ist er nicht dabei, ja, richtig. Ja, aber ich finde auch, dass sie im Hörspiel das mehr macht als im Buch. Mhm. Ich glaube sowieso, das kommt dann später auch nochmal, ob dann nicht auch die Sprecherin da auch so ein bisschen improvisiert. Also weil ja manchmal auch so Formulierungen kommen, die ja vom Igel geklutscht, kam das im Buch vor?
Ja.
Oder ist das aus dem Hörspiel?
Ich glaube, das kam auch im...
Ich glaube, das ist im Hör, das ist auch im Buch, ja.
Weil
das
den
ist,
wichtig also, Pups, den kriegt man ja im Buch nicht.
Nee, aber ansonsten ist es sehr ähnlich von ihrer Wortwahl.
Mhm, okay.
Sie wollen sich auf jeden Fall mal das Hornissen zu Hause angucken und da ist zwar nichts mehr, sagt Laura, aber sie zeigt ihnen dann gerne den Schuppen und beschreibt das alles nochmal sehr, was da so mit dem Gartenschlauch war, zu dem sie ja wollte und dann wurde sie ja da.
Genau, bei der Gartenschlauchtrommel ist sie überfallen worden. Das ist nochmal wichtig.
Das ist die allerwichtigste Information, ja.
Richtig.
Aber bis dahin folge ich ihr noch und es klingt alles total überzeugend. Ja. Und dann wollte sie zu dem Gartenschlauch und dann haben sie diese Mistviecher halt angegriffen.
Ja. Genau, und dann merken sie aber, dass beim Schrägbalken da irgendwelche Latten weggerissen worden sind, ne?
Wo?
Ja, aber sie erklärt aber schon,
dass wahrscheinlich der Imker
sein. Ja, der hat da irgendwas rausgenommen und so, damit er da gut drankam. Also da folge ich ihr noch. Und sie unterhalten sich auch, was das überhaupt für ein Schuppen ist. Und da ist plötzlich Mrs. Hazelwood auf Socken still daher geschlichen und sagt, ja, da hat ihr Mann früher so rumgebastelt und so. Und seitdem der aber tot ist, will sie mit dem Schuppen eigentlich auch nichts mehr. Ist das jetzt halt ein Schuppen?
Ja. Genau.
Genau.
Und diese doppelte Rückwand und dieser Hohlraum und so, dann, ne, wie gesagt, sie gehen ja davon aus, das hat der Imker beim Entfernen des Nestes entfernt. Und Mrs. Hazelwood sagt ja nochmal, ne, das haben sie sich ja im Nachhinein alles als Wärmeisolierung da zurechtgebaut, ne, weil der Jill da auch gewerkelt hat und so. Also es macht bis dahin alles Sinn und wirkt wahnsinnig unverdächtig. Ja.
Total. Genau. Da wird das nochmal aufgegriffen mit dem Bildband. Weil er dann sagt, ja, er hätte da ein Auge drauf geworfen und dann
ja, aber das ist schon fast
bekommst du den aber geschenkt.
Übermenschlich, ne? Also das fand ich krass, dass Mrs. Hazelwood weiß, auf welches Buch es Justus abgesehen hat, weil sie erkannt hat am Geräusch, wie diese Zwischenblätter, wie heißt das, ich komme nicht drauf, diese Folie, die dann am Bildband dazwischen ist, Wie das dann...
Diese Knister,
genau.
Dieses Dünne. Aber das knistert. Also ich kenne das von Fotoalben.
Ja, genau.
Das früher war so über den, da wo du wirklich noch Fotos reingeklebt hast, da war auch so eine, das war so ein bisschen transparent, so ein
Papier.
So Seidenpapier, und das hatte wirklich, ja, so eine Art Seidenpapier, das war aber noch irgendwie geprägt auch, das so fast wie mit so Spinnennetzen oder so Mustern. Und ich weiß noch, als Kind, wenn ich die durchgeblättert habe, die haben ein besonderes Geräusch gemacht.
Ja, aber dieses, das Fotoalbum von 85 hat doch nicht ein anderes Geräusch als das von 84. Oder der Bildband über Autos nicht ein anderes Geräusch als der über Hitchcock, oder? Das ist schon krass.
Vielleicht war das der einzige Bildband mit richtigen Bildern.
Ja. Aber das fand ich schon irgendwie sehr.
Und der lag ganz oben, vielleicht. Dass sie noch wusste, in welcher Kiste.
Ja, die hat es schon drauf, ne? Also, ja.
Ja, übermenschliche Kräfte.
Ja, tatsächlich.
Naja, aber wer halt auch so ein fotografisches Gedächtnis hat, die Leute sind ja eh ein bisschen unheimlich. Das wünschte ich mir eher mal, dass ich das hätte. Aber ich gucke mir Sachen an und es ist sofort wieder aus dem Gehirn
raus.
Also es hat mit Vokabeln schon nicht geklappt.
Und jetzt hat sie ja nun mal kein fotografisches Gedächtnis mehr, insofern.
Aber sie zehrt ja noch davon, oder? Ja. Deshalb hat sie die Bücher ja auch, als sie noch sehen konnte, hat sie ein Buch einmal gelesen und dann konnte es weg, weil es war ja hier in ihrem Gehirn, in ihrem vor ihrem geistigen Auge.
Ja.
Deshalb hat sie es ja eigentlich noch gut, wenn man da so vergesslich ist wie ich.
Ja, dass sie den Inhalt der Bücher und so, den wird sie noch wissen, aber ich fand es einfach nur super auffällig, dass sie genau wusste, um welches Buch es da ging, weil sie natürlich auch genau dann wissen musste, wo das zu dem Zeitpunkt lag, als Justus sich das angeguckt hat und so, ne? Und dann am Geräusch erkannt hat, dass das der Hitchcock-Band ist.
Ja, aber gut, so musste Justus das wenigstens nicht klauen, hat das Geschenk gekriegt. Ist doch geschenkt.
Nein, der hätte das bezahlt. Der hätte das auch bezahlt.
Na klar. Mhm. Aber es ist doch schön, dass er, obwohl er erstmal geschluckt hat mit $25.
Ja. Ja. Ja, gut, wer ja vorher schon
obwohl
was
das ja noch
300
geschenkt
erzählt hat. Ne? Also so.
Ja, eben. Deswegen, aber er war doch echt überrascht mit 25 und dachte erst, was? So viel? $25?
Ja.
Aber da ist noch eine andere Geschichte, die sie in dem gleichen Zuge erzählt, auch, dass sie halt den Inhalt der Bücher kennt, wenn sie jedes, wenn sie ein Buch gelesen hat, und dass sie halt alleine auch das Vorhandensein der Bücher, dass sie das glücklich gemacht hat. Und das ist ein Gefühl, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Wenn ich irgendwie an der Uni schlecht drauf war und da alles war gerade doof und ich dachte, macht dieses Studium Sinn, dann bin ich halt einen ganzen Nachmittag in eine Buchhandlung gegangen in Münster, und dann habe ich mir da ganz viel Sachen gekauft und dann bin ich mit so einer Tüte voller Wunder nach Hause und hatte ewig Spaß. Manchmal habe ich dann angefangen, das ein oder andere Buch zu lesen, dann war es nicht mehr so weit her mit der Freude. Aber so dieses Kaufen und Haben und dahinstellen und da drauf gucken, das hat mich auch immer sehr glücklich gemacht.
Ich habe letztens erst irgendwie gelesen, dass Bücher haben und Bücher lesen, Bücher kaufen und Bücher lesen zwei völlig unterschiedliche Hobbys sind. Aber absolut zusammengehören.
Ja. Aber das konnte ich dann sehr nachvollziehen. Mhm. Alleine so zu, das steht da im Regal, das habe ich und da kann ich jederzeit reingucken und so. Mhm.
Aber es wird wieder, wir nähern uns ja dem Ende des Kapitels, das heißt, es muss wieder irgendwas, Cliffhanger, Panik.
Wir hatten ja schon lange.
Es muss wieder geschrieben werden.
Eine Mücke kommt. Ja. Geil.
Ja.
Ja, und sie kommt und sie setzt sich auf ihre Hand, stichbereit, ihren Rüssel in die Haut zu treiben. Ja, also er nutzt ja tolle Wörter, ne?
Ja.
Herr Minninger.
Und im Hörspiel ist es auch ganz krass, dass sie da sehr schlimm anfängt zu weinen, die Mrs. Hazelwood. Und da höre ich halt wirklich 1:1 Letitia Redford, die da gerade wieder ausflippt, weil, naja gut, Taranteln über den Fuß laufen oder halt irgendwie, was war da noch, Ameisen unterwegs sind und was da sonst noch irgendwie für Viechzeug war. Da war die ja auch immer so sehr nah am Durchdrehen.
Genau, und die Mücke sticht doch tatsächlich im nächsten Kapitel gleich zu. Und wir hören den zweiten, das fand ich auch cool, dass das zweite Mal der Satz aufgegriffen wird, dieses verdammte Missstück, aber diesmal von Janet. Sie hat den Justus gemacht vom Anfang. Cool.
Ja, Peter fragt dann, ob sie jetzt einen Arzt rufen möchte. Und da kommt dann die nächste heftige Reaktion von ihr, wo sie sagt, immer auf gar keinen Fall. Das heißt, ihre Abneigung zu Ärzten, die ja auch nochmal eine Rolle spielen wird, die kriegen wir da auch schon serviert. Ne, und sie sagt, was braucht sie? Nur ein bisschen Zuversicht, die wieder in meine Seele zurückkehren muss. Das ist auch sehr lyrisch. Ja. Mhm. Okay.
Wow.
Genau, und es klingelt. Also manchmal befreit uns ja auch so ein Klingeln, gerade aus so einer unguten Situation. Und das ist Jennifer White, die Lehrerin von Mrs. Hazelwood, und die sucht ihre Brieftasche. Und auch ist wieder sehr mega unfreundlich.
Ja, weil sie sucht ja nicht nur ihre Brieftasche, sondern sie hat ja schon auch direkt eine Idee, was denn damit passiert ist. Nämlich, sie sagt ja schon mal, ja, ihr habt die geklaut. Das
ist ja, ne, klar, schon mal. So logisch.
Kann man so machen, ist halt dann ziemlich arschig. Aber genau, sie hat halt direkt die Theorie, dass sie beklaut worden ist. Und da ist natürlich dann sofort Misstrauen und verhärtete Fronten zwischen den drei Fragezeichen und ihr. Und sucht dann nochmal das komplette Haus auch ab und macht dann wieder die Biene. Ja,
während die Jungs auch die Kisten einladen,
Genau.
Genau. Und die gehen dann aber dann und die ist immer noch da. Also ich glaube, die Jungs gehen, verabschieden sich, gehen und die Jennifer White ist immer noch im Haus und sucht immer noch ihre Brieftasche.
Ja. Weil ansonsten fand ich das Kapitel.
Genau, und dann sind wir in der
Bitte.
Nee, du.
Ich bestehe darauf, Katrin.
Und dann Szenenwechsel.
Genau. Oh, Szenenwechsel. Kommt nachher noch mal ganz viel.
Szenenwechsel. Also jetzt einfach nur Szenenwechsel.
Fett markiert.
Wir sind in der Zentrale und Bob hat ein bisschen Angst. Es käme ja ordentlich Arbeit auf ihn zu mit diesem ganzen Bücher, Internet-Zeugs.
Richtig.
Aber Justus denkt, wir kriegen aber auch ein Viertel vom Gewinn.
Ja. Das kann schon eine Menge sein. Bei 1040 Büchern und Höchstbietender und könnte schon was zusammenkommen.
Ja, wenn wir sowas auch haben wie hier so ein $20 Mindestgebot, ne? Und wenn dann doch jemand das genau will, dann treibt es den Preis mal ordentlich in die Höhe. Da wird die Portokasse wieder voll. Da könntest du mal wieder einen Trip nach Mexiko machen oder so. Genau, und da ruft Janet wieder an.
Ja, das Kapitel ist eigentlich super ganz kurz. Anders. Genau.
Ja, sehr kurz,
ja. Weil sie hätte sich
und die ist seltsam müde.
Letzte Nacht übergeben und ist müde und sagt halt auch in Verzweiflung, dass sie infiziert sei.
Oh, wie viel kann ein Mensch ertragen? Was ist das eingetreten, vor dem sie schon gewarnt hatte? Eieieiei.
Ja. Dann
jetzt lernen wir viel über Blutsauger, ne? Biologie vom Feinsten. Yay!
Genau, weil Bob hat so ein bisschen recherchiert und erzählt was über Mücken und wie die sich so ernähren. Und alles stimmt, was er da so rausgefunden hat. Ich bin sehr stolz auf Bob.
Er ist ja auch der Rechercheur.
Das heißt ja nichts. Wir haben das ja auch schon mal widerlegt.
Echt? Das hat er mal nicht gut recherchiert?
Fällt mir gerade nicht ein, aber da gab es bestimmt was, was nicht so astrein war. Das ist aber alles lupenrein recherchiert.
Ja, da war nämlich diese Idee, dass es gar keinen Stachel gibt, sondern eben einen Rüssel mit so zwei Leitungen, ne? Und dass einmal dann in den Körper quasi Blutgerinnungsmittel reingespuckt wird, damit dann durch die andere Röhre Blut rausgesaugt werden kann. Es wird jetzt nicht appetitlicher dadurch in der Vorstellung, ne?
Nee, ich meine, das ist sehr clever von der Mücke, also so von der Erfindung her. Gibt es nicht auch Spinnen, die irgendwie ihr Gift irgendwo reinspritzen und dann irgendwie das auflösen? Weiß ich
nicht. Ja, das machen die doch. Also wenn die da ihre in ihren Netzen, Sebastian, kannst du es vertragen?
Das hat ja hier gar nichts mit zu tun. Weiter.
weiter. Text.
Nein, nee, aber es ist ja schon auch praktisch. Ja, ja. Aber es ist schon praktisch für die Mücke, dann also damit es halt fließt. Sonst wäre ja immer schon.
Ist ja doof dann. Ist wie, dauernd gerinnt. Wenn dir so ein Stück Himbeere im Strohhalm hängt, ist halt scheiße. Ja, das
stimmt. Ja. Da verschluckt man sich auch gerne, wenn man zu sehr. Zieht.
Genau. Ja, es ist halt irgendwie schön, dass es einerseits ist ja so viel Beruhigung von wegen so, ne, alles halb so wild, das ist nur Mückenstich. Ich meine, jeder, der das Buch liest, jedes Kind, was das Buch liest, hat eine Idee dazu, dass ein Mückenstich jetzt nicht der Weltuntergang ist. Und andererseits wird, Katrin, du hast gerade dringenden Redebedarf.
Mückenstich. Ja, also als ich noch ein Kind war, hatte ich mit Mückenstichen auch kein Problem. Da habe ich mich mal kurz gekratzt und dann war es vergessen. Seit ein paar Jahren werden meine Mückenstiche so riesig groß und ich habe wochenlang was davon. Seitdem behandle ich das ja immer so mit diesem Bite Away. Also ich muss das halt wegbrennen.
Vielleicht das ist das Kriebelmücken. Die beißen nämlich eher, als dass die dann stechen oder saugen. Es gibt ja unglaublich viele Viecher auf dieser Welt, aber ja. So Kriebelmücken.
Ich hatte mal eine hier ins Augenlid gebissen oder gestochen im Urlaub. Ich bin aufgewacht und dann konnte ich nichts mehr sehen, weil das übelst angeschwollen war. Und ich erstmal auch nicht wusste, was ist das? Ja, ich meine, ich war 8, ne? Bin auch, gucke in den Spiegel und denke mir, aah! Ja, und dann war das ein Mückenstich oder bei Biss.
Diese Mistviecher. Okay,
vielleicht nehme ich meine Wortmeldung zurück. Also schon kleine Kinder wissen, dass es nichts Grausameres und Gefährlicheres gibt als Mückenstiche. Und insofern kriegen
hat ja auch Angst davor.
Wir das nochmal bestätigt, weil Bob mit seiner Recherche ja schon auch untermauert, dass das eine echte Gefahr ist. Das heißt, ne, bei aller Einbildung, die da vielleicht eine Rolle spielt, macht er ja auch so drastische Beispiele mit diesem Panama-Kanal, wo er sagt, hier irgendwie 16.000 Leute sind damals gestorben, weil irgendwie scharenweise Moskitos da über die Arbeiter hergefallen sind und die mit Malaria oder was infiziert haben.
Und Gelbfieber.
Das heißt, die, das stimmt auch. Also er sucht sich da ja schon auch die Beispiele raus, die nur was hermachen, um halt auch natürlich, damit gar nicht diese Idee aufkommt, dass das alles nur harmloser Quatsch ist.
Mhm. Genau, die Bedrohung, die ist schon irgendwie da, ne? Und dann ist es jetzt Mrs. Hazelwood, die davon betroffen ist, ne? Das ist dann schon auch
Ja, und Justus ist richtig besorgt und denkt so, ah, da, lass uns doch noch mal vorbeifahren. Also ich fahre da vorbei, aber ihr kommt ja mit. So, weil er sich richtig Sorgen macht, weil sie so komisch war am Telefon war. Und Laura hat schon mal die Klingel abgestellt. Und das, ab da wird es langsam ein bisschen seltsam, habe ich so das Gefühl. Und die kriegt ja auch eh keinen Besuch. Und auch Jennifer wollte schon irgendwie wiederkommen. Deshalb, also das waren alles Gründe, warum plötzlich die Klingel abgestellt ist. So. Mhm.
Ja, eigentlich wird da auch nochmal die Abneigung gegen Jennifer nochmal geschürt, ne, dass Laura ja auch sagt, also Laura beschreibt sie ja auch so jemand, die irgendwie Vorurteile gegen Jugendliche hätte und auch eigentlich eher was gegen eine schwarze Putzfrau hätte. Da wird ja im Buch dann erwähnt, eben, dass ne, Laura schwarz sei und dass Jennifer da halt ihre Vorbehalte habe und eher so nerven würde und dass sie deswegen die Klingel ausgeschaltet hätte, damit dann Mrs. Hazelwood ihre Ruhe hat und so, ne?
Das ist ja ganz fürsorglich eigentlich.
So ist sie, die Frau Stryker. Ja. Ja.
Aber reden die dann auch dann darüber, dass sie doch entmündigt werden müsste, wenn sie jetzt nicht mehr ganz so auf der Höhe ist, ne? Und in dem Moment kommt sie ja dann rein und sagt, also das verbitte ich mir. Ja.
Ja.
Zu Recht.
Zu Recht.
Ja. Ja, und dann wird sie aber ohnmächtig. Also ihr geht es wirklich gar nicht gut. Sie ist da wirklich sehr gebeutelt, ja, und bricht erst mal zusammen.
Ja.
Cliffhanger.
Und auch da muss man sagen, die Laura hängt sich echt rein. Weil, also hast du dann schon mal schnell so eine Kraftbrühe gekocht.
Ja, lecker. Genau, das soll ja Mrs. Hazelwood wieder ein bisschen auf die Beine bringen und sie dürfen dann, und die drei Fragezeichen dürfen dann mit ihr zusammen in ihrem Schlafzimmer Bouillon essen.
Mhm. Gemütlich.
Kommst du noch auf eine Bouillon mit ins Schlafzimmer? Ja. Entschuldigung.
Genau, und dann erzählen sie aber noch mal, genau, dann heißt das, das Kapitel ja auch so schön Halluzinationen, ne, weil Mrs. Hazelwood mich jetzt erzählt, dass sie das Gefühl hat, sie wird wirklich verrückt, weil auf einmal die Möbel anders stehen als vorher. Das Bett ist verrutscht, der Badschrank ist verrutscht. Das waren, glaube ich, drei Sachen. Ist egal, auf jeden Fall merkt sie das ja und ja, die wundern sich ja, wie fällt ihnen das denn auf? Mhm. Ja, und sie kann natürlich, ne, an den Boden, Dielen, genau spüren mit ihrem Fuß. Sie läuft ja auch immer auf Socken in ihrem Haus rum, ne? Und oder gar barfuß, ne? Für mich ist aber barfuß immer ohne Socken, ne? Also ich bin immer ganz überrascht, wenn vom Barfuß die Rede ist und die haben dann noch Socken an. Mhm. Geht euch das auch so? Also für mich ist barfuß
nicht das Gleiche, ja.
Nackte Füße.
Ja. Was? Ist nicht das Gleiche, auf jeden Fall. Ja.
Ja, gell? Aber die sprechen ja auch vom Barfuß und dann sagen sie geht auf Socken rum.
Mhm. Ja.
Ja, hast natürlich noch ein bisschen mehr Gefühl, wenn du natürlich keine Socken anhast, aber da sie ja, ne, sowieso geschärfte Tastsinn hat, ne? Aber da stellt sie das fest, ne? Und Justus glaubt aber nicht, dass sie an irgendwelchen Halluzinationen leidet, also dass da wirklich jemand was verrutscht und sie versuchen jetzt alle möglichen Leute in Betracht zu ziehen, ob es Laura war, ob es natürlich die Mrs. White war, als sie ihre Brieftasche gesucht hat. Es muss aber jemand gewesen sein, der das Bett verrückt hat, während sie drin lag. Mhm. Ja,
das ist schon komisch. Und sie sagt ja auch, dass sie also, ne, einen ganz leichten Schlaf hat.
Ja, und sie müsste ja jedes Geräusch hören. Also sie kann ja eine Stecknadel fallen hören und wird davon wach. Ne?
Ja, da kommen schon so Poltergeist-Vibes hoch, ne? Mhm. Mit irgendwie Dinge, die sich wie von Geister Hand bewegen. Ja, ja. Es wird natürlich auch noch mal bei dieser Beschreibung von wo das Bett steht, beiläufig noch mal Schrägbalken erwähnt. Das zieht sich ja immer wieder durch, dass, ne, im Schuppen irgendwas mit Schrägbalken war und jetzt hier steht das Bett noch unter dem Schrägbalken. Eher ein ungewöhnliches Wort, aber wenn man die Geschichte noch nicht kennt, denkst du dir halt auch erstmal noch nichts dabei, ne?
Genau, richtig. Und im Bad glaube ich auch, ne? Der Badschrank, da war auch ein Schrägbalken, ein Haus voller Schrägbalken.
Ja.
Genau. Und sie werden aber belauscht. Justus unterbricht sich dann beim Reden und dann wird der Lauscher an der Tür enttarnt.
Ja.
Und schreit rum. Da bin ich wieder wach. Ja.
Was tatsächlich in dem Kapitel noch wichtig ist, finde ich, ist, dass im Schlafzimmer Justus das Bild entdeckt, was nachher eine Rolle spielt. Weil es das einzige Bild ist, was da steht, nämlich der Jill bei der Obsternte. Also er findet das Bild.
Genau, ne? Also ihr Mann, also der Mann von Mrs. Hazelwood.
Das stimmt. Ist auch noch. Das passiert halt so schön beiläufig in der Geschichte vieles. Und das gefällt mir.
Ja, das ist toll. Und deshalb war auch am Anfang noch, als sie in das Haus reingehen und dann noch bevor Justus erfährt, dass sie blind ist, weil alle Wände nackig sind, alles ist kahl, kein einziges Bild hängt an der Wand. Ne? Also die Einrichtung ist spärlich, ne? Also die Dekoration. Ne? Genau, und da ist aber ein Bild. Ne? Und das ist natürlich schön, dass das dann nochmal so eine wichtige Rolle spielen darf.
Ja, aber bis das eine wirklich wichtige Rolle spielen darf, stellen wir jetzt erstmal die Lauscherin an der Tür. Und das ist Jennifer, die dann erstmal rumkreischt, als geht's ihr gerade ans Leben.
Wie kannst du
das
sagen?
Aber sie wollte ja nur mit Mrs. Hazelwood reden und ist wieder sehr frech zu den Jungs und sagt denen jetzt auch offen ins Gesicht, dass sie glaubt, sie hätten ihre Brieftasche geklaut oder Laura. Also einer von denen.
Ja.
Genau, und sie setzt ihnen eine Frist und sagt, wenn nicht binnen 24 Stunden meine Brieftasche da ist, ich wohne in der Guilty Road 63.
So, da haben wir den.
Und wir sagen, schuldig!
So, und seht ihr, das habe ich wieder überhaupt nicht gemerkt.
Ja, aber ist er auch.
Ich war nur von Laura so überwältigt, weil die richtig wütend wird und ihr Schläge androht und sie dann quasi rausschmeißt und da bin ich ja sehr bei Laura, dass ich denke, ja.
Mhm. Ja. Das lenkt halt super die Aufmerksamkeit auch von Laura weg. Ne? Also sie ist diejenige, die sich kümmert um Mrs. Hazelwood. Sie ist diejenige, die die drei Fragezeichen in Schutz nimmt. Und das, man, die stellt sich richtig so auf, also dieses Bild hat man so im Kopf, ne? Die, ne? Mhm. Zu voller Größe und von wegen, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann setzt was, weil die drei Jungs sind unschuldig. Das hinterlässt einen starken Eindruck, dass sie eine der Guten ist.
Hm. Genau, ne? Und man ist dann wirklich so dabei und sagt, Mensch, was hat die White nur da vom Teufel geritten, ja? Und jetzt wollen die aber herausfinden, nachdem die dann, die rauscht ja dann ab, ne? Und jetzt wollen sie doch nochmal herausfinden, ob es nicht doch irgendwie möglich ist, dass man die Möbel doch lautlos verschieben kann, dass es doch nicht mitgekriegt hat, ne? Es macht natürlich keinen Sinn, wenn sie dabei wach ist, ne? Und da sowieso jeden Windhauch hört, ja. Und es ist natürlich absolut unmöglich, da das in irgendeiner Art und Weise geräuschlos oder arm zu verrutschen, selbst wenn man ein Stockwerk unten ist oder irgendwo im Bad ist oder so.
Aber Justus sagt, er glaubt so an ihren gesunden Geisteszustand und bietet dann auch seine bzw. die Hilfe der drei Fragezeichen an. So.
Hier hätte spätestens auch die Karte kommen können, ne? Also hätte sie nicht vorher in der Zentrale schon gehabt, hätte sie ihr jetzt überreichen können, dass sie sie hätte. Ah, nee, oh, jetzt bin ich auch reingefallen.
Ja, gut.
Die kann er ihr natürlich symbolisch nicht geben.
Halt, ne? Aber, ja. Oh Gott. Genau. Aber jetzt wird auf jeden Fall der Auftrag zurück vergeben. Genau. Und jetzt ist das ist halt auch schön, dass sie wirklich sie da nochmal stärken. So, obwohl sie ja sagt, ne, wenn ich jetzt auch, ich kann mich auch nicht an einen Arzt wenden, weil wenn ich dem erzähle, wie es mir geht und was ich hier für Halluzinationen habe, und so komme ich in eine geschlossene Anstalt und keiner glaubt mir. Und sie sind diejenigen, die halt sagen, nee, wir glauben ihnen schon. Ne? Wenn sie sagen, da war was, dann war da auch was und wir kümmern uns drum.
Ja, das ist wieder so schön, ne, dass sie das so ernst nehmen und das nicht einfach abtun, ne, wie bei Mrs. Holligan damals auch, ne, wo Justus auch gesagt hat, nein, sie sind nicht verrückt. Mhm. Genau.
Naja, und jetzt fragen sie halt auch so ein bisschen nach, ne? So, wo war denn? Wo war denn?
Mrs. White.
Ne, die Jennifer, die war doch auch am Tag, wie lange war die denn noch hier? Und dann fragen so und recherchieren da so ein bisschen nach. Und dann erzählt Mrs. Hazelwood, der Imker, der war ja auch noch da. So außer dass er, also nachdem er die Hornissen mitgenommen hat, ist er nochmal wiedergekommen.
Mhm. Wobei.
Genau, um die andere noch zu holen, die noch unterm Glas war, ne? Die hat er dann auch noch abgeholt und dann hat er, weil er das Haus so interessant fand, glaube ich, hat er sich da nochmal ein bisschen angeguckt, alles und so. Da kann man nochmal einen dritten Verdächtigen aufmachen, ne? Mhm.
Wobei Justus sich ja auch einen Rüffel abholt von Mrs. Hazelwood, der ihn schwer beeindruckt. Ne? Das fand ich nämlich super, weil wir sind als Leser, Leserinnen schon total drauf geeicht, dass Mrs. White Dreck am Stecken hat. Und Justus, Peter und Bob natürlich auch. Das heißt, die versteigen sich total in diese Theorie, dass die halt die Schuldige ist. Und Mrs. Hazelwood sagt dann, nee, was du da gerade machst, ist so Feuer mit Feuer bekämpfen und mach mal ruhig, gibt hier keine Beweise. Und wenn die das gewesen sein sollte, dann überleg noch mal, wie soll die das gemacht haben? Ich lag ja im Bett drin. Also irgendwie passt deine Theorie nicht und du bist zu schnell. Und Justus nimmt sich das erstmal sehr zu Herzen und hat so sehr Respekt vor Mrs. Hazelwood. Das fand ich schön.
Das ist überhaupt toll, was sie alles so blickt. Also auch die Dynamik zwischen den Jungs, weil sie sagt ja auch am Anfang des Kapitels, hast du das über die Köpfe deiner Kollegen hinweg entschieden oder ist das eine Gemeinschaftsentscheidung? Geil.
Ja.
Ja. Also sie hat da echt gutes Gespür.
Ja, und sie fragen dann auch Laura nochmal irgendwie, ob sie wirklich beim Putzen nichts verändert hat. Und sie sagt, nein, das ist mir ja eingeschärft worden, sonst findet die sich hier, die Chefin, nicht zurecht. Ich lasse alles genau da, wo ich es hingestellt habe. Also diese, weil das ist ja auch vielleicht nochmal was, ne? Also ich schiebe meine Sachen hier in der Wohnung auch mal ein bisschen mehr nach links, mehr nach rechts beim Saugen. Und das kann schon mal passieren, aber hier in dem Fall ja nicht, weil das ist ja schon für sie sehr entscheidend, dass sie sich nicht stößt oder irgendwas ewig sucht, weil sie einfach daneben greift.
Ja. Dann ist das Kapitel auch schon zu Ende. Es braucht natürlich noch diesen klitzekleinen Cliffhanger. Und da entdeckt Justus beim Rausgehen aus dem Schlafzimmer drei Moskitos.
Und das Fenster ist offen.
Ja.
Na, und auf einmal und da sind aber überall die Moskitonetze dran. Wie kommen die denn da jetzt rein? Ja. Mrs. Hazelwood klatscht erstmal die Mücke kaputt im nächsten Kapitel, fand ich gut.
Ja, aber sie darf im Hörspiel vorher noch einmal wieder ausflippen.
Mhm.
Und dann hören wir auch dieses Mückengeräusch.
Ja,
so ein leicht, so ein fies. Sirren.
Ja. Das geht ja immer so durch Mark
und Bein. Genau, und dann wird es zermatscht, eine wenigstens.
Ja. Genau, und die anderen zwei sind dann noch da. Die fängt Justus. Und die überlegen erstmal, wie das, nee, noch nicht, die, da kommt es ja erstmal mit dem Insektenspray, ne?
Genau.
Und nebelt erstmal den ganzen Raum ein, ja.
Mrs. Hazelwood greift selber zur Sprayflasche und legt fast alle ins Koma.
Das ist super. Geil.
Das ist mir egal. Hauptsache, die Mücken sind tot.
Ja, ich weiß nicht, in welcher anderen Folge auch Peter diese Idee hat, wie alt er werden will oder so, aber hier taucht das im Buch tatsächlich auch auf, ne? Bei allem Verständnis. Hören Sie auf, uns zu vergiften. Ich habe Bock, 100 Jahre alt zu werden oder so, ne?
Mindestens, genau. Geil. Und die muss ja so viel sprühen, dass ja die Laura total rote Augen, also die kriegt ja richtig einen ab, sonst hat sie ihr mitten ins Gesicht gesprüht hätte, ja.
Das steht, gut, das kann sie nicht lesen, da stehen normalerweise auch so Flaschen auch drauf. Bitte den Raum verlassen und Kleintiere wie Wellensittich auch mit gleich rausnehmen, weil sonst fallen die auch schon mal gerne von der Stange.
Ja, es war jetzt nicht so die überlegteste Aktion von ihr. Das gibt sie dann ja aber auch schnell zu. Ne? Das war so absolute Paniküberspringshandlung und einmal irgendwie rund um Gift.
Genau, das haben wir auch alle abgekriegt, außer die Mücken, weil Justus kann die ja dann noch mitnehmen.
Ja. Ja, und sie hat auch keine Erfahrung, das erzählt sie ja auch, weil sie brauchte früher nie Insektenspray und sie war da auch eher dagegen. Mhm. Aber seit, irgendwie sind die jetzt, vielleicht sind es jetzt diese fiesen Kriebelmücken, die jetzt plötzlich da.
Ja, sie war sonst immun, ne? Die haben die sonst nie angegangen, ne? Dann hat sie ja schon überlegt, ob das nicht vielleicht irgendwie an ihrer Blutbeschaffenheit oder an irgendwas liegt, ne? Weil ich glaube, das sagt man ja auch so, ne? Dass Menschen mit besonders süßem Blut, so sagt der Volksmund, ne? Dann mehr gestochen werden als andere oder eine Blutgruppensache da eine Rolle spielt, ne? Genau.
Ja. Justus knetet seine Unterlippe. Weil er einmal kurz überlegt, was das denn jetzt mit diesem Gift ist, so nach dem Motto, ne? Wann haben sie das vorher schon mal benutzt? Sagt sie, nee, zum ersten Mal eigentlich, ne? Und jetzt haben wir ja auch die Moskitonetze hier und alle Tiere sollten jetzt entweder weg oder tot sein. Das lässt natürlich auch dann nur einen Schluss zu, nämlich dass jemand irgendwie diese Tiere ins Haus gebracht hat.
Und da stellt sich die Frage, wer kann das denn gewesen sein? Und da fragen natürlich auch die Jungs wer denn so von ihrer Insektenabneigung gewusst hat. Und sie sagt, das weiß keiner. Das wusste nur ihr Mann und der ist ja tot.
Genau. Das heißt, diese erste Idee, mal nach einem Motiv zu fragen, so ganz ausdrücklich, hat sich schnell erledigt. Ne? Mhm.
Genau, Geld hat sie auch keins. Von daher, sie kennt ja auch Krimis und weiß, wonach Justus fragt und so. Aber da ist kein Motiv, sagt sie. Mhm.
Und Justus hat dann aber trotzdem eine Idee, wie man denn weitermachen könnte. Wir noch nicht, ne?
Aber es ist echt eine harte Nuss, ne? Weil sie auch echt alles so sagt, nee, das passt alles nicht und das stimmt nicht und da gibt es kein Motiv. Das gefällt mir sehr, weil oft sitze ich auch bei diesen Büchern oder den Hörspielen und sage, Moment mal, aber diese, so. Mhm. Aber das entkräftet sie alles wirklich gut.
Ja.
Sie ist eine harte Nuss für Justus, so.
Das spornt ihn dann noch mehr an, ne? Das ist ja wieder schön. Ja. Und Laura sagt in dem Kapitel auch noch, wo sie wohnt. Das ist noch eine wichtige Info, die wir da noch kriegen. Also zumindest dann für das nächste Kapitel zum Recherchieren. Genau. Weil die dann auch sagt, die würde eigentlich wollen, dass sie bei ihr mit dem Haus wohnt. Das hat sie ihr ein paar Mal angeboten. Nee, die will aber nicht in der City wohnen. Die fühlt sich da ein bisschen außerhalb, ein bisschen wohler. Und genau.
Ja.
Die wohnt gerne in Santa Monica, da wohnt sie nämlich schon 10 Jahre und sie singt da auch immer im Gospelchor. Deshalb kann sie da nicht bei Mrs. Hazelwood jetzt auch noch einziehen.
Genau. Nee, das ist eine ganz, ganz liebe Frau, eingebunden in die Gemeinde und kann auch Rinderbrühe kochen wie nichts Gutes. Das ist der Hammer. Das ist echt eine von den Guten.
Eine Heilige.
Ja, fast schon, ja. Gut, ihre Freundschaft zu Clarissa Franklin in allen Ehren. Aber ansonsten ist das eine ganz nette Frau. Ja.
So, im Hörspiel kommt eine ganz schlimme Übergangsmusik. Finde ich an der Stelle. Ich finde die ganz furchtbar.
Ich
aber
hab sie nicht im Ohr, ehrlicherweise. So,
ich dann auch jetzt, nicht.
Also ist mir nicht aufgefallen.
Glaubt mir, es war schlimm.
Hör ich noch mal rein, auf jeden Fall.
Hör doch noch mal rein, weil jetzt, im Hörspiel geht es ja auch bei einem anderen Kapitel weiter, da sind wir dann nämlich in der Zentrale. Das nächste Kapitel gibt es ja im Hörspiel auch das nicht, aber das finde ich gut.
Ich finde das auch sehr gut. Das ist komplett gestrichen, aber es ist eigentlich komplett super.
Ja.
Weil dann wird man wenigstens ein bisschen mitgenommen und nicht erst, weil wir tragen unsere Sachen zusammen. Ne?
Ich habe an der Vorbereitung auch schon an euch gedacht, weil Szenenwechsel und so, ne? Das müsste euch doch jetzt gefallen.
Oh ja. Genau, und wir starten mit Justus, der nämlich jetzt den Dr. Charles Woolley besucht, den wir aus dem Ameisenmensch ja schon kennen. Der Entomologe.
Und Justus fährt hin und wir sind wieder im Maisfeld. Und dann denken wir doch wieder ans erste Kapitel. Da war doch Justus in seinem Traum im Maisfeld. Da ist doch im Ameisenmensch ist doch da die Vogelscheuche rausgesprungen.
Ja. Genau. Ne, und er hat dann auch diese Insekten dabei und lässt sich von ihm wirklich auch nochmal bestätigen, ne, dass es jetzt keine Mücke ist, die jetzt irgendwelche Krankheiten überträgt. Die sieht ganz anders aus. Ne, und da wird das nochmal alles schön beschrieben. Und er entkräftet ja schon mal die Tatsache, dass die Mrs. Hazelwood jetzt nicht durch eine Mücke ihre Erscheinungen da haben kann, die sie gerade da aufweist.
Ja, ich habe eine kurze Frage zum Aussehen von Dr. Woolley. Mhm. Der ist doch im Buch viel jünger im Ameisenmensch. Da wird er nämlich, im Buch ist es, da ist der Ende 30, wird als kahlköpfig beschrieben, so groß wie Justus, trägt eine Brille und sieht selber ein bisschen aus wie eine Ameise. Mhm. Außerdem als schlank, muskulös, braun gebrannt. Und hier hat er plötzlich, ist er um die 50, hat weißes Haar, einen Pferdeschwanz. Gut, da sind ja auch ein paar Jahre zwischen Hörspiel und, also zwischen den Folgen. Das eine war die Folge, glaube ich, 32 und das ist die Folge 95.
Aber müssen 20 aber, Jahre dann, oder was?
Ja, aber Justus hat sich gar nicht verändert, sagt er zu ihm. Das fände er total nett.
Ja, gut, jetzt hast du da.
Bei dir, das ist geil.
Ja, also ihm sind im Alter noch Haare gewachsen, das ist ja auch schön.
Ja, das ist ja nett, besser als andersrum, ja.
Mit der Kuriosität müssen die Figuren natürlich schon seit vielen Jahrzehnten irgendwie klarkommen, dass sie nicht.
Aber das ist auch so lustig, als ich nochmal die Originalbeschreibung aus dem Ameisenmenschen gelesen habe. Wie gesagt, da ist der jünger als ich jetzt. Naja, aber da hört er sich halt, also da ist der ja stimmlich viel älter besetzt. Mhm. Da kommt ja Dr. Woolley irgendwie so 60 plus, finde ich, daher.
Das ist ja überhaupt manchmal so komisch, ne? Also wenn man dann so die Leute im Hörspiel hört und was die für Stimmen haben, dann liest man das Buch, wo die dann nochmal näher beschrieben werden, wie alt die überhaupt sind und wie die aussehen. Und man denkt dann so, hä, nee, das passt jetzt so nicht, ne? Also, ja, ist ihm wahrscheinlich da, geschenkt.
Ja, aber ist halt schön.
Nee, das schiebe ich alles auf Frau
Körting. Aber krass, aber gut, dass das auffällt, ne? Ich finde das dann wieder, das schafft dann das Buch wieder, das irgendwie aufzudecken, ne? Aus dem Hörspiel kriegst du das nicht, nee.
Deshalb haben sie ihn weggelassen, weil sie nicht mehr wussten,
genau,
wie er aussah.
Das ist auch geil, ja.
Ja, aber es sind im Buch auch nur anderthalb Seiten. Ne? Das geht halt echt schnell. Ne? Also es ist halt schön, dass er auftaucht als echte Figur, ein echtes Gespräch, eine Szene gemeinsam mit Justus hat. Aber ist halt auch schnell vorbei.
Vorbei. Und es ist halt wirklich schön, was ist, wenn man das nochmal im Vergleich zu dem unserem Fall vorher von Frau Henkel-Weithofer hatten, die ja vieles über einen Erzähler macht, ne, wo das dann nur so zusammengetragen wurde. Es ist ja immer schön, wenn die Personen auch miteinander reden und wir haben ein kleines Gespräch. Und wenn es nur so ein kurzes ist, das ist so viel wert. Szenenwechsel.
Ja.
Was macht eigentlich Bob?
Der recherchiert im Archiv der LA Post. Und auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, da liest er zufällig eine Geschichte über einen dicken Mann, der mit Hilfe eines Krans aus dem Haus rausgeholt werden musste, weil er zu dick für die Treppe war. Und er überlegt, also so tragisch, das kennen wir, das lesen wir auch immer mal wieder in der Zeitung oder hören das im Radio, dass sowas passiert. Aber Justus, er denkt an Justus und will das gerne kopieren und denkt so als Warnung.
Das ist echt.
Wenn Justus mal nicht mehr aus der Zentrale rauskommt.
Brauchen sie ganz viel Schmierseife.
Solche Freunde brauchst du, ja.
Oh, wirklich. Nee, fies. Zum Glück wurde da ganz schnell davon abgelenkt, weil er nämlich noch einen anderen Zeitungsartikel findet. Und zwar von dem damaligen Unfall von Jill Hazelwood. Und
ich glaube, danach hat er aber auch gesucht, oder?
Ja, ich denke, der wollte sich ja informieren darüber, genau. Und dann stößt er wirklich auf diesen Artikel. Und dass der in der Shadow Road verunglückt ist. Und dann kommt doch die Susan vorbei, die wir ja aus dem, wurde von ihr gesprochen hier bei Karten des Bösen, ne, die nämlich die Horoskope für die LA Post schreibt.
Das ist die Praktikantin,
das ist unsere Susan, genau, die will sich ein bisschen um den Bobby kümmern, ne, die hat ihm eine Erfrischung mitgebracht. Und dann möchte er von ihren Stadtplan haben, weil er hat nämlich irgendwie eine Ungereimtheit entdeckt bei dem Artikel,
Es wird noch gesagt, dass der Jill mit 60 Sachen in Tankcluster gerast ist, ne? Und Ursache, schlechte Sicht wegen einem defekten Scheibenwischer, wo ich so dachte, okay, ja, ist jetzt nicht, also weiß ich nicht, ne, irgendwo kaputte Lenkung, kaputte Bremse. Wäre jetzt irgendwie realistischer gewesen als dieser defekte Scheibenwischer, ja, wo man ja vielleicht recht
Starkregen, Nacht.
Ja, dann fahre ich vielleicht auch
vielleicht
recht
war
dran.
Der Tanklaster war schlecht beleuchtet.
Kurve. Ja, aber ich fahre doch, wenn, also dann habe ich doch nur ist auch egal. Aber weißt du, ich habe doch eine Möglichkeit zu reagieren, wenn ich merke, der Scheibenwischer ist kaputt. Dann bremse ich vielleicht mal, dann kann ich rechts ranfahren. Also dann muss ich ja nicht mit 60 Sachen weiterbrettern, es sei denn, ich habe auch ein bisschen, bin so ein bisschen lebensmüde. Aber gut, er trifft auf jeden Fall auf den Tanklaster und verliert, ja.
Ja.
Und dann sind wir bei Peter, der hat auch eine Mission, der ist nämlich beim Imker. Und trifft den in voller Montur, was er im ersten Moment ein bisschen seltsam findet. Aber gut, und dann wird ihm klar, ach so, deshalb muss der so verschleiert sein und so.
Ja. Und der Imker sagt halt, mit diesem Hohlraum, mit dem entfernten Balken und so weiter im Schuppen, habe ich nichts zu tun. Das war schon, als ich gekommen bin. Ja.
Was willst du?
Was willst du?
Genau. Er sagt das ja auch so schön, ne? Er sagt ja auch, das verstehe ich jetzt nicht. Was soll das? Genau. Und
ja, ich mochte das Kapitel total, weil sie so im Detektivmodus sind und Recherchearbeit machen.
Ja.
Genau, das ist so richtig das Eingemachte. Und es ist so kurz, es ist wirklich so kurz prägnant. Wir haben nochmal diese drei Szenen, ja, jeder hat seinen Auftrag und ja, toll. Und jetzt wird alles zusammengetragen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja.
So. Und die Oberverdächtige ist immer noch Mrs. White.
Ja. Ne? Wobei das und, erste Mal Laura als Verdächtige auftaucht.
Das stimmt.
Weil das eine ist ja, dass
sie hat gelogen.
Man fragt sich halt, warum hat sie das erzählt mit dieser Gartenschlauch-Trommel? Ne?
Genau. Richtig.
Mir gefällt übrigens aber auch der Anfang von dem Kapitel, um noch kurz zurückzuspringen, weil eigentlich läuft alles immer so wie immer, dass Justus sagt, so raus mit euren Infos und Bob sagt, nee, jetzt sagst du mal, was du rausgekriegt hast. Mhm. So. Und dann sagt Justus, naja gut, und dann erzählt er, dass er bei Dr. Woolley war und meint, das mit der Mücke, das ist total unwahrscheinlich, dass die jetzt irgendwie die Schlafkrankheit überträgt. Also so wie die aussah, das war keine CC-Kriebel, was weiß ich. Also das ist schon mal ausgeschlossen.
Genau, die Symptome von Mrs. Hazelwood haben nichts mit einem Insektenstich zu tun. Also die mag ja schlapp sein, schläfrig, wie auch immer, aber das hat nichts mit den Viechern zu tun.
Genau, und dann haben wir ja die von Peter aufgedeckt, dass die da nicht, dass die Latten der Imker nicht abgemacht hat. Und Bob sagt, ja, und es ist total komisch, dass der Jill nämlich da verunglückt ist, ganz, ganz, ganz fernab von dem Casino, wo er eigentlich hätte sein sollen. Mhm. Und das ist ja wirklich sehr, sehr mysteriös.
Und was ich jetzt richtig spannend finde, ist die Überlegung, dass diese schlaue Mrs. Hazelwood das eigentlich gewusst haben muss. Also die wusste ja, wo ihr Mann tödlich verunglückt ist und wahrscheinlich wusste die auch, wo das Casino ist. Und jetzt wird überlegt so, verheimlicht die auch was? Und das finde ich einen sehr spannenden Twist, dass man denkt, aha.
Ja.
Auf die bin ich ja noch gar nicht gekommen. Also die war bis jetzt komplett über jeden Zweifel erhaben.
Ja.
Ja, das stimmt. Richtig, und wenn das nächste Kapitel auch noch Schuldgefühle heißt, dann wird die Sache ja noch mehr erhärtet eigentlich, ne? Wenn man denkt, warum hat sie jetzt, ne?
Ja.
Mhm. Es gibt übrigens wieder eine doofe Zwischenmusik, nur viel so, aber ihr habt das ja alle
doch,
nicht
natürlich,
gehört.
Aber irgendwie ist mir nicht so unangenehm aufgefallen, aber.
Die ist sehr quetschig, also wenn du das nochmal hörst, die ist quetschig und die ist auch nicht schlaffördernd.
Mhm. Ich fand halt in diesem Kapitel, in dieser Zusammenfassung in der Zentrale so toll, dass Peter derjenige ist, der das zusammenfassen darf. Der halt wirklich nochmal komplett rekapituliert, auch nochmal diese Lebensgeschichte von Janet Hazelwood da rausholt. Und das fand ich super. Und dass eben die Laura einerseits das erste Mal verdächtig ist und andererseits direkt wieder in Schutz genommen wird, weil die sagt, okay, aber die ist ja auch echt gestochen worden. Ne? Warum sollte die da am Schuppen rummachen? Weil die kam ja zerstochen und in echter Panik da rausgelaufen. Also irgendwie passt es nicht. Und das, in dieser Ratlosigkeit bleiben sie ja auch hängen, ne? So irgendwie kein Puzzleteil passt zum anderen. Fand ich super stark.
Es ist aber auch nett, dass Peter mal was machen darf, weil insgesamt finde ich bis jetzt in dem Fall macht er relativ wenig. Also während Bob macht auch nicht so viel. Die meisten Sachen macht schon Justus, aber Bob ist wenigstens noch bei dieser Internetgeschichte noch so involviert, dass er da auf jeden Fall viel Arbeit hat. Und bis jetzt kommt mir Peter ein klein, also es fällt mir nicht so extrem auf, noch nicht so richtig störend, aber so ganz so viel hat er nicht zu tun. Also gleich kommt noch mal was, wo er
genau
hinterherlaufen darf. Aber bis jetzt ist es ganz gut, dass er auch mal zum Imker durfte und das jetzt mal zusammenfassen durfte. Hat da
ja,
mal
es was ist zu ja tun. Eh so ein totaler Justus-Fall. Ne? Also der Justus macht den Sherlock Holmes da so ein bisschen, ne? Und ja.
Genau.
Die anderen dürfen mitkommen, aber nichts anfassen und dann zugucken und super.
Der hat ja schon alles arrangiert, ja. Er sagt zwar,
deshalb darf Peter jetzt aber auch gleich mal seine Dietriche wenigstens.
Oh ja, das ist das. Ja. Ja. Das ist auch gut, ne? Weil die Einzige, die jetzt noch irgendwie Licht ins Dunkel bringen kann, zumindest was sie jetzt rausgekriegt haben, ist erstmal Mrs. Hazelwood. Ne? Weil die wollen sie ja schon, glaube ich, damit konfrontieren, dass die Orte nicht zusammenpassen vielleicht. Ne? Aber sie macht nicht auf. Ne? Und sie merken aber, als sie da hier klopfen und klingeln, dass was zu Bruch geht im Haus. Und dann geht es ziemlich schnell. Dann wird hier die Dietriche gezückt und rein da.
Ja.
Und dann ist genau, gibt es im Hörspiel nicht, da ist die Tür einfach offen, ganz praktisch. Und es geht auch nichts kaputt und sie hören auch nichts. Also von daher, das haben sie sich an der Stelle auch so ein bisschen gespart, passt aber trotzdem. Landen dann im Schlafzimmer von Mrs. Hazelwood und da liegt sie dann da niedergestreckt.
Über die Bettkante hängend, bewusstlos oder gar nicht mehr atmend.
Ja, es wird ja gesagt, also wie tot, ne? Ja.
Ja. Aber wenn sie da aber auch so liegt, ne? Also das ist schon erstmal auch ein krasses Bild irgendwie.
Ja, das Schlafmittel scheint zu kicken, ne?
Aber richtig, das ist ein krasser Trip dann.
Wir hören noch eine zuschlagende Tür und Peter sagt, den schnapp ich mir und rennt erstmal raus.
Sagt er das im Hörspiel?
Nein, aber im Buch.
Ach,
also
ja.
Im Buch läuft er auf jeden Fall hinterher, weil sie haben ja eine zuschlagende Tür gehört und die muss ja jemand zugeschlagen haben.
Ja, meistens, wenn er es ja sagt, kriegt er dann ja auch nicht und diesmal ja auch, ne? Ja. Also es rennt jemand weg, er kommt wieder und es war halt hat ihn halt nicht bekommen, ne? Und sie sind so kurz davor, schon einen Arzt zu rufen, aber dann, als sie dann das magische Wort Arzt hört, das scheint dann wahrscheinlich das Triggerwort zu sein, damit sie wieder wach wird, ne? Ja. Vielleicht hat sie die auch hypnotisiert und wenn dann das Wort Arzt kommt, dann wird die halt wieder wach, ne?
Ja, aber auch sofort wieder richtig wach. Also die ist ja echt wieder direkt parat, ne? So.
Ja, autogenes Training, gell? Du bist kurz so voll weg und dann bäm, angeknipst. Ja, nein.
Ja.
Genau, und
sie erklärt direkt erstmal ganz pragmatisch, weil ne, da war, ne, nach dem Motto, es war jetzt abgeschlossen, ganz seltsam. Und sie erklärt dann direkt sehr orientiert, dass Laura einen Schlüssel hat und ansonsten die Mrs. White noch einen Schlüssel habe, aus ganz praktischen Gründen, weil am Anfang ne, war sie halt nicht so schnell an der Tür, weil sie mit ihrer Blindheit noch klarkommen musste. Und dann hast du halt der blinden Lehrerin einen Schlüssel gegeben und so. Also das erzählt sie.
Die ja auch so eine Ungeduldige ist, die auch nicht gerne vor der Tür wartet. Ja.
Genau.
Aber insofern ist Mrs. Hazelwood direkt auch wieder wach und
Und dann kommt eigentlich eine ganz gute Idee von Justus, dass er halt nach den Telefonnummern von den dreien fragt, inklusive des Imkers, und jetzt einfach mal alle schnell anrufen will, weil wer ans Telefon geht,
ist raus.
Ist raus, ja, aus den
Verdächtigen. Vor Handyzeit ging das noch.
Ja, ja.
Ja, ne, wer.
Ist ein cooler Move, ja, also das auszuprobieren. Ist natürlich kacke, wenn dann halt keiner rangeht, ne? Also da können es halt wieder alle sein. Aber die Idee war super.
Ja, genau. Ne, wer zu Hause ist, der kann nicht eben erst zur Tür rausgelaufen sein. Ja.
Ja, sehr gut.
Ja. Und dann erzählt sie was von intensiven Träumen. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, habe ich das Gefühl. Also Mrs. Hazelwood erzählt so, sie hat von ihrem Mann geträumt und von Wappen an den Wänden.
Ja, wobei doch, das wird im Buch ja auch, kriegst du, glaube ich, so 2-3 brabbelnde Sätze mit, die sie so im Schlaf vor sich her murmelt.
Ach, stimmt.
Und deswegen spricht Justus sie ja auf den Traum an.
Stimmt, sie redet, bevor sie richtig wach wird, auch noch irgendwie, nein.
Ja, ich weiß ja auch nicht genau.
Du sollst mich nicht verlassen und so irgendwie. Mhm.
Und dann erzählt sie nämlich dann ja auch sehr aufgeräumt von diesem Traum. Ne? Ja.
Und von dieser alten Geschichte, dass halt sie, das war so ein Streitthema zwischen ihr und ihrem Mann, weil der kriegte plötzlich irgendwie so einen Fimmel, dass er meinte, er sei von irgendwie adligem oder blaublütigem Geschlecht und wollte das gerne rausfinden, weil er halt so ein armer Typ war und hat dann irgendwie gedacht, oh, vielleicht gehen meine Verwandten ja, wer weiß wie, was für tolle Wurzeln.
Ja, der ist auf so einen Haustürbruch reingefallen, ne?
Ja.
Auf so Leute, genau. Die hier, ich verkaufe dir für super Sonderpreis dein persönliches Familienwappenalbum, hast du nicht gesehen. Ne? Ist schon auch Ja, irgendwie scheint er sehr anfällig gewesen sein für so Unfug auch, ja.
Für leichte Verführung.
Ja, das passt ja auch wieder zu seiner Spielsucht, ne? So, ja. Da konnte man das ganz gut als Deckmantel nehmen.
Ja, und da merkt man auch, wie die Beziehung so war, ne? Weil sie halt sagt, das war halt alles Quatsch. Und ich habe ihn dann halt auch ausgelacht. Und dann dachte ich, ganz schlecht so, ne? Ihn auf seine Fehler und dann noch drüber lachen und so, immer ganz schlecht fürs Ego.
Ja.
Aber es ist halt super wichtig, dass sie nämlich diesen Traum von Mrs. Hazelwood belauscht haben. Sonst wäre das mit diesem Schrägbalken nämlich ja auch nie Thema gewesen, ne? Weil da erzählt sie ja dann auch total passenderweise von diesem Traum, dass sie sagt, irgendwie der Jill, der schmückt immer die Wände und Wappen in meinem Traum mit hier, ne? Und dann Wappenkunde, Heraldik wird dann besprochen. Und sie erzählt ja, glaube ich, auch dann da von den Beispielen für Wappenkunde schon, ne? Von diesen Heroldsbildern, den ganz einfachen Symbolen mit den Schrägbalken und so eben, ne?
Genau.
Ja. Genau. Das wäre sonst ja auch nie Thema geworden. Also es tauchte im Buch schon mal irgendwo auf, dieses Buch, bei der Aufzählung von all den tausenden Büchern, die da rumlagen. Aber dass das jetzt so in den Fokus kommt, liegt eigentlich nur daran, dass er im Traum gebrabbelt hat.
Genau, also purer Zufall, ne, den sie da mitkriegen.
Ja, aber dass das Ehepaar sich darüber so zerstritten hat, na gut.
Das ist echt schade.
Ja, das war nicht das Einzige, aber das war halt nicht, glaube ich, für ihre relativ wackelige Beziehung war das bestimmt nicht noch richtig gut.
Mhm. Ja.
Ja, und bevor sie irgendwie gehen, nimmt Justus noch schnell das Bild von der Wand, ne? Bevor im Rausgehen, so heimlich, weil sie sieht es ja nicht.
Genau, das hat sie bestimmt gehört, aber sagt nichts.
Nee, aber sie will alleine sein und so, sie will jetzt ihre Ruhe haben. Ja. Und,
aber das Krasse ist ja, das kriege ich auch wirklich nicht ganz zusammen. Wir waren jetzt ein Kapitel von maximaler Verwirrung und am Ende dieses Kapitels ist Justus wieder mal derjenige, der den Plan eigentlich schon fertig hat. Das ist total krass.
Ja, der hat es da schon geblickt, aber das verstehe ich auch nicht. Also wie er da das jetzt schließt, den Rest, also da
also er hat zumindest, komme ich auch nicht mit. Also er weiß noch nicht 100%, aber er hat schon auf jeden Fall fix, wie er rausfinden kann, wer der Täter ist, ne?
Ja. Genau, also er hat eine Theorie, von der er glaubt, wie es ist und genau so war es und das muss er nur noch bestätigen, indem er halt das Bild mitnimmt und da was überprüft und sich was besorgt und so.
Genau. Aber auch krass, wie schnell er da den Plan ausheckt, also so mit allem, was dazugehört, ne? Also das ist auch krass.
Stimmt, je länger ich darüber nachdenke, also so fand ich jetzt alles sehr logisch im Buch, aber das stimmt natürlich, es ist eine extreme Schnelligkeit und dass für ihn auch klar ist, wer es jetzt so ist.
Ja, er sagt ja auch am Ende, dieser Eindringling, ne, da ist ja einer aus dem Haus gelaufen und jetzt hat der Telefontrick nicht funktioniert, aber er sagt am Ende so, ist ja auch jetzt erstmal egal. Also sie sagt, ich möchte alleine sein. Die sagen, ja, passt schon, melden Sie sich, wenn Sie was brauchen, so. Aber dieser Eindringling ist auch erstmal egal, weil Justus zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon längst dann seine Theorie hat, wie er das rausfinden kann, was er denn braucht.
Ich glaube, das ist nur das letzte Puzzleteil, was ihm, glaube ich, noch fehlt. Ich glaube, dass er schon die Laura verdächtigt, das ist, glaube ich, schon seit dem Zeitpunkt, als nur ihr Mann, naja, vielleicht, wie kommt er denn auf die. Na gut, er hat die Information von Bob, wo sie wohnt, wo der Unfall passiert ist. Sie weiß, nur Jill wusste von der Insektenphobie. Und darauf aufbauend hat er dann schon herausgefunden, dass die was miteinander haben. Also das ist, weiß ich nicht, finde ich krass. Also, vermutet das zumindest schon. Also, oder dass sie sich zumindest kennen. Also dass sie zumindest irgendwie,
Aber da muss er alles schon weiß, viel wissen.
Ob er da alles schon
weil das Motiv, dass es ja auch um Geld geht und so. Aber da kommen wir ja gleich noch hin. Also ich glaube auch nicht, dass wir das endgültig lösen können, was wirklich in Justus' Gehirnwendung ist. Wir warten mit Peter und Bob erstmal in einem Eiscafé auf Justus, der sie eine Stunde warten lässt. Und Peter sich aufregt, weil Justus unpünktlich ist, verstehe ich auch. Und dann kommt Justus rein und schnorrt sich eine Bananenmilch.
Ja, rotzfrech.
Andererseits, also Bananenmilch hilft doch nicht gegen Durst, oder?
Ich weiß ja nicht, ob es da um Durst geht oder einfach um so Zuckerhyper und Bock auf was Leckeres.
Ja,
aber
naja. Ich bin da eh befangen, weil ich glaube, das Letzte, was ich mir irgendwo bestellen würde, ist eine Banane.
Das hat dann mehr mit dir zu tun. Ja. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Aber Justus spricht mal wieder in Rätseln. Ja,
total.
Da ist ja. er wieder.
Alles ist in die Wege geleitet.
Aber sie würden ja alles erfahren in der Nacht.
Super. Ja.
Und sie mucken ja aber auch auf und sagen, jetzt hast du schon wieder alles alleine gelöst oder was? Nein, ohne euch geht's natürlich nicht.
Ja, das ist schon, also.
Aber ich sag euch trotzdem
nicht. Ich finde ihn da echt ein bisschen arrogant auch so. Also zum einen ist ja dieses, so ohne euch lief und läuft gar nichts, das hat sich nicht geändert, wird auch in Zukunft so bleiben, also so salbungsvoll so, ich brauche euch. Mhm. Und dann aber auch so dieses, erzählt kurz, ich war im Casino, habe mit dem Portier geredet, ich war noch mal kurz bei Dr. Woolley. Und dann habe ich auf dem Schrottplatz ein, zwei Sachen vorbereitet und jetzt wisst ihr eigentlich mehr oder weniger genauso viel wie ich. Na, habt ihr denn eine Idee, was passiert? Also das ist genau, halt schon ein bisschen noch echt arschig auch, ne? So.
Oh, oder? Ja, wenn das euch noch ein bisschen Revue passieren lässt, kommt ihr bestimmt von alleine drauf.
Ja, viel Glück.
Na klar.
Also klar, für die beiden ist es halt doof. Aber natürlich, wenn er da jetzt alles schon verraten würde, wäre natürlich die, also so für den Plot ist natürlich schon cooler, ja, dass er wieder so seinen Agatha Christie-Moment haben will und so, ich muss alle versammeln, weil er spricht auch davon, heute Abend übrigens um 19 Uhr ist Party bei Mrs. Hazelwood und dann aber.
Dann erfahrt er aber alles, ja. Für die Dramaturgie ist es natürlich klasse, ne? Das ist natürlich wieder sehr gut.
19 Uhr startet, Ende offen, ne? Stellt euch um.
Genau. Nehmt euch nichts vor, genau, wir schlafen alle bei mir, das dauert.
Genau, zum Glück ist ja Wochenende, ne? Wir haben zwar keine Ferien, aber es ist Wochenende.
Und dann ist schön, eigentlich diese Partystimmung finde ich sehr lustig. So, Laura hat irgendwie, ne, hat oben noch so ein Häubchen auf und Schürzchen und
die macht auch jeden Scheiß mit, oder? Die macht da noch Schnittchen und
ja. Die zieht das bis zum Schluss durch.
Krass.
Ja, hier, Mrs. White ist hier ganz reumütig. Meine Brieftasche, Mensch, die lag doch unterm Autositz. Ach, ist ja nicht schlimm, dass ich euch verdächtigt habe, ne?
Ja, was machen wir denn damit? Das war ja bisher unsere Hauptverdächtige und auf einmal, ne?
Ups. Puff.
Aber wer so komisch angezogen ist, kann aber auch nicht mehr unsere Hauptverdächtige sein. Grünes Paillettenkleid, zitronengelbe Stiefeletten.
Ja.
Das tut schon weh im Auge, aber ja. Ja,
Mut zur Farbe.
Der Imker kommt auch noch vorbei. Und dann hätten wir ja alle zusammen, wo ich mir auch im Hörspiel denke, so, das klingt aber, als wären da noch 20 andere. Also eigentlich sind es ja nur die drei Verdächtigen und Mrs. Hazelwood und die drei Jungs. Da komme ich auf 7. Also das klingt aber nach, wie gesagt.
Ja, ne, bis du da mal die Schnittchen geschmiert hast und den Wein auf. Genau, es hört sich in einer großer Gesellschaft an und wird halt auch so inszeniert und Mrs. Hazelwood hat sich extra in Schale geworfen auch für den Anlass. Und eigentlich sind das nur die Leute, die da eh den letzten Tagen die ganze Zeit rumgelaufen sind, die nochmal kurz vorbeikommen. So.
Auch wie krass, wenn das so ihre Freunde und Bekannten sind, weil sie verkaufen es ihnen ja so, also Vorkaufsrecht und das ist so unsere Aktion und meine Bücher und so. Und ihr seid aber hier so meine Crème de la Crème und deshalb dürft ihr jetzt, wenn ihr möchtet, die Ersten sein, die sich hier was aussuchen von meinen tollen Büchern.
Anstelle des Imkers würde ich mich da auch super deplatziert fühlen.
Ja, ich hab doch nur so ein Hornisten-Essback gemacht. Jetzt kriege ich ja noch ein Buch, das will ich gar nicht.
Ja.
Vielleicht hat er auch keine Freunde und freut sich, dass er jetzt mal eingeladen ist.
Hat auf jeden Fall noch nichts gegessen.
Wieder Einladung nach dir gekriegt. Ja. Genau, Essen, ja, gratis Essen, da geht man doch immer hin.
Ja. Ja, es ist irgendwie weird, was sich da jetzt entspinnt. Aber genau, es hat so diese Sherlock Holmes, Agatha Christie Momente von wir versammeln uns alle in der Bibliothek zur großen Aufklärung. Ja.
Genau, und wir wollen jetzt den Schuldigen herauslocken, ne? Und da wird natürlich ganz clever von Justus, weil er darf sich ja auch was aussuchen und er hat es halt auf die Heraldik abgesehen. Das wird nochmal ganz explizit. Ja, dann sollst du das auch haben.
Ja, für eine Klassenarbeit oder irgendwas braucht er das Buch. Super.
Genau. Schrägbalken wird nochmal gedroppt, ne? Es wird auch nochmal aufgezeigt, was ist da alles dran und vor allen Dingen diese Schrägbalken.
Ja.
Und wo legen wir es hin und wo liegt es jetzt? Also so, das riecht halt okay, 10-mal gegen den Wind nach einer Mausefalle so schon.
Ja, Justus ist betraut mit der Abwicklung und die ganzen Dinge liegen beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas und zwar in Lagerschuppen B. Falls es noch jemand nicht gehört hat, Lagerschuppen B. So, okay.
Wo doch mal.
Ja.
Dann kommt wieder eine komische Zwischenmusik mit Wind und tickender Uhr. Aber ich meine, das ist so,
Ich muss es echt nochmal hören, ja, das ist ja geil.
Und das ist lustig, Peter und Justus sind dann schon mal zum Schrottplatz gefahren und gucken, damit sie da ungestört sind. Und Justus sagt so, ha, ja, aber dass Mrs. Hazelwood da jetzt auch da gleich dabei sein will, das gefällt mir ja so gar nicht. Das hätte ich mir ja irgendwie anders gedacht. Aber es ließ sie sich wohl auch nicht nehmen.
Ja,
auch
irgendwie nachvollziehbar, oder?
Absolut, ne? Die will ja wissen, auf was da los ist. Und die ist ja sowieso so eine, die sagt, hallo, ich bin hier mittendrin statt nur dabei.
Wobei ich mich da auch gefragt habe, ich meine, die ist ja sicher und sortiert als blinde Frau so in ihrem Zuhause und Radius. Sie wirkt jetzt aber auch nicht wie jemand, die jetzt ständig noch irgendwie draußen auf Jück ist oder so. Weiß ich nicht, wie groß das Abenteuer für sie da auch wirklich ist, zum Lagerschuppen B mitzukommen.
Aber sie hat ja Bob an ihrer Seite. Also die lassen sie ja dann nicht alleine rumhampeln.
Ja.
Tante und Onkel sind zum Glück weg. Also sie haben den ganzen Schrottplatz auch für sich.
Die Szenerie ist eröffnet, ja.
Peter regt sich noch ein bisschen auf über die Geheimniskrämerei, aber
zu Recht.
Musst du langsam mal kennen, so nach 95 Fällen, ne?
Ja.
Und da denke ich mir aber nur, eigentlich wäre es ja schon, also wenn ich Justus wäre, würde ich meine Freunde schon einweihen, damit da halt gar nichts passiert. Also wenn alle alles wüssten, wäre die Chance, dass alles in meinem Sinne abläuft, viel größer, ist wie gesagt doof für Plot.
Er könnte sie doch aber trotzdem einweihen, ja? Warum denn nicht die einweihen, uns aber nicht, ja? Er kann sie doch trotzdem, aber das schafft ja genau diese Reibereien, diese Stimmung. Das ist ja das, was wir auch wollen, was wir ja eigentlich auch lieben, auch wenn wir es hassen. aber das ist ja letztendlich genau das, von was das ja lebt, ne? Aber es wäre ein leichtes, die einzuweihen. Er könnte ja sagen, ich erzähle euch alles. Ja. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Und dann wissen die alles, nur wir wissen es nicht, ja?
Ich meine, der Herr Minninger gibt sich ja noch Mühe für eine Begründung, ne, wobei ja da auch Peter einfach sehr unterschätzt wird. Ne? Justus sagt ja, ne, ich kann dir nicht erzählen, also pack diese Kiste da oder pack dieses Buch auf keinen Fall an, weil wenn ich dir sage, warum, dann rennst du hier schreiend raus. Und ich denke, boah, also so ein bisschen mehr würde ich dem Peter schon auch zutrauen wollen, oder? Also,
na klar.
Ja.
Bei Geistern und Spuk und so, ja, da hat der Peter schnell Muffensausen, aber ein Buch nicht anzupacken, das kriegt der schon auch hin, wenn du ihm sagst, warum nicht. So.
Ja,
richtig. Fand ich doof.
Klar, aber dann wäre es natürlich verraten, ja, das stimmt schon.
Der Plot braucht das.
Ja.
Und Peter darf sich dann aber nochmal auch, also Mrs. Hazelwood und Bob sind mittlerweile auch da und auch da wird eingeschärft, so Ruhe bewahren und so.
Ja.
Ich habe alles im Griff.
Genau, und Mrs. Hazelwood soll auch ja nicht sich zeigen, rauskommen, irgendwas, auch egal, was, in welche Richtung dieses ganze Drama sich jetzt entwickelt, bleiben sie, wo sie sind.
Da ist es ja auch echt angebracht und da hat Justus ja auch schon die Vermutung, weil er auch sagt, hier lassen sie sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen. Das heißt, dass da irgendwie so eine emotionale Bombe droppt, das hat auf jeden Fall Justus schon auf dem Schirm.
Ja.
Und da müssen sie sehr lange warten, im Buch genau 30 Minuten. Im Hörspiel übrigens anderthalb Stunden. Das finde ich ja viel nervenzerreißend. Ja. Und der arme Peter darf sich total erschrecken, als er plötzlich eine Gestalt irgendwo im Fenster sieht.
Ja, pah. Genau.
Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber es gibt im Hörspiel wieder komische Zwischenmusik. Das klingt.
Ich höre mir das gleich nochmal an. Ja.
Zwischenmusik.
Diesmal klingt es wie Tier- oder Kinderstimmen.
Okay.
Aber gut.
Wie gut, dass sie das im Buch weggelassen haben.
Ja, Justus, die Person kommt in Lagerschuppen B. Justus schließt die Tür ab und wir sehen Laura.
Bam, bam, bam.
Ja, die gibt sich auch nicht viel Mühe, noch irgendwie Fassade aufrecht zu halten. Ne?
Nee, und da merken wir, wenn die Leute unflätig sind, sind sie es auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Fettmops.
Halt's mal.
Ja. Fettmops, Fettsack, ne? Nur den Wichtigpups hat sie da tatsächlich weggelassen.
Da noch nicht.
Schade. Genau. Aber schön, dass da im Hörspiel vorkommt. Ja. Aber sie lässt ja gleich ihre Maske fallen, ne? Das ist echt krass.
Was glotzt ihr so und so? Also, das ist schon, also auch im Hörspiel, da ist sie schon. Ach, da mag ich sie schon.
Ja, das ist ein charismatischer Bösewicht, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja, Justus hat natürlich jetzt seinen Moment, wo er sie konfrontiert. Wobei er, das ist auch schon irgendwie noch ein weiter Weg, den er zurücklegt. Erstmal von, du hast gelogen, weil du hast halt gesagt, ne, du warst an der Gartentrommel, aber eigentlich hast du im Schuppen was gesucht und du hast den Schreckbalken entfernt, ne, bei der Suche. Und dann waren da die Hornissen Das war blöd für dich, aber das, was du gesucht hast, hast du da nicht gefunden. Also weitersuchen im Haus. Und ja, das hört sie sich erstmal so an.
Aber das war ja unpraktisch, weil Mrs. Hazelwood ja die ganze Zeit da war.
Und sie droht.
Ach so, ne? Ja, und die Hornissen waren Zufall. Das erklärt er dann auch noch.
Genau, dann musste ja Mrs. Hazelwood irgendwie betäubt werden, ne? Weil es ja doof, wenn die der ganze Zeit da ist. Also hat sie sich diese ganzen perfiden Plan ausgedacht, weil sie ja von ihrer Insektenphobie wusste.
Blitzschnell auch wieder, ne? Also das ist wieder so ein Plan, Wahnsinn. Der blitzschnell entstehen muss. Weil ich meine, sie wurde abends, also sie hatte echte Panik, weil die gestochen wurde, ist ins Krankenhaus gekommen. Abends wurde sie entlassen und hat bei Mrs. Hazelwood angerufen und sofort die Geschichte aufgetischt, dass sie dieses Gespräch der Ärzte belauscht hätte zum Thema Schlafkrankheit. Das heißt, die hat da mal ganz schnell geschaltet. Das Miststück.
Ja. Und dann gab es schön Schlafmittel ins Essen.
Ja.
Jawohl. Genau, eine ganz einfache klassische Geschichte, ne? Und dann konnte sie nämlich schön die Möbel verrücken und dann unter den nächsten Schrägbalken gucken und unter dem nächsten und unter dem nächsten. Aber sie hat das Objekt der Begierde nicht gefunden.
Ja, Objekt der Begierde, schöne Überleitung. Ne? Weil die Frage ist ja, die wir uns alle auch noch stellen, woher wusste sie überhaupt, dass das mit diesen Insekten und der Angst bei der Mrs. Hazelwood so zünden würde? Und das wusste nur eine Person, wie wir wissen, genau. Nämlich der Jill. Also muss es da wohl eine Verbindung gegeben haben.
Richtig. Und da rückt sie ja ziemlich schnell mit der Sprache raus, ne? Und sagt, ja, der war natürlich total fanat in mich, ne? Der,
ja.
Mit dem hatte ich eine Affäre und sie war schon vor ihrer reellen Erblindung schon blind und hat das nicht gesehen. Und dann kommt das auch ganz schnell auf den Tisch, dass er überhaupt gar nicht spielsüchtig war. Dass er gar nicht ins Casino gefahren ist. Er hat das Geld abgeschöpft und hat es hinterlegt, um sich ein Leben mit ihr aufzubauen. Und das ist natürlich richtig, richtig harter Drecksack-Tobak, ja. Der jetzt hier auf den Tisch kommt.
Und sie hat auch überhaupt kein Mitleid.
Überhaupt
so,
nicht.
Sie sagt, ne, im Gegenteil, das Leben von der war eh schon verfuscht mit ihren Wahnvorstellungen und ihren Komplexen. Und Peter nur so, bitte?
Ja, da war dein Bitte. Ich habe auch an dich gedacht.
Ja, ist wieder mein Bitte. Sowohl im Buch als auch im Hörspiel.
Ja.
Ja, das ist so gemein, wie sie sich da aufbaut und ja irgendwie erzählt, wie sie vergöttert wurde, ne, sie hier Objekt der Begierde und so, ne, also wie sie das halt so auch präsentiert, das ist echt ekelhaft, ja.
Ja, und sowas hatten wir auch noch nicht, also so eine schlüpfrige Enthüllung. Mhm.
Dafür seid ihr noch zu jung.
Das ist schon neu.
Sagt sie ja auch, ja, super.
Ja.
Ja.
Geil, ja.
Ja, aber dann tritt auch Mrs. Hazelwood mal in Erscheinung und dann prallen die beiden Damen mal ordentlich aufeinander. Die glaubt ja immer noch und bezichtigt sie der Lüge und sagt, nein, nein, das war, also, nein, nein, der Jill war eigentlich anders. Und die Laura sagt, nö.
Ja, und leider muss halt Justus dann auch, also der hat da auch einen scheiß Job, ne? Weil der muss ja, ja. halt sagen, es tut ja. mir echt leid, aber ich befürchte, dass Laura an dem Punkt recht hat.
Ja.
Was für ein mieser Kerl, ne?
Ja.
Also, dass er ihr auch die Spielsucht vorgespielt hat, damit er schön die Kohle zur Seite schafft.
Ja, ja, das ist einfach nur niederträchtig furchtbar und das ist natürlich, das hatte Justus ja schon geahnt und dass sie das jetzt so live miterleben musste, ist natürlich für die eh schon sehr gebeutelte Mrs. Hazelwood natürlich jetzt nur noch der letzte Durchstoß.
Ja.
Ah.
Und während sie sich Vorwürfe gemacht hat, dass sie ihn nicht von der Spielsucht abbringen konnte, war der anstatt im Casino halt bei seiner Geliebten in der Nacht seines Todes.
Ja.
Das ist echt miese. Justus, erzählt er dann auch noch, ne, dass er das weiß, dass sie eben, ne, dass Jill nicht im Casino war, weil er ja im Casino war und den Türsteher gefragt hat. Das ist dann dieser Move mit dem Foto, ja.
Genau, und der konnte überhaupt den gar nicht zuordnen, hat den noch nie gesehen, ne, und dann war es klar, ne.
Das war auch nur so eine Kleinigkeit, aber ich fand das schön, dass im Buch halt auch noch stand, der Türsteher, der da schon Jahrzehnte arbeitet. Ne, weil wenn das jetzt irgendeiner ist, der da rumsteht und sagt, kenne ich nicht, ist das egal. Aber wenn das einer ist, der da seit Jahrzehnten, ne, die Tür macht.
Und nie krank war,
nicht
nur ein Tag.
Genau.
Wow, ne? Hat ja ein gutes Immunsystem. Ingwer-Shot und so, ja.
Ja, es sind halt Kleinigkeiten, aber da gibt sich halt Mininger irgendwie Mühe,
toll,
so die Zweifel und die Plotholes in Grenzen zu halten. Ja.
Genau, super.
Und das Jill das Geld halt in bar halt auch im Haus oder quasi auf dem Grundstück versteckt hat in einem Buch, was ja auch gemein ist, weil er genau wusste, dass seine Frau ein Buch immer nur einmal liest und es danach nie wieder anpackt.
Und hat ausgerechnet in dem Buch, was ja den großen Streit ja so verursacht hat, wo sie ihn ja dann so da lächerlich gemacht hat, weil er eben darauf reinfiel. Ja, ne?
400 Seiten, dicker Schmöker, das ist auch viel Platz für so einen Hohlraum, voll praktisch. Ja.
Ja, super. Wo sonst Knarren versteckt sind, ist diesmal Geld drin. Ne? Man kennt das ja sonst immer, dass da eine Knarre drin ist. Ja? Ja.
So. Ja. Obwohl, es müssen schon viele große Scheine gewesen sein, oder? Selbst wenn es ein sehr dickes Buch war. Damit, also nachher heißt es ja, wenn sie damit sparsam umgeht, da kann sie bis an ihr Lebensende von zehren.
Ja.
Zieren.
Ja.
Aber gut. Geschenk.
100.000 Dollar. Ja. Man weiß ja nicht, wie viel es war. Ja. Ja.
Und irgendwie kommen wir dann aber dazu, dass Laura das Buch ja unbedingt haben will und das liegt halt immer noch in der Kiste, in die sie es damals auch reingepackt hat.
Ja. Kiste 9. Genau. Justus sagt das so und so nach dem Motto, ja, hier. Ne? Greifen sie zu.
Genau, ja, richtig. Hier ist es, nimmst dir, ne? Oder sagt sie dann auch, wenn sie es nicht rausrücken, dann will sie doch auch wieder alle verprügeln oder irgendwas, ja? Also sie ist ja gar nicht so bedrohlich. Sie hätte ja auch eine Knarre mitbringen können, ne? Also das hat sie dann von Clarissa nicht gelernt dann.
Ja.
Also vielleicht kannten die sich da noch nicht.
Und sie ist ja auch, ne, dieses Bedrohliche, das zündet ja wirklich nicht, weil dann ja auch, jetzt gut, Mrs. Hazelwood nicht, aber zumindest 3 gegen 1 in dem Schuppen.
Ja, aber Jungs.
Ja.
Also sie macht schon den Eindruck, als könnte, wenn sie wollte, die alle ausschalten.
Ja. Das sagt sie so. Na klar, sie sagt, ich kann euch hier alle, ich nehme es mit euch allen auf, ne? Aber also, dass sie es reell vielleicht nicht schafft, ich meine selbst.
Nein, aber vom Ego.
Ja, ja, klar.
Ich glaube schon, Ego, dass sie so davon ausgeht, da gibt es 3 Ohrfeigen und dann gehen die, dann verfatzen die sich.
Ich hätte jetzt eher so, von meinem Gefühl war das so, da hätte sie auch keine Chance. Also so ein letztes Aufbäumen, aber eigentlich checkt sie auch, dass das eine leere Drohung ist, oder? Also so.
Ich finde, die ist immer noch sehr selbstbewusst, dass sie sich auch das Buch nimmt und wirklich glaubt, da ist die Kohle drin. Ist ein bisschen natürlich naiv zu glauben, dass man sie so gewähren lässt.
Ja, sie sagt ja auch noch, wenn das ein Trick ist. Dü-düm. Und dann macht sie das Buch auf.
Und dann ist es ein Trick.
Und das ist schon so ein bisschen geil. Ja.
Also beim nächsten Mal scharfe Waffe dabei und notfalls alle.
Sie kennt Clarissa wahrscheinlich noch nicht.
Nee.
Das ist ja alle abgeknallt.
Würde mich sowieso interessieren, wie und wann die sich kennengelernt
total.
Haben.
Total, ja.
Ja.
Ja, genau, also nimm dir das Buch hier, gönn dir, schönes Leben, da ist es. Und sie macht's auf und dann bricht natürlich die Hölle los.
Ja.
Ein Riesenschwarm von
Und geil, ne? Die 3 Fragezeichen, Mrs. Hazelwood, gehen raus und machen die Tür zu.
So geil.
Und du liest es aber. Und im Hörspiel Gesurge, Brumme, Geschrei. Und du denkst so.
Jetzt ist sie tot.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, da bin ich wieder eingeschlafen.
Im Showdown. Okay.
Wenn wieder rum.
Hast du ja alles verpasst und dann nur Gekreische gehört. Aber da denkt man doch echt, die ist jetzt tot, gell? Also ich bin im ersten Moment erstmal schon schockiert und denkt sich, oh Gott, alles klar, wir haben vorher ganz viel über solche Viecher gehört und dass hier 5 Stiche einen Menschen töten können und 7 im Pferd und sowas. Und jetzt lassen die da zerhacken. Boah, aber ist ja ein Kinderhörspiel,
man
ne?
Denkt zwar, sie hat's verdient, aber eigentlich ist es ja nicht so Justus' Art.
Ja, eben, ne? Also da wird ja keinem wehgetan, ne?
Aber da erfahren wir schon, was es ist, oder?
Ja, ja. Ja, sofort, dass sie sich gleich tarnen, dass das Viecher sind, die nur aussehen wie gefährliche Insekten, aber
die sehen aus wie Hornissen, deshalb heißen die auch Hornissenschwärmer, sind aber Schmetterlinge.
Fand ich auch irgendwie schön.
Toll, schön gelöst, ne? Und dann komplett harmlos, ne? Und dann ist einfach dieser Schreckeffekt und dann klicken auch schon die Handschellen. Ja.
Und die sehen wirklich so aus. Ich habe mir die im Netz mal angeguckt, also die können einen schon täuschen. Ist natürlich auch super, ne? Wenn man denkt, so, ich bin total gefährlich. Dann frisst du mich vielleicht nicht.
Das ist eine schöne Idee. Also es ist natürlich auch, da hat er schon auch Gehirnschmalz drauf verwendet, auf den dramatischen Effekt. Also es wäre ja auch ohne den Zauber, hätte es ja auch geklappt. Also wenn sie jetzt nach dem Buch gegriffen hätte, vorher alles zugegeben hätte, die dann gesagt hätten, wir machen den Schuppen dicht und Inspektor Cotter kommt. Aber er hat sich ja nicht nehmen lassen, das auch so ein bisschen zu inszenieren. Irgendwie eine nette Idee. Und dafür halt den Dr. Woolley, Professor, man weiß Doktor, nicht, hier den Entomologen ranzuholen, auch schön. Ja. So super.
Ja, geil. Das finde ich super, weil das ist ja, davon lebt ja auch. Also, du kannst das Buch nicht Insektenstachel nennen und dann nicht noch mit übelsten Insekten aufwarten am Ende. Ne? Das
Schmetterlingen.
Schmetterlingen.
Das ist schon süß.
Das hätte zu Peter wieder gepasst hier. Warum muss es immer so ein Schreckenstal sein? Kann das nicht Tal der Schmetterlinge heißen? Das hat ihm doch dann bestimmt gefallen. Hätte Justus ihm gesagt, da sind ein paar Schmetterlinge drin, da hätte er wahrscheinlich das Buch gleich aufgemacht. Yay! Oh,
ja,
Scheiße,
hoffentlich sind da keine gestorben. Die haben hier, ne, Dr. Woolly hat den die ja ausgeliehen. Und ja, ich meine, die Nora wird, ja, ich meine, die wird bestimmt einige platt gemacht haben, oder?
Oh, ja, mit Sicherheit, ja.
Müsste dann da auch stehen, hier kam kein Tier zu Schaden, obwohl wir haben ja schon tote Mücken.
Ja, ja. Kollateralschaden, das ist halt, bleibt halt nicht aus.
Ja, er hat Schmetterlinge auf dem Gewissen.
Andererseits ist es auch wichtig zu hören, dass Laura ja eigentlich ihre eigene Medizin auch bekommt, weil sie hat ja auch Mrs. Hazelwood in Angst und Schrecken versetzt.
Ja. Und nachdem sie ja dann so fies angegriffen wurde am Anfang, ne, ist das natürlich jetzt absolut, die gerechte Strafe ist es noch lange nicht, aber es ist ein kleiner Anfang. Weil sie wird noch schön lange im Knast schmoren, ja. Also das ist auch schon klar, dass es dafür echt eine fette Strafe verdient hat, ja, nach dem, was da alles so gelaufen ist.
Vielleicht lernt sie ja die Clarissa im Knast kennen.
Wäre auch mein Gefühl, dass sie sich da kennengelernt haben.
Ja, klar,
haben.
Natürlich. Das war 76, ne? Also es war Buch 76 oder zumindest Hörspiel 76, Stimmen aus dem Nichts. Und das ist ja die 95, ne? Mhm. Die Clarissa sitzt ja auch einige Jahre im Knast. Und obwohl, die ist ja ziemlich schnell in dieses Best Hope rüber transferiert worden, ne?
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht die kurze Zeit, die sie da, dann haben die sich da irgendwie überschnitten. Aber das Knastthema, das ist gut, ja. Mhm. Ja.
Wir haben dann einen Zeitsprung in dem Kapitel und sind dann am nächsten Nachmittag. Und das ist auch schön beschrieben, finde ich, im Buch, dass auch da, so wie die Geschichte, die den Höhepunkt genommen hat, hat auch diese Hitzewelle da jetzt ihren Höhepunkt. Es ist so kurz vorm Gewitter, kurz vor der Entladung.
Ja.
Ja.
Das ja auch Erlösung heißt, ne? Das finde ich halt wirklich schön. Das ist so, alle Sachen waren so sehr nervenaufreibend. Du hattest am Anfang gesagt, Sebastian, ne? Alles so total negative Wörter, die einem echt das Fürchten lehren, ne? Und dann hat man am Ende Erlösung, ja, und passt zum Wetter, passt zum Fall, passt zu dieser ganzen Drama-Geschichte, ne? Hm.
Ja, und Mrs. Hazelwood sagt, ihre Schuldgefühle sind weg. Das ist halt schon, also wenn es was gebracht hat, dann wenigstens das. Und es passt im Hörspiel sehr gut. Da gibt es halt einen Musikwechsel und da haben wir endlich mal nettes Gitarrengeschramm.
Endlich nette Musik. Ja.
Ja, also durchweg dann.
Ja, so richtig Happy End gibt es ja irgendwie nicht, ne? Weil die arme Mrs. Hazelwood ja schon noch irgendwie auf zwei, drei Dingen hängen bleibt, wo es sich, ne, Sinn macht, nochmal so ein bisschen emotional aufzuräumen. Aber wie du sagst, Katrin, so die Schuldgefühle sind weg für die Idee, die Scheidung zu wollen. Und das ist das, was man jetzt so für den Moment mal nimmt.
Und vielleicht ist es für sie auch besser, auf ihren Mann, der halt ein Mistkerl war, sauer zu sein, als dem da mit Schuldgefühlen noch so hinterher zu trauern, ja, wahrscheinlich.
Genau.
Genau. Ansonsten werden halt, wie so oft, nochmal so die letzten offenen Fragen geklärt, um die letzten Logiklücken vielleicht noch irgendwie so zu schließen, ne, wie, ne, wenn Mrs. Hazelwood eigentlich ja immun ist gegen die Moskitos oder nie Probleme hatte, warum sind die Dinger dann auf einmal so auf sie geflogen im Wortsinn? Und da ist die Lösung Buttersäure. Ne, so wenige Tropfen locken die Viecher schon an. Das heißt, Laura muss da irgendwie im richtigen Moment geschickt die Säure platziert haben auf Handrücken oder Stirn.
Und auch das stimmt, ja. Also Mücken mögen wirklich die Buttersäure im Schweiß, die da drin ist. Auch Zecken suchen so ihre Wirte. Und Stubenfliegen sind da auch ganz jeck hinterher. So. Und man kann da auch sehr schöne Stinkbomben draus machen, falls ihr mal was braucht. Ne? Sehr lang anhaltende Stinkbomben. Und auch Maulwürfe lassen sich damit hervorragend vertreiben.
Das könnte ich schon eher brauchen, ja. Hinten im Garten. Ja,
ja, ist aber eigentlich verboten, weil die keine Zulassung als Biozid hat, die Buttersäure. Aber du kriegst, also die sagen ja hier in der Drogerie, also bei DM habe ich noch keine Buttersäure gesehen, aber ich habe geguckt, bei Amazon 250 Milliliter gibt es da zwischen 7 und 8
Euro.
Das
wäre auch blöd, wenn es die im DM gibt und dann lässt du aus Versehen so ein Glas fallen oder so, ist auch blöd, ne?
Das stimmt.
Ja.
Bah.
Ja, aber genau, was ich halt auch schön fand, ist so die Frage, wenn du halt jetzt sagst, du brauchst halt so Moskitos zur freien Verfügung, ist ja nur die Frage, wo kriegst du die her? wird ja auch noch im Buch erklärt. Das fand ich auch schön. Ja.
Ja, ab zur Regentonne. Mhm.
Genau.
Da sind immer welche, die mögen das.
Und das ist schön, so passt das dann alles zusammen, ne, wenn man sich ja wirklich die Frage gestellt hat, ne, und wie perfide und wie krass ist dieser Plan einfach, ja. Und dass sie das dann auch so umsetzen konnte, so zielgenau, ja.
Und ihr habt es vorhin gesagt, dass die Zeit eigentlich ein extremer Faktor ist, weil so lange scheint, also entweder hat sie den Plan schon, also so als Variante B die ganze Zeit mitentwickelt, aber eigentlich, und ihr Mann ist ja schon, also Jill ist ja schon ja tot. Aber sie hatte zwischendurch was mit einem anderen reichen Mann. Und erst als da die Beziehung kaputt gegangen ist, hat sie gedacht, ich brauche eine andere Geldquelle. Was mache ich denn? Ach ja.
Ja, genau. Ne? Und dann wirklich dann auch sich daran zu erinnern, okay, der hat was von einer Insektenphobie erzählt. Ne? Und ja, sie sich erstmal einschleust als Hausmädchen, ne? Um da erstmal dann nach dem Geld zu suchen. Ne? Und das dann letztendlich zu kombinieren. Und dann ist schon krass. Ja.
Wahrscheinlich wäre außer Justus Jonas ihr auch keiner draufgekommen.
Wie so oft, ja, es braucht den Justus, ja, der das schnickt.
Und dann mal genau, machst du halt literarisch den Sack zu mit dem lang ersehnten Gewitter. Ne, so die Klammer zu, dass eben endlich das schwüle Wetter, die Hitzewelle ein Ende finden mit dem erlösenden Gewitter. Das ist halt jetzt nicht besonders der originellste literarische Kunstgriff, aber funktioniert halt. Ne? Das ist schön.
Ja. Das ist toll.
Und dass sie am Schluss das veruntreute Geld bekommt. So. Und
ja.
Ich finde es auch ganz interessant, dass es im Buch keinen Abschlusslacher gibt, während es im Hörspiel ja so ähnlich ist, aber doch mit so befreiendem Abschlusslacher, dass sie halt, ne, Justus hofft halt, dass sie ganz steinalt wird und so mit der Kohle. Und dann gibt es da halt auch noch Gewitter und Donner und Mückensurren.
Ja.
Justus hat das Geld im Umschlag dabei, ne? Also der darf ihr das in die Hand drücken. Ja.
Genau. Ja.
Und dann ist der Fall auch schon zu Ende. Ja. Sorry.
Das ist
so ein Ritt.
Ja.
Und jetzt?
Was sagt? Jetzt möchte ich mich sehr bedanken, dass du dieses Buch ausgesucht hast, weil ich finde, es ist ein sehr gutes und ein sehr erwachsenes Drei-Fragezeichen-Buch, finde ich. Mit so erwachsenen Problemen.
Würde ich so unterschreiben. Fand ich toll, dass der Mininger sich das auch getraut hat. So emotionale Tiefe und Drama, Beziehungsdrama, biografisches Drama. Ja.
Ja, er ist ja da sowieso schon sehr ein Vorreiter der Mutigkeit oder des Mutes oder was auch immer, gell? Ja. Also er macht ja viel solche Sachen und das kommt mal mehr, mal weniger gut an. Aber so ein Thema ist halt wirklich, das bietet halt ganz viel und ich finde die Art und Weise, wie er das verpackt hat und wie perfide das eigentlich ja ist und das ist schon außergewöhnlich.
Ja, und es ist
in diesem ganzen Drei-Fragezeichen-Setting, ne?
Ist auch das, was für mich da viel mehr nachwirkt in der Folge, als jetzt dieser Terror mit den Insekten oder da, weiß ich, im Hörspiel dieses Gesurre und Gefiepse und alles ein bisschen auf Drama, aber das, was halt wirklich hängen bleibt bei mir, ist halt genau diese tragische Figur der Mrs. Hazelwood. Ne? Die ist da sehr eindringlich. Und natürlich auch die Laura Stryker als so eine echt krasse, böse Bösewichtin. Ne? Wo man so denkt, die mit Clarissa Franklin befreundet ist, kann ich mir richtig vorstellen.
Ja, da haben sich die richtigen
die
gefunden.
So, die ist ja sehr leidens- und anpassungsfähig, auch so für ihr Ziel. Also was die da als Hausmädchen alles malucht und macht und wie sehr die in ihrer Rolle aufgeht und wie lange die da in ihrer Rolle aufgeht, ist schon beeindruckend. Spricht schon für einen echt schlechten Charakter.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Nee, das ist krass, ne? So, und aber es passt wieder so zu dieser ganzen Story, ne? Du bist ein Mädchen aus ärmeren Verhältnissen, du musst irgendwie zusehen, wie du zu Geld kommst, ne? Das passt so auch in dieses Schema, ne? Dann suche ich mir halt einen reichen Typen. Ah, der stirbt dann halt leider, der hat aber einen Haufen Geld weggeschafft, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich da dran komme. Ne? Und dann habe ich halt diesen Plan und die sind ja immer recht widerstandsfähig. Ne? Deswegen macht die eben diesen ganzen Scheiß und diese ich will es nicht erniedrigende Aufgaben nennen, aber die macht eben einfach ihre Rolle und macht das eben alles und arbeitet ja auf ihr höheres Ziel hin. Mhm. Ja? Was sie aber Gott sei Dank nicht erreichen kann, weil es halt einfach eine absolute niederträchtige Sau ist.
Ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall zwei sehr starke Frauen. Leider geht es trotzdem wieder um Mann.
Das
als Dreh- und Angelpunkt.
Das funktioniert nicht.
Das stimmt, ja.
Aber sowas von nicht, das ist ja der negative Bechtel.
Ja. Aber auch stimmlich beide gut ausgesucht. Ja, und toll. Also gerade auch Laura, ja, mit ihrer Kodderschnauze, das ist einfach, also die am Anfang so nett und locker rüberkommt. Vielleicht ein bisschen anbiedernd auch, aber insgesamt, ne, so authentisch und nachher halt so umswitcht, ja, und so böse ist.
Ja, ich meine, dieses Anbiedern, das passt ja schon auch so zu, die hat ja schon auch einen gewissen Geltungsdrang oder definiert sich ja schon auch darüber, dass sie vergöttert wurde. Also es wird jetzt ja nicht gesagt, dass sie jetzt außerordentlich hübsch sei oder sowas, ne? Aber ich glaube, die bildet sich schon auch ganz gut was darauf ein, dass sie sich die Männer so bastelt, wie sie die braucht, ne? Und ja, auch keine Probleme hat, relativ zackig da wen Neues zu finden, der sie aushält und so, ne?
Genau, ne, die strotzt vor Selbstbewusstsein, ne? Also die nimmt sich das vollkommen ab, ne? Also die ist ja so von sich überzeugt und da gibt es ja gar keinen Zweifel dran, ne? Da ist sie total erhaben drüber, dass sie die geilste Sau ist und total, ja. Ja, auch wenn sie da mal halt abblitzt oder so, naja, dann halt beim nächsten, ne? Also da ist sie auch total schmerzfrei, ne?
Ja.
Schade, dass sie so wenig Substanz kriegt bei Signale aus dem Jenseits. Da hätte sie ruhig noch ein bisschen mehr, aber das, gut, das war ein anderes Thema, aber das ist, ja, trotzdem, die dürfte gerne noch mal auftauchen. Herr Minninger! Ja. Nicht nur die Clarissa immer noch mal aus dem Hut zaubern, ja.
Ja, und um nochmal darauf zu kommen, dass der Fall so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich glaube, das war ja auch das, was du am Anfang sagtest, Sebastian, dass das auch ein bisschen der Grund war, dass das auch bei dir so hängen geblieben ist als Geschichte. Ich meine, wir haben da echt Erwachsenenthemen, ne? Ängste, Phobien, Krankheiten, Tod, Betrug.
Ja.
Ist eben nicht nur was
da möchte
für
man
Kinder,
eigentlich,
ist eben auch was
nee,
für
Nee, da möchte man eigentlich wieder zurück in die kleine, gruselige Mystery-Welt. Mit flüsternden Mumien und sprechenden Totenköpfen.
Ist ein guter Ausgleich, finde ich, ne? Wenn man sowas hat und dann nimmt man sich mal wieder sowas anderes vor. Das finde ich immer so schön durchmischt überhaupt in diesem ganzen Universum, ne? Dass es da so viele verschiedene Facetten gibt und je nachdem, worauf man gerade Bock hat, kann man sich dem bedienen, ne? Das ist irgendwie geil.
Ja, ich fand es halt schön, weil ich meine, die sind ja Themen, die überall mitschwingen. Die Frage ist halt nur, wie viel Raum kriegen die? Also wenn du in allen Geschichten nach Motiven der Bösewichte oder so guckst, dann hängen da ja immer die Erwachsenen-Themen dahinter. Die werden nur meistens einfach nicht erzählt. Ne? Und das ist halt schön und außergewöhnlich, dass es jetzt mal wirklich ausdrücklich eine Rolle spielen kann. Ne? Und das ist ja eigentlich immer nur, du fährst immer nur das über die Person, was halt der Geschichte dienlich ist. Und jetzt ist halt viel um wirklich diese Person und ihre Ehe auch so gestrickt, ne? Fand ich toll.
Ja.
Freut mich ja, dass euch das gefallen hat und ich euch da jetzt nichts zugemutet habe.
Nein, überhaupt nicht. Gut. Es war wirklich ein wahres Vergnügen, ja, nochmal das Hörspiel zu hören, auch wenn Katrin vielleicht ein bisschen leiden musste bei Zwischenmusiken, aber
ja, die nervige Soundkulisse, vielleicht ist das eher was zum, nicht zum Einschlafen, sondern so zum Übertag hören.
Ja, genau. Ich werd noch mal reinhören.
Na, aber das Buch habe ich auch mit Vergnügen wieder gelesen, ne? Also wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal, aber das war wieder toll, das war wieder aufzufrischen.
Da ist man aber so durchgeflogen, ne? 124 Seiten und das liest du ja, also ich habe das auch einmal ja so, nur so durchgelesen. Da bist du ja wirklich, weiß ich nicht, 2 Stunden irgendwas. Du kannst das so durchlesen. Ne? Klar, dann nachher noch mal ein bisschen ausführlicher und in Ruhe und so. Aber das ging schon gut weg, wo ich so dachte, das hat der Minninger auch dann gut geschrieben. Also es ist jetzt halt kein, ne, was willst du auch erwarten jetzt an literarischen Meisterwerken und super Formulierungen und Bildern und so. Das erwarte ich in einem 3-Fragezeichen-Buch eigentlich grundsätzlich nicht. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das in anderen Büchern noch krasser beobachtet, was so Sprache angeht, Bilder angeht, Metaphern. Also irgendwie, dass das literarisch noch was Wertigeres hat oder eben auch nicht.
Also ich fand ganz gut dieses Motiv der Hitze, dass das immer noch so mit reinkam und so ähnlich wie der Terror immer sich weiter steigert, steigert sich auch die Hitze oder diese Schwüle, diese ganze Energie, die so in dem Ding drin ist, das mochte ich. Und ich habe es sehr wohlwollend festgestellt, dass ich keine Logiklücken gefunden habe, außer jetzt, wo ihr so ein bisschen den Finger draufgelegt habt, so in welcher Zeit hat die diesen Plan entwickelt? Und in welcher Zeit hat Justus die Lösung gefunden? Aber so ist es mir beim Lesen nicht unbedingt aufgefallen.
Ja, bei anderen Büchern gibt es das schon mal. Ich habe jetzt zwar kein Beispiel, aber es kommt ja immer mal wieder irgendwelche schönen Formulierungen, die damit, das macht der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Da habe ich noch keinen, noch keine Regelhaftigkeit gefunden, ob das der eine jetzt mehr macht oder der andere weniger. Na? Ich gucke ja auch immer danach, wie schreiben die die 3 Fragezeichen, weil ja irgendwie jeder Autor die auch anders agieren und anders sprechen lässt oder sowas. Ne? Und da mag ich schon die Minninger 3 Fragezeichen schon mehr. Aber es gibt da so 1, 2 Autoren, wo ich es nicht mag, wie die manchmal sprechen und was die dann für Wörter, was die für eine Sprache benutzen oder sowas. Da gibt es dann schon Unterschiede. Wir hatten, glaube ich, mal eins,
da bin ich raus,
die mir nicht gefallen haben, wo ich gesagt habe, so redet Bob nicht, das ist irgendwie deplatziert, das gefällt mir nicht. Ne? Also in irgendeiner Folge war das schon mal, glaube ich, ja.
Ja, aber das ist sprachlicher wahrscheinlich eher auch alles eher so, das sind halt dann an der Stelle Jugendbücher, das heißt, es war sprachlicher doch eher auch einfacher gehalten und wenn komplizierte Wörter kommen, dann werden die erklärt. Ne? Und das fand ich jetzt in der Geschichte sehr auffällig, dass das so geradlinig war, aber das hat halt der Geschichte auch gut getan. Das hat tatsächlich überhaupt keine Kritik so.
Nee,
und deshalb auch, ich konnte diesmal nicht sagen, oh, das ist aber an den Haaren herbeigezogen, das ist jetzt aber sehr bemüht, so wie, ich glaube, ich erinnere mich an die Geschichte mit den sprechenden Puppen, das war mir so ein bisschen hintenrum und kompliziert und dann war der Bösewicht auch so blass und nichtssagend und also hier sind die Motive einfach total klar.
Ja.
So, es geht um Geld, es geht um Betrug.
Ja.
Ja.
Ja. Schön war's.
Ja, wir freuen uns total, dass du jetzt hier unser Gast warst, Sebastian, und mal wieder was besprechen konntest.
Ja, vielen lieben Dank. Also mir hat das auch total Spaß gemacht, gut getan. Ich habe auch gemerkt, wie ich jetzt im Laufe der 3 Stunden oder was irgendwie so mehr und mehr Blut geleckt habe und wieder reingekommen bin. Und ja, vielen lieben Dank für die Zeit, die ich mit euch hier verbringen durfte.
Also dürfen wir dich noch mal fragen und noch mal einladen.
Ja, das machen wir natürlich so ein bisschen abhängig von den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Aber ansonsten, klar. Ja, herzlich gerne.
Sehr schön. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr euch dann weiterhin wohlwollend natürlich hört und ganz fleißig kommentiert und uns ein paar liebe Nachrichten schreibt. Also das im E-Mail-Fach, das füllt sich immer mehr. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Und unter dgdb@freenet.de könnt ihr uns schöne viele E-Mails schreiben.
Richtig. Und ich weiß nicht, ob in dieser Folge wieder die Genaus gezählt wurden.
Ach ja.
Die in,
das habe ich ja gar
nicht. Ich wollte es nicht ansprechen und jetzt habe ich es doch angesprochen. Ich bin noch dabei, es zu verwinden.
Ja, ich habe was. Ja.
Ein Hörer hat unsere Genaus in der letzten oder vorletzten Folge gezählt und daraus ein Trinkspiel entwickelt.
Aber
und wir sagen sehr oft genau.
Ich bin wirklich gespannt auch auf das Hören jetzt, weil ich habe ja bei Recherchen und Archiv im Schnitt doch auch einiges an Pausen, an Ums, an Wiederholungen, Schnaufern, Atmer weggemacht. Und ich ertappe mich halt auch oft dabei, dass ich sowas wie tatsächlich habe ich super oft eine Zeit lang gesagt. Muss man echt aufpassen, dass man dann nicht so in die Fallen tappt. Aber gut, muss man auch wohlwollend mit sich dann umgehen. Ne? Ich bin jetzt kein professioneller Sprecher.
Korrekt. So. Nein, also von daher, ich glaube, das ist in dieser Folge nicht so oft gewesen, obwohl sich da zu reglementieren ist halt schwierig, weil dann, wenn man darüber genau nachdenkt, was man jeweils sagt,
genau,
ist es
dann
sehr
sagt
schwierig.
Man genau, nämlich ganz genau, ganz oft.
Tatsächlich.
So ist das.
Dann fällt mir doch ein, machen wir es doch wie bei How I Met Your Mother. Also wenn du dich auf das Trinkspiel einlässt, lieber Hörer, dann musst du auch damit leben. Genau.
Boah,
genau,
dann
genau,
ist der
genau,
jetzt
genau.
Fertig, auf jeden Fall.
Ist ja deine Leber, so.
Er hat, glaube ich, 138 Schluck Bier zu sich genommen, ja.
Okay.
So oft haben wir das wohl gesagt.
Man soll ja viel trinken.
Ja. Sehr schön.
Nein, also von daher, ihr könnt uns gerne schreiben und wir freuen uns natürlich. Also Jenny sagt immer, wir freuen uns über alles. Also ich freue mich sehr über Lob.
Ja, und über Lob freuen wir uns natürlich am meisten, aber ich kann auch mit allem anderen leben. Das ist ja auch mal spannend. Ein bisschen Reimerei. ihr dürft auch sagen, was euch nicht gefällt. Wir hatten ja auch schon, das weiß ich natürlich auch, dass ich neige dazu, sehr schnell zu reden. Da bemühe ich mich natürlich auch immer ganz doll. Aber man hört uns auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Also scheint es ja gar nicht so schlimm zu sein.
Also. Boah, das also, nee, finde ich schwierig. Habe ich ein paar Mal probiert, jetzt nicht bei euch, sondern so grundsätzlich. Und da werde ich nicht warm mit. Also
ich auch nicht. Das ist ja wie Arbeiten. Ja. Also so, wenn ich irgendwie Sachen schneller hören muss. Nein, ich genieße das selber auch. Und ich finde, also uns noch schneller zu hören, ist eine echte Herausforderung.
Kommst ja mit dem Trinken auch gar nicht hinterher dann.
Ja, eben. Da verpasst man ja auch mal so ein Genau. Genau. Schön.
Ja.
Nein, also es ist toll, wenn ihr uns weiter zuhört und uns schreibt und dabei seid und euch auf die nächste Folge dann schon freut. Das ist dann schon dann die erste April-Folge.
Genau.
Also die April, die...
Kein Scherz.
Die April-Folge, die im... Ja.
Ja.
Und das ist auch Ostern, ne? Der 1. April fällt auf Ostern. Das ist echt irgendwie witzig dieses Jahr.
Und dann machen wir auch was Witziges. Weiß ich noch nicht, das entscheiden wir dann, aber wir machen auch, wie wir jetzt auch wieder was Ungewöhnliches hatten, indem wir dich als Gast hatten und wieder zu dritt waren, machen wir da auch was, was wir noch nicht gemacht haben in der Folge.
Also seid gespannt und hört wieder rein. Und vielen lieben Dank, Sebastian, dass du unser Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Denn
wir
lesen
auch
den nächsten Fall.